Hallo und herzlich willkommen zur Folge 46 von Channelcast. Was lange währt, wird endlich gut. Wir haben doch ein paar Anläufe gebracht, um hier mal wieder eine Sendung zusammenzubringen. Das letzte Mal, als wir eigentlich senden wollten, habe ich...
Da hat es geregnet.
Im doppeldeutigen Sinne.
Genau,
Gewitter.
Es gab Gewitter, genau. Also tatsächlich habe ich 24 Stunden vor Aufzeichnung des geplanten Podcasts die Reißleine gezogen, weil ich am Tag vorher üblicherweise noch in unsere Themenliste reinschaue und die war leer. Also tutte komplette leer, da war gar nichts drin. Und dann habe ich gesagt, nee, unter diesen Umständen trete ich hier nicht an. Und wir haben dann den eigentlichen Aufnahmetermin, den wir vorgesehen hatten, dazu genutzt, um uns zu treffen. Wir saßen dann beim Andreas und haben per Skype den Markus dazu geholt aus dem Urlaub, mitten im Urlaub. Der war dann per iPad hier und dann haben wir mal drüber gesprochen, wie wir uns das einfach so in Zukunft vorstellen. Und das war ein äußerst fruchtreiches Treffen, was wir da gemacht haben und was wir so in Zukunft auch umstellen und anders machen wollen und wie wir es vielleicht noch besser machen wollen. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Aber zunächst darf ich einmal reihum begrüßen, nämlich den Alex. Servus.
Hallo, grüß dich Christian. Hallo, liebe Hörer.
Der Andreas ist natürlich wieder immer an Bord. Und zugeschaltet aus der Privatresidenz auf Sylt. Der Markus Reuter, habe die Ehre.
Ja, moin moin und servus. Privatresidenz etwas übertrieben, aber ich bin derzeit in seinem Zwischending aus Urlaub und etwas arbeiten und natürlich auch gerne beim Channelcast zugeschaltet.
Ich wollte nur gerade sagen, es gibt ja Schlimmeres, als jetzt in Sylt sein zu müssen und dort in einem Apartment zu sitzen, denke ich doch, oder?
Ja, gibt Schlimmeres.
Obwohl du schaust da an zum Fenster raus, ist so schön bei euch wahrscheinlich, ne?
Das Wetter ist ausnahmsweise mal richtig gut, auch kein Wind, keine Wolken. Also richtig frühlingshaftes Wetter.
Perfekt. Ja, dann fangen wir heute auch gleich mal an. Erster Punkt, den ich kurz anspreche, ist, wir sind umgezogen. Also Channelcast hat seinen Webserver gewechselt. Ich war ja bis dato bei Host Europe, aber da wurde es dann einfach mit dem Speicherplatz jetzt ein bisschen arg eng, weil wir doch schon jetzt Richtung 50. Episode zusteuern und die Dateien sind ja nicht immer ganz klein, die haben so im Schnitt 100 Megabyte für die MP3, dann gibt's aber ja noch unterschiedliche Formate, die wir anbieten, bis hin zu Opus. Selbst da gibt's ein paar, die sich die herunterladen, wie wir feststellen. Keine Ahnung, aus welchen Gründen. Dann verschiedene MP3-Formate, nämlich einmal etwas stärker komprimiert und einmal ohne größere Kompression. Und dann haben wir noch das M4A-Format, das Lossless-Format, das dann auch über iTunes ausgespielt wird. Also alle, die so einen Podcatcher am Start haben, sollten in der Regel die beste Qualität hören. Naja, zusammengezählt gibt es jedenfalls schon ein paar Gigabyte und der Webhoster Host Europe war also nicht in der Lage, mehr als 20 Gigabyte anzubieten, außer ich hätte einen kompletten Webserver bei denen gemietet. Aber A, ist mir das zu teuer und B, weiß ich ganz genau, dass die Frickelei dann erst richtig losgeht. So einen Webserver komplett zu administrieren ist zwar lustig irgendwie und ich weiß auch, dass wir in der Hörerschaft Leute haben, die das können und die sich da auch angeboten hätten. Aber ich habe dann doch entschieden, einfach den Provider mal zu wechseln. So ab und an muss man das auch, denke ich, tun. Und jetzt haben wir unlimitiert Speicherplatz und können noch ein paar Folgen aufnehmen. Irgendwann, wenn wir dann hier alt und klapprig sind und uns das Gebiss schon rausfällt, hören wir dann wahrscheinlich auf. Keine Ahnung, werden sehen. Also umgezogen und hat auch funktioniert. Eine Stunde waren wir down und jetzt läuft wieder alles. Jetzt vielleicht mal der wichtigere Punkt, Format Channelcast. Uns gibt's ja jetzt nun auch schon, Andreas, gute 3 Jahre, ne? In der Neuzusammensetzung.
In der Neuzusammensetzung.
Insgesamt aber schon.
Insgesamt schon sehr lang. Insgesamt schon über 10.
Insgesamt schon über 10 Jahre, ganz genau. Also zumindest 46 Folgen lang.
Ja, genau.
Und jetzt kann man sich so ausrechnen, wenn wir ungefähr eine Sendung im Monat hinkriegen. So gut, haben wir jetzt schon eine ganz gute Zeit hinter uns. Wir haben ja gestartet damals mit dem Damian Sicking noch an Bord, der ja jetzt ein anderes Projekt oder mehrere andere Projekte verfolgt. der aber auch, ich habe ihn unlängst mal getroffen, gerne mal wieder vorbeikommt. Der wird also bestimmt irgendwann mal wieder zu Gast sein. Und dann kam er dann.
Neidig denkt er an die schönen alten Zeiten
zurück. Wahrscheinlich, ja. Und dafür kamen ja dann der Alex und der Markus mit an Bord. Wie viel die Sendung ist das für euch eigentlich?
Um die zehnte, würde ich sagen.
Zehnte schon fast, ne?
Ja, ich glaube auch.
Ja. Wahnsinn, das vergeht ganz schön. Ja, und wir haben ja an dem Format selber, dass wir ein Laber-Podcast sind, ist klar. Daran wird sich auch nichts ändern. Das ist bei Podcasts, bei Audio-Podcasts in der Regel auch so. Nützt ja nichts, wenn wir hier Gymnastikübungen machen und keiner sieht's. Aber wir haben uns gedacht, wir müssen da vielleicht mal so ein bisschen über die Struktur des Podcasts nachdenken. Und ich bin ja auch immer sehr angetan, wenn man mal mit dem einen oder anderen Hörer sprechen kann. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn man unterwegs ist, wer dann darauf anspricht aus der Branche und sagt, ja, ich höre den im Übrigen auch. Was mich immer sehr, sehr freut. Und ich frage dann natürlich auch immer, gibt es irgendwie etwas, können wir irgendwas ändern Ihrer Meinung nach oder passt das alles so für Sie, ist es von den Themen? Und da kriege ich immer wieder zu hören das Thema Personalien. Natürlich sind wir einerseits ein Branchenpodcast, das ist völlig richtig, der noch dazu jetzt sagen wir mal im Channel und über die IT-Branche im Allgemeinen natürlich schwadroniert und sich seine Gedanken macht. Wir haben aber mitunter zugegebenermaßen teilweise Personalien am Anfang mit drin von Personen, die vermutlich nur einem relativ eingeschränkten Kreis der Hörer tatsächlich bekannt sind. Manchmal uns auch nur bekannt sind und die Hörer überhaupt nichts draußen damit anfangen können. Es mag einerseits deswegen sein, weil wir natürlich alle insgesamt schon ja um die 20 Jahre auf dem Buckel haben in der Branche. Da kennt man natürlich viele Leute und natürlich auch relativ viele Kontakte haben. Aber ich kann es gut nachvollziehen, dass natürlich für einen Großteil der Hörer diese Informationen dann doch relativ bedeutungslos sind. So haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir Personalmeldungen, Personalwechsel nur noch dann zur Sprache bringen. Entweder wenn wir wirklich sicher sind, dass er in der Branche bekannt ist oder ein wirklich wichtiges Ereignis letztlich dahinter steckt. Kann ja auch immer wieder mal passieren. Und einer der Vorschläge war auch, die Personalien ans Ende der Sendung zu stellen. Da haben wir uns dagegen entschieden. Wir lassen es am Anfang. Und es sind in der Regel, denke ich, auch so 5 bis maximal 10 Minuten. Und dafür gibt es im Übrigen auch Kapitelmarken bei uns im Player drin. Auch diejenigen, die es über eine Podcast-App uns empfangen, haben in der Regel Kapitelmarken drin. Dann, wenn man sagt, die Personalien interessieren mich überhaupt nicht, kann man die ganz einfach auch überspringen. Und wir bauen dann eine entsprechende Kapitelmarke rein. Ein weiteres Format, das wir an den Start bringen wollen, heißt die drei Tops und Flops. Und da würde ich den Alex bitten, da kannst du doch mal ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, es war auch deine Idee.
Ja, wir haben diskutiert, ob man, es passiert ja in der Branche immer recht viel und es ist natürlich auch alles subjektiv immer zu bewerten. Und wir haben diskutiert, ob wir die Tops und Flops aus Sicht des Channels stellen, dass wir sagen, also wir beurteilen jeden einzelnen Schritt, was in der Branche passiert, mit dem Auge eines, sagen wir mal, Systemhauses, haben uns aber dann dagegen entschieden, weil ja doch auch einige interessante Dinge in der Branche passieren und wir ja auch immer das Auge über den Tellerrand behalten wollen, werden aber, glaube ich, sehr meinungsstark ab jetzt in jeder Folge knackig am Ende. Es können auch Themen sein, die wir schon in der Sendung besprochen haben, kann aber auch was Neues sein. Drei Themen, die uns besonders gut gefallen und drei Themen, die uns weniger gut gefallen, vorstellen. Viel Subjektivität dabei, aber auch uns wichtig war uns, dass wir da auch eine Begründung mitliefern. Und wir haben uns auch schon, für dieses Mal haben wir uns auch schon ein paar schöne Dinge, die gut gelaufen sind und die weniger gut gelaufen sind, überlegt. Da können sich die Hörer jetzt schon mal drauf freuen, was da am Ende kommen wird.
Ganz genau, ja. Also das haben wir jetzt schon mal hingekriegt. Wir haben noch zwei weitere Formate, die wir in Zukunft spielen möchten. Ein Format heißt noch der harte Alltag. Da wollen wir versuchen, Geschichten aus der Branche zum Besten zu geben. Also so ganz typische Aufgabenstellungen.
Ja, genau. Was ist im letzten Kundengespräch passiert
genau. Oder sowas? Ja. Also insbesondere Andreas und ich sind ja viel auch mit Systemhäusern gemeinsam unterwegs und erfahren immer wieder sehr spannende Dinge aus dem Alltag. Und ich glaube, es ist für manchen Hörer auch ganz interessant zu hören, wie es anderen Systemhäusern ergeht. Hier geht es jetzt auch weniger darum, dass wir immer versuchen, ja auf die großen Unternehmen, das war auch ein bisschen die Kritik, dass wir immer über die ganz großen sprechen. sondern eher auch mal die kleinen mittelständischen Systemhäuser oder noch kleiner regionale Fachhändler beleuchten und wirklich so die klassischen kleinen Dinge, mit denen man sich rumärgert, aber auch wie man erfolgreich Dinge meistert. Vielleicht kann man da auch ganz gut noch eine Anmerkung dazu machen. Grundsätzlich haben wir beschlossen, weil wir ja immer wieder immer auf das gleiche Thema stoßen im Tenor, dass sich ja viele Dinge in der Industrie in der Form entwickeln, dass sie sich gegen den Handel entwickeln. Man, Beispiel Cloud Business, der ja an vielen Stellen auch den Systemhäusern an manchen Stellen Geschäft klaut. Und wir haben gesagt, wir werden ab jetzt nicht mehr versuchen, den Tenor immer, ja, wer sich nicht umstellt, der hat verloren, sondern auch, wir wollen ein bisschen konstruktiver auch vorgehen. Also sprich, wir wollen verstärkt Lösungswege aufzeigen, wie man sich stellen kann. Andreas nickt.
Ja, genau.
Genau, sehr gut. Ja.
Weil irgendwer hatte gesagt, seid doch mal konstruktiver.
Ja, immer so.
Nörgelt nicht immer nur rum.
Die Händler, die immer einfach nicht verstehen, dass einfach Amazon gewinnt, genau. Die sind selber schuld.
Und statt immer nur rumzunörgeln, einfach mal konstruktiv sein, Empfehlungen geben.
Ja.
Ja. Ja, machen wir natürlich gerne.
Finden wir total durch.
Kommen wir gerne nach.
Nein, machen wir natürlich gerne.
Wollen mal sehen, wie wir das Format tatsächlich hinkriegen. Wir sind ja auch so eine Truppe, die dann immer auf den letzten Drücker noch versucht, den Podcast hier irgendwie zusammenstellen. Aber jetzt dadurch, dass wir mehr Struktur drin haben und im Übrigen auch eine Redaktionskonferenz, eine vorgeschaltete Redaktionskonferenz in Zukunft machen. Das haben wir bis dato auch nicht gemacht, aber wir haben jetzt schon festgestellt, es ist sehr, sehr nützlich. Wir haben zwar das letzte Mal eine Stunde gequasselt, die war aber auch wirklich ergiebig, also sind wir gut vorangekommen. Da war auch relativ viel zu besprechen. In Zukunft wird es, denke ich, ein bisschen weniger sein. Aber dann geht man die Punkte auch nochmal durch und hat im Zweifelsfall auch noch ein bisschen Zeit, die Sache dann in Ordnung zu bringen. Und so hilft es uns Chaoten, uns allen einfach ein Stück weit besser.
Sind wir denn alle Chaoten, Christian?
Außer dir natürlich.
Schon mehr oder weniger.
Außer dir natürlich. Du bist ja immer nur im Urlaub.
Außer dir eigentlich.
da ein bisschen mehr Struktur reinzubringen und vielleicht fällt es uns dann allen ein bisschen leichter. Ein weiteres Format, was wir gerne in die Sendung integrieren möchten, ist nennt sich Drei Fragen an. Hier ist geplant, dass wir Leute aus der Branche zu einem bestimmten Thema interviewen, telefonisch aufzeichnen und das dann an dieser Stelle dann hier mit einspielen und vielleicht im Anschluss auch noch ein bisschen drüber diskutieren. Das soll jetzt kein Format werden, was irgendwie 20 Minuten dauert und man da quatscht, sondern wirklich im Prinzip drei Fragen sich auf drei Fragen festlegt und die dann konkret auch abfeuert. Ich habe bereits ein erstes Thema, was ich vorbereiten werde. Und zwar fände ich mal ganz spannend die Frage, wir reden oder lesen auch sehr, sehr viel über das Thema Internet of Things, Internet of Everything. Wir lesen viel über Machine-to-Machine-Kommunikation etc. pp., also diese ganzen Themen. Und da ist es, denke ich, schon mal spannend herauszufinden, wie denn ein Systemhaus, ein IT-Dienstleister oder wie auch immer mit diesem Thema umgeht, ob es überhaupt schon ein Thema ist, ob man sich da überhaupt jetzt schon damit beschäftigen sollte, was es bedeutet. Ich habe unlängst auch mit dem Michael Schickram drüber gesprochen, unserem Schattenredakteur hier, zum Thema Internet of Things. Der hatte auch seine Meinung dazu und so wahrscheinlich andere auch. Ich habe aber ein Systemhaus gefunden, mit dem ich gerade versuche, Kontakt aufzunehmen, das relativ viel schon macht im Bereich Internet of Things. Zumindest schreiben sie sich das auf die Fahne. Und mit denen würde ich ganz gerne mal sprechen wollen, wie sie denn da den Einstieg geschafft haben und was denn da typischerweise so an Projekten auf einen zukommt und wie sie denn auch so perspektivisch die Zukunft sehen und was sie denn einem klassischen Systemhaus heute raten würden, Füße noch stillhalten und abwarten oder schon mal ein bisschen drauf vorbereiten oder wie auch immer. Das könnte eine ganz interessante Fragestellung sein. Zwischen den einzelnen Schwerpunkten, die wir besprechen, wollen wir in Zukunft kleinere Nachrichten einstreuen, wo wir dann nicht näher drauf eingehen, aber wo wir denken, dass es quasi unsere Chronistenpflicht ist, es wenigstens anzusprechen. Möglicherweise ergibt sich eine kleinere Diskussion draus, wissen wir nicht. Aber wir wollen zumindest versuchen, mehr Akzente zu setzen innerhalb der Sendung. Klare Schwerpunkte, die wir dann intensiver diskutieren und ausgiebiger diskutieren. Ich denke, das zeichnet Channelcast aus und hat Channelcast in der Vergangenheit auch versucht, immer wieder zu erfüllen, den Dingen auf den Grund zu gehen, es wirklich unter allen Gesichtspunkten zu beleuchten, alle Aspekte zu berücksichtigen, weil wir halt auch denken, dass in der heutigen Berichterstattung online wie auch Print die Berichterstattung da teilweise einfach zu kurz hüpft. Einerseits, weil der Platz nicht da ist, andererseits oftmals in den Redaktionen aus Zeitdruck her oder weil nicht genügend Zeit ist zu recherchieren und Leute online auch nicht irgendwie ellenlange Schleifer lesen wollen, sondern eher kürzere Stücke bevorzugen. Und Print ist ja jetzt nun auch nicht mehr unbedingt der Informationskanal der ersten Wahl. Deswegen ergänzend auch eben dieser Podcast, wo wir dann versuchen, ein Stück weit analytisch uns mal die Dinge vorzuknöpfen und dort jetzt auch ein bisschen mehr Vorbereitung reinpacken wollen. So das Commitment aller und wir werden sehen, wie sich's dann letztlich herauskristallisiert. Zu guter Letzt, die Picks werden bestehen bleiben. Freue mich auch immer wieder, dass auch von Seiten der Leser ein paar Vorschläge mit reinkommen. Heute haben wir beispielsweise auch einen Pick eines Hörers am Start, den wir dann am Ende der Sendung auch vorstellen. So, ich glaube, das war es jetzt soweit mal an Neuerungen, die wir zumindest schon mal in Aussicht stellen können und was da alles auf uns zukommt. Und wir werden heute auf alle Fälle sprechen in der Sendung, warum Amazon nicht zu stoppen ist und der restliche Onlinehandel zusehends unter die Räder gerät. Das wird ein Thema sein, was wir näher beleuchten. Thema Nummer 2, was der Fall des Routerzwangs für den Handel bringt. Bringt er etwas, bringt er nichts? Der Frage wollen wir auch mal nachgehen. Und zum Dritten, das hat der Andreas vorbereitet. Was macht eigentlich die Channel-Strategie von Toshiba? Mhm. Andreas hat dort ein Gespräch geführt mit der Channel-Verantwortlichen, mit der Gabriele Pohl, die von HP gekommen ist. Mhm. Und da gibt es bestimmt auch ein bisschen was zu berichten. Wir fangen mal an mit den Personalien und dann drücke ich doch gleich mal die Kapitelmarke. Wir fangen an mit den Personalien. Wir haben aufgeschrieben ganz oben Littlebit. Das ist jetzt ein Distributor, wo der ein oder andere vermutlich sagt, never heard, keine Ahnung, habe ich so noch nie wahrgenommen. Andreas, die sitzen, glaube ich, in der Schweiz, wenn mich nicht alles täuscht.
Littlebit sitzt in der Schweiz. Genau. Wir hatten Littlebit bestimmt schon zweimal im Channelcast, denke ich mal, in der Vergangenheit, weil es ja doch relativ prominente Personalien gegeben hat und weil die Firma, aus der das entstanden ist, recht prominent gewesen ist. Das war nämlich die CHS, beziehungsweise der Komponentendistributor Karma. Mhm. Der Chef von Littlebit kommt von Karma. Sein Kompagnon, der Finanzer, glaube ich, kommt da auch her, haben Littlebit aufgemacht, als die Karma dann irgendwann, oder die CHS pleite gegangen ist, 2001. Und Littlebit in Deutschland, das hatten wir definitiv im Channelcast gemeldet, ist eigentlich ein Zukauf gewesen. Das heißt, Littlebit aus der Schweiz hat in Deutschland die COS Memory gekauft. Die Älteren erinnern sich, die COS war ein relativ großer Distributor. Gibt's ja den einen Teil der COS gibt's ja heute noch. Geschäftsführer bei COS Werner Dau, mhm. Gehört inzwischen zur API. Vorher wurde abgespaltet die COS Memory. Die hatte der damalige COS-Gründer Kurt Früh behalten als Firma und hat sie dann an Littlebit verkauft. Was soll ich sagen? Der Laden lief in Deutschland auf relativ kleiner Flamme. Es war ein Speicherdistributor und das Speichergeschäft hat sich ja massiv geändert. Man hat dann nach Alternativen gesucht und hat schließlich den Laden an die Littlebit verkauft, die im Bereich Storage in der Schweiz eigentlich recht groß ist. Und hatte ganz interessanterweise Andreas Arndt als Deutschlandchef gewonnen. Andreas Arndt wiederum ist eine eigentlich recht bekannte Person in der Branche. Der ist nämlich jahrelang Europachef bei Buffalo gewesen. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit. Bevor er bei Littlebit angefangen hat und war davor EMEA-Verantwortlicher beim Festplattenhersteller Maxtor. Das heißt, in der Speicherbranche eigentlich recht bekannt. Die Personalie jetzt, Andreas Arndt, ist bei Littlebit draußen und das relativ überraschend. Ich denke, zumindest Markus und ich haben ihn auf der CeBIT noch gesprochen. Und Markus, eigentlich war er gut drauf, oder?
Er war gut drauf, ja, normal drauf. Und sein Nachfolger, der Patrick Matzinger, das ist der Chef der Schweiz, das ist jetzt die Interims-Nachfolge übernommen von Andreas Arndt. Mit dem hat er auch da ganz normal noch gesprochen und Fotoshootings da wahrgenommen. Also da war nichts abzusehen. Und wie gesagt, er ist jetzt draußen, offizielle Begründung. Unterschiede über die unterschiedliche Auffassung über die strategische Ausrichtung der Firma. So heißt es ja dann immer schön, wenn es dann wirklich auch mal Knatsch gab. Verklausuliert. Und
ja, das klingt echt nach Knatsch.
Mhm. Ja. COO Nathalie Krämer ist noch da. Mhm. Du hast gerade von prominenten Leuten und prominenten Firmen gesprochen. Sie ist ja auch sehr bekannt, seit vielen Jahren in der Distribution unterwegs. Ich glaube, Chefin von COS auch mal, oder?
Die ist von der alten ganz COS. Am Anfang mal Chefin der alten COS gewesen, nachdem man sich von Ralf Paul getrennt hatte. Mein Gott, ist das alles lang her. Da ist die Nathalie kurzzeitig mal COS-Chefin gewesen. Und jetzt ist sie in Amt und Würden. Ich weiß nicht, glaubst du, die wird bei Littlebit bleiben?
Schwer zu sagen. Also,
weil sie und Andreas Arndt haben wirklich sehr harmoniert. Also die waren im Team wirklich gut. Die habe ich mehrfach erlebt und das wirkte alles sehr harmonisch. Aber sie wirkten auf der CeBIT alle noch sehr harmonisch.
Ja, so schnell kann es dann gehen. Nein, nicht. Den Eindruck, dass die sich gut verstanden haben und den Laden gut zusammen gewuppt haben, den hatte ich definitiv auch. Und die Frage ist, warum sie jetzt nicht die Nachfolge schon übernimmt dann, ne?
Ja.
Das stimmt,
ja. Ja, das ist eine wirklich interessante Frage.
Das ist richtig.
Weil sie hatte ja schon, sie hatte durchaus schon früher größere Distributoren verantwortet als Geschäftsführerin und ist auch lange genug dabei. Also für mich dann steht das außer Frage, dass sie das auch machen würde oder klappen würde, ne?
Dass sie das könnte, ja, das denke ich auch. Also das denke ich absolut auch, ja. Ja, diese Littlebit-Geschichte ist irgendwie, die ist schon komisch.
Gut, man weiß natürlich auch nicht, wie jetzt, sagen wir mal, die Vertragsseite da im Moment jetzt noch aussieht, ja. Ne? Ob der da noch auf der Payroll steht.
Beziehungsweise wie lang.
Wie lang und so weiter und sein Titel. Und da kann ja unter Umständen da auch immer noch irgendwelche Hintergründe haben.
Die Zeit, die der Andreas Arndt den Job gemacht hat, war eine sehr bewegte und eine sehr wilde. Die hatten dann ja kurzzeitig mal eine Niederlassung in München. Das waren ein paar Leute, die für Bell Micro Festplatten verkauft haben. Und das wurde dann aber irgendwie ganz schnell wieder geschlossen. Und ich glaube, dass also die letzten anderthalb, zwei Jahre, die Andreas Arndt das gemacht hat, waren schon wirklich sehr bewegt. Mhm. Und interessantes Detail übrigens ist, dass Herr Kurt Früh, der den Laden vorher gemacht hat, im Aufsichtsrat sitzt bei Littlebit. Also der hat seinen Laden verkauft, hat anscheinend Anteile gekriegt und ist jetzt auch im Aufsichtsrat. Finde ich auch wirklich ganz interessant. Mhm. Ja, würde mich mal interessieren, was da genau gewesen ist. Mal den Patrick Batzinger fragen, wenn der mal in Deutschland ist.
Wunderbar, dann.
Markus? Ich hatte gerade einige Aussetzer hier beim WLAN, also falls ich dann mal nicht antworte oder etwas verzögert antworte, bitte nicht wundern, das ist mit den Bandbreiten hier hinterm Deich ein bisschen schwierig. Aber nun habe ich euch wieder.
Ja, noch funktioniert's, also du bist eigentlich auch relativ gut zu hören. Die zweite Personale, die können wir aber, denke ich, nur kurz ansprechen, weil da weiß auch niemand allzu viel dazu, ist, dass der Herr Walter die Fujitsu verlassen hat als oberster Chef, als CEO und mit unbekanntem Ziel davon ist.
Erneut ein Top-Management-Wechsel bei Fujitsu innerhalb kurzer Zeit.
Ja.
Wobei man sagen muss, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, Andreas, dass man ihn ja auch nie so präsent wahrgenommen hat als Außenstehender, als Chef von Fujitsu.
Nee, das stimmt.
Zumindest
das
auch im wahr. Channel, da sind andere Personen, die da natürlich die Flagge hochhalten. Seit März 2013 war er bei Fujitsu Zentraleuropa verantwortlich.
Würdet ihr sogar so weit gehen, zu sagen, möglicherweise war es eine Fehlbesetzung? Schnellschuss?
Kann ich nichts zu sagen, weiß ich zu wenig. Interessant ist, bei Fujitsu ist es so, das Top-Management hat er weltweit gewechselt oder hat europaweit gewechselt, weltweit glaube ich auch, europaweit gewechselt und auch in Deutschland gewechselt. Es hat mehrfach gewechselt. Es gab mehrere Organisationen innerhalb relativ kurzer Zeit. Der Status, den Status weiß ich nicht. Da bin ich im Moment zu weit für weg. Ganz erstaunlich ist aber, dass im Channel doch eine sehr lange Kontinuität herrscht. Mhm. Jörg Brünig ist Channel-Chef seit wann? Seit ewig?
Mittlerweile auch Mitglied der Geschäftsleitung.
Mittlerweile seit auch zwei Mitglied Jahren, der Geschäftsleitung. Ich, seine Truppe steht. Die sind seit, die Lydia Raab und der Bernd Ort sind seit Jahren dabei. Das ist alles recht stabil. Und es ist irgendwie so ein bisschen, so das Bild ist so ein bisschen widersprüchlich. Wir sollten vielleicht mal genauer reinschauen in die Geschichte. Was ich ganz interessant fand, ich glaube, Markus, bei dir auf der Plattform hat das gestanden, Sie haben gerade das Partnerprogramm neu sortiert. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe es gelesen. Ich habe auch verstanden, was Sie gemacht haben. Sie haben irgendeine Partnerstufe, die oberste, eliminiert. Aber ich habe nicht verstanden, warum und was das tolle Neue sein soll. Und alle Partner sind jetzt auf der obersten Stufe, habe ich verstanden. Fand ich irgendwie ziemlich merkwürdig.
Ja, ich hab's leider auch nur überflogen. Der Wolfgang Kühn hat es geschrieben. Ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf. Du hast recht, die eine Partnerstufe ist weggefallen, ne? Mhm. Sie hatten, glaube ich, 4 und jetzt 3. Was es jetzt konkret bedeutet oder welche Auswirkungen das hat?
Also ich denke, was wir mal ankündigen können. Können wir das ankündigen? Christian hat ja vorhin schon mal gesagt, dass wir verstärkt Schwerpunkte machen wollen. Und ich bereite im Moment einen Schwerpunkt vor PC-Markt. Mhm. Der PC-Markt, der PC und seine Nachfolger, beziehungsweise der PC und wie geht's eigentlich weiter?
Dass oder
wie
die entwickelt weiß.
Er sich weiter?
Dass die weiß.
Der PC und die Devices. Ich denke, in dem Schwerpunkt könnten wir auch was zu den Partnerprogrammen der PC-Hersteller sagen. Da hat sich nämlich bei allen irgendwie was getan.
Ja, dass da Anpassungen notwendig sind.
Sowohl bei A wie Acer bis zu Z wie Toshiba. Gut, Toshiba sage ich ja nachher noch ein bisschen was zu. Aber ich glaube, da könnten wir noch mal genauer auch in die Fujitsu-Geschichte
reinschauen. Z wie Toshiba, das muss man merken.
Noch eine kleine Korrektur. Ich habe gerade gesagt, es waren 4 Stufen und sind 3. Nein, es waren 3 Stufen und sind jetzt nur noch 2. Also schon ungewöhnlich. Zweistufiges Modell. Die mittlere Stufe ist weggefallen und dementsprechend werden die Partner von der mittleren in die anderen beiden einsortiert.
Ja, kann immer mehrere Gründe haben. Entweder in dem einen Programm zu wenig drin, als dass sich's lohnen würde, da extra was zu betreiben, ne? Also Kosteneinsparung, dass man dann Dinge zusammenlegt, Vereinfachung, weil man das Personal nicht mehr dafür hat, um alles zu betreuen, muss ja auch immer Ressourcen bereitstellen oder. Aber Andreas wird's mal recherchieren
und wir versuchen
ein bisschen rauszukriegen.
Und gucken das mal im Schwerpunkt an.
Der ehemalige HP-Manager Eric Cador, den kennt sicherlich auch noch der eine oder andere.
Eric Cador,
oh,
ja. Bestimmt, der war in Deutschland, glaube ich, schon ziemlich präsent.
Ja, durchaus. Bewegte Geschichte. Der ist jetzt EMEA-Chef geworden bei Lenovo.
Ja, da hat's mich doch etwas hinten umgehaut, als ich es gelesen habe.
Ja, warum? Ja,
ich fand das recht interessant. Es gab einen Artikel in einer englischsprachigen Publikation, die das gemeldet haben, und der Stefan Engel, der ja bei Lenovo auf europäischer Ebene auch für irgendwas zuständig ist, wobei ich nicht genau die Differenzierung herkriege. Das finde ich ein bisschen unübersichtlich. Der hat es auf Xing verlinkt und habe ich gesehen und gedacht, hey, das ist ja mal eine interessante Personalie. Eric Cador habe ich getroffen auf einer Veranstaltung von Frank und Walter, wenn sich noch einer erinnert.
Bei der ich jetzt noch auf letzte Folge gesprochen, lange.
Über Frank und Walter. Ja, du hast recht. Auch einer der Distributoren, die diesen CHS-Konglomerat mit pleite gegangen sind. Auf einer Veranstaltung von Frank und Walter in Braunschweig. Das war die erste Veranstaltung, wo ich Damian Zicking in Person getroffen habe. Recht denkwürdig, und Eric Cador war auch da und hat bekannt gegeben, dass Frank und Walter HP-PCs assemblieren wird. Es war ein grandioser Schlag ins Wasser. Auf jeden Fall habe ich gedacht, Donnerwetter, das ist doch interessant. Eric Cador wurde kürzlich erst bei HP aussortiert. Auf eine sehr Mac Whitman-typische Art, würde ich mal sagen. Zack und weg. Mhm. Und taucht jetzt wieder bei Lenovo auf. Ich bin gespannt, was er da macht. Ich frotzel jetzt mal und sag, er wird die Bürokratie im Partnerprogramm von Lenovo einführen, die es bei HP schon seit einiger Zeit gibt und der man bei HP versucht, Herr zu werden.
Oh Gott.
Ende der polemischen Durchsage.
Oh Gott.
So, jetzt bin ich dann gespannt auf Kommentare zu diesem Kommentar aus der Hörerschaft. Liebe Lenovo-Partner, gebt uns doch mal Feedback, was sich da tut.
Und, aber du hast schon recht, bei Lenovo wirkt das relativ einfach im Vergleich zu HP, ne?
Das ist recht hemdsärmelig, ja. Wobei, was man ja auch sagen muss, las ich neulich in CRN auf der Meldung über das Lenovo Partner Kickoff, was in München stattgefunden hat. Man hat die Ziele für die beiden oberen Partnerstufen kräftigst erhöht. Aber nicht ein bisschen, sondern verdoppelt oder was? Ich krieg die Zahl nicht mehr her, weil ich den Print nicht vor mir liegen habe und online habe ich es nicht gefunden. Der Fausa hat bekannt gegeben, dass die Ziele massiv nach oben gehen bei den Partnern. Begründet wurde es mit dem Merger mit dem IBM Server Geschäft.
Ach so.
Ja. Wobei ich böse Stimmen aus dem Kanal gehört habe, die gesagt haben, man versucht seinen Lagerdruck möglichst elegant auf die Partner umzulegen.
Die Medion hatten die doch auch.
Medion haben die auch, aber Medion agiert ja sehr selbstständig.
Ich dachte, der Fauser ist zuständig für das Medion-Geschäft.
Der Fauser ist, soweit ich es richtig verstanden habe, als Nachfolger für ein Pasquet-Partnerchef. Stimmt das?
Ach so, ja, der Pasquet, dass der weg ist, hatten wir auch noch gar nicht erzählt, ne?
Doch, das hat man schon erzählt,
ja gut.
Also ich hoffe, dass wir es
gemeldet haben. Und Lanschi ist ja auch aufgestiegen, oder?
Der Lanschi ist jetzt Chef vom Ganzen.
Chef?
Nein, zweiter Chef.
Zweiter Chef. Meine Herren.
COO.
Meine Herren.
Ja, da geht was.
Da geht was.
Wissen wir eigentlich, wo der Robert Pasquier ist?
Ich schätze daheim. Na, heute vielleicht im Biergarten bei dem Wetter.
Keine Ahnung.
Also ich hatte gehört, dass der erstmal in Urlaub gehen wollte. Ich habe aber tatsächlich nicht gehört, was der Hintergrund war seines Weggangs überhaupt nicht, gar nicht.
Nee, weiß ich auch nichts drüber.
Ich fand den Weggang bezeichnend. Haben wir da schon drüber gesprochen? Ich denke ja.
Ja, ich glaube schon. Das war schon eine Weile.
Ich hoffe ja.
So, dann haben wir noch, wir haben noch ein paar Sachen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen sputen hier. Einmal, das machen wir eigentlich ganz kurz, den Tobias Nagel.
Tobias Nagel, genau.
Der wechselt von Alto zur Online Software AG.
Genau, bin ja schon wieder ich. Also, Tobias Nagel war Bereichsleiter bei der Alto für das Thema bei der Alto Deutschland, also bei der Distribution, fürs Thema Monitore und Digital Signage. Ist dann als Verantwortlicher zur Medium gekommen und sollte da den Vertrieb auf Vordermann bringen und das Geschäft anschieben. Die Medium ist die Tochtergesellschaft, die man in Düsseldorf gekauft hat. Das ist ursprünglich mal ein AV-Distributor gewesen oder ist immer noch ein AV-Distributor. Und da sollte das AV-Geschäft stärker mit dem IT-Geschäft gemerged werden. Tobias Nagel wechselt jetzt zur Online-Software AG. Das ist ein Softwareanbieter im Digital Signage-Umfeld. Ist für ihn wahrscheinlich ein gar nicht schlechter Schritt. Und da soll er das Signage-Geschäft nach vorne bringen, also das tun, was er bei Alto auch schon getan hat. Jetzt allerdings nicht mehr beim Distributor, sondern beim Hersteller. Und gut, Wechsel vom Distributor zum Hersteller. Also die Menschen wechseln ja gern vom Distributor zum Hersteller. Also für ihn wahrscheinlich ein gar nicht schlechter Schritt. Mhm. Wer die Nachfolge übernimmt, weiß ich nicht. Okay. Aber wahrscheinlich erfahren wir das nächste Woche auf der Also Hausmesse in Bochum.
Genau, die dann da kommt. Dann haben wir noch auf der Liste stehen, der neue Channel-Chef von der IBM stellt sich vor. Ich glaube, Markus, du hast ihn auf der CeBIT kurz getroffen, oder?
Genau, ich hatte mit ihm ein kurzes Gespräch auf der CeBIT geführt. Olaf Skamperle oder Skamperle. Ich weiß nicht genau, wie
es heißt. Skamperle, hat er gesagt.
Skamperle, ne?
Ja.
Und ist der Nachfolger von Stefan Wilpermann. Die Personalie hatten wir ja schon bei einem Channelcast kurz angesprochen. Mhm. Der hat sich kurz vorgestellt, der Olaf Skamperle, und hat halt auch gesagt, er will nicht unbedingt alles von Grund auf ändern. Also da ist von einer gewissen Kontinuität im Partnergeschäft der IBM schon auszugehen. Diese eine Channel-Organisation, One Channel, ist an den Start gegangen. Sämtliche Partner sind in einer Organisationen zusammengebracht und sollen miteinander interagieren und stärker miteinander vernetzt werden, um entsprechende Projekte durchzuführen. Das war auch das, was Stefan Wippermann so schon gesagt hatte und was jetzt von seinem Nachfolger auch so fortgeführt werden soll. Er ist, hat einen sympathischen Eindruck gemacht, ist, ist auch ein Software-Experte, Spezialist für Business Intelligence. Da hat er die, er war Geschäftsführer der, der Cognos, die dann von der IBM gekauft wurde. Also ist eigentlich der Mann, der für diese neuen Themen, die IBM anspricht, neu in den letzten Jahren verstärkt, BI Analytics, der richtige Mann, denke ich, und geht den, hat jetzt die ersten Partnerkonferenzen eröffnet. Es gibt ja keine deutsche, nicht die eine deutsche Partnerkonferenz mehr, sondern viele regionale Events und auch in Österreich und der Schweiz, wofür er ja auch verantwortlich ist für alle drei Länder, gibt es verschiedene Events. Da hat er schon eine Partnerkonferenz in Wien eröffnet und sich da erstmals vor ein paar Wochen vorgestellt den österreichischen Partnern. Mhm.
Der machte einen ganz bodenständigen Eindruck, fand ich.
Ja, absolut.
Und was ich interessant finde, ganz zu Anfang seiner Karriere war er ja mal beim Systemhaus. Ich habe vergessen, welches es war. Hatten wir uns auch drüber unterhalten. Also der kennt die andere Seite vom Channel tatsächlich auch.
Genau.
Was ja immer ganz wertvoll ist. Dann arbeitet man als Channel-Chef nicht so im luftleeren Raum.
Zumindest nicht völlig. Auch da bewegt bleibt.
Man weiß so ein bisschen, was
dreht sich natürlich die Zeit weiter. Ja, das stimmt schon. Ja. Dann ansprechen wollten wir auch noch den Weggang von Olaf Kaiser von.
Da haben wir noch nicht
drüber gesprochen. Das Synaxon, richtig? Nee, das,
wir hatten schon lange keinen Channelcast mehr.
Ganz genau. Olaf Kaiser war jetzt ziemlich genau 5 Jahre bei der iTeam oder hat die iTeam gemacht oder neben der iTeam ja im Übrigen auch noch die Akzente und Microtrend und so weiter. Und der hat jetzt auch die Synaxon verlassen. Auch da gab es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie es in Zukunft weiterzugehen hat. Stand auch so ganz klar in der Pressemitteilung drin, die ja da in ihrer Aussage schon sehr deutlich war.
Die Pressemitteilung war das merkwürdigste Stück Kommunikation, was ich in den letzten 10 Jahren gelesen habe.
Im Ernst?
Ja.
Warum?
Ich sag dir genau warum.
Ja.
Die Pressemitteilung war für eine Pressemitteilung ungewöhnlich lang, fand ich.
Die war für eine Personalie.
Die war doch relativ lang. Ja. Das Merkwürdige an der Pressemitteilung war, die Pressemitteilung fing an und sagt, Olaf Kaiser geht weg, beschrieb so ein bisschen, was er gemacht hat und lobte ihn dann 4 oder 5 Absätze lang über den grünen Klee. Wie toll das alles ist, wie viel mehr Mitglieder es hat, wie viel Zuwachs, wie besser der Ruf ist und wie schön das alles ist. Dann kam ein Abschnitt, in dem drin steht, Olaf Kaiser verletzt uns, weil er was Neues machen will und weil man sich über strategische Ausrichtung nicht wirklich einig ist und gestritten hat. Also gestritten stand nicht drin, aber es war schon sehr radikal. Und das war so am Anfang sehr, sehr harmonisch und dann kurz Messer raus und zack. Und dann kam wieder ein Abspann voller Lob für Olaf Kaiser und wie toll das alles gewesen ist. Fand ich absolut interessant.
Du meinst jetzt vom dramatischen Aufbau nicht ganz so gelungen.
Also ich hätte das so nicht rausgeschickt. Ich weiß nicht, ob den Betroffenen das oder ob den handelnden Personen das so klar war, was die da rausgeschickt haben. Aber ich fand das schon stark. Also so eine schöne Pressemitteilung hat man nicht alle Tage.
Aber zweifelsohne.
Es scheint wirklich ernsthaft gekracht zu haben, sage ich jetzt mal von außen.
Ja, vermutlich war dem so.
Und es ist doch jetzt die Veranstaltung, die iTeam-Veranstaltung.
Oder die Synaxon-Veranstaltung. Ja, die iTeam-Veranstaltung.
Die ist doch jetzt.
Ja, ja. Ja, ja.
Na, da wird gute Laune angesagt sein. Der Kaiser war sehr beliebt bei den Partnern.
Ich wollte gerade sagen, ja, der hat ja da wirklich auch viel bewegt und war ja jemand, der ganz nah an den Partnern auch dran war, der ja im Prinzip das ganze Jahr auch unterwegs war, sich immer wieder mit Partnern zu treffen, vor Ort war, dort echt viel bewegt hat. Ne? Der hat wirklich zugehört, hat gute Ideen mit eingebracht. Also da hat man wirklich auch gesehen, die Arbeit und Zeit, die er dort rein investiert, die ist wirklich auch sichtbar geworden. Das war wirklich mein Eindruck. Er war wirklich sehr, sehr engagiert bei dem Thema, ja. Was jetzt der eigentliche Auslöser war, warum man sich getrennt hat, ist natürlich ein bisschen schwierig schwierig, sich darauf festzulegen. Da müsste man natürlich auch erstmal mit ihm sprechen. Habe ich bisher noch nicht getan. Die Gelegenheit hat sich noch nicht ergeben. Ich schätze den Olaf Kaiser aber auch als jemand ein, der durchaus nach Höherem strebt. Also der schon auch seine Karriereschritte oder seine eigene Karriere ein Stück weit im Auge hat und möglicherweise dort innerhalb der Synaxon keine Möglichkeiten, keine großartigen weiteren Möglichkeiten mehr gesehen hat, aufzusteigen und sich dann anders entschieden hat. Aber ist jetzt so ein Stück weit ein bisschen spekuliert von mir. Und ich weiß nicht, Olaf Kaiser war mal sicherlich irgendwo oder werde ich sicherlich irgendwo an einer anderen Stelle wieder treffen. Geht nicht verloren. Ich denke auch nicht. Also den werden wir sicherlich mal treffen. Und mit ein bisschen zeitlichem Abstand kann man dann in der Regel über solche Sachen auch sprechen.
Wenn ich was anmerken
darf. Ja, klar.
Also ich habe auch darüber gelesen, dass viel angekündigt wurde, auch von iTeam. Also man hat sehr, sehr große Ziele inzwischen, was das Marketing und auch die Unterstützung der einzelnen Mitglieder angeht. Und hier kann man ja verschiedene Richtungen einschlagen. Ich glaube jetzt trotzdem, ich will jetzt nicht widersprechen mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich will nur sagen, dass ich es unglaublich spannend finde, weil ich finde, dass heute eine Gruppierung oder ein Verband wie die iTeam.
Verbund,
Entschuldigung, ja. Verband sich was anderes, eine enorme Möglichkeiten hat, die Mitglieder zu pushen. Und hier sind ja auch viele Dinge angekündigt worden. Was es aus meiner Sicht immer noch nicht in der Branche gibt, ist ein Portal, wo sich wirklich Endkunden, also im B2B-Umfeld, erkundigen können, welche, Microsoft bietet sowas mit Pinpoint, welche, was auch nicht wirklich gut funktioniert und auch keiner wirklich nutzt, wenn ich das so mitbekomme. Wenn man sich zum Beispiel für eine Lösung interessiert, Office 365, ERP, Migration, CM-Einführung, welche Anbieter kann mir da wirklich helfen? Und gibt es da wirklich gute Referenzen? Gibt es da wirklich vielleicht verschiedene Auswahlmöglichkeiten mit Branchenspezialisten in meiner Umgebung? So ein Tool fehlt einfach in der Branche. Und gerade iTeam, die ja deutschlandweit ich glaube, fast 400 Mitgliedsunternehmen hat natürlich wunderbare Möglichkeiten, diese ganzen gesammelten Informationen an die Endkunden ranzutragen und mit eigenen Initiativen, Plattformen, Veranstaltungen, Online-Marketing, aber auch wirklich, da ist ja wirklich sehr, sehr viel denkbar und sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass die Systemhäuser, wir haben ja schon öfter das Thema Marketing und Kommunikation noch angesprochen, ja nie große, ist ja auch Problem aus dem Alltag, nie große Gelder haben für Marketing oder beziehungsweise auch da oft auch keine eigenen Personalien haben. Und das ist genauso eine Rolle, wo ich iTeam sehen würde und was auch angekündigt wurde. Nur was da in der Realität stattfindet, ist sehr, sehr dünn. Ich beobachte das immer wieder, es wird immer groß angekündigt, ja, wir nehmen so einen Partnerlokator oder wir stellen euch alle vor und wir machen solche Sachen. Aber mitbekommen tue ich nicht wirklich viel. Und ich finde das sehr, sehr schade, und weil es eine große Möglichkeit wäre für iTeam. Und ich glaube, die neue Person, die dort an die entsprechende Managementposition erhalten soll, die wird in diesem Umfeld Gas geben müssen. Das ist meine Meinung, weil es ja auch die Existenzberechtigung ist. Es kann nicht mehr nur noch die Einkaufskonditionen sein, die günstigeren. Mhm.
Interessanter Punkt, ja. Also interimistisch wird es ja der Frank Röbers jetzt mal übernehmen als CEO. Aber da ist natürlich absehbar, dass das auch nur interimistisch sein wird.
Es geht darum, dass der Verband einfach die Mitgliedsunternehmen an die Endkunden ranträgt. Und da passiert zu wenig, aus meiner Sicht, ganz deutlich. Mhm.
Das ist schon ein Kardinalproblem. Das sind ja mehrere Fachhandelsverbünde sind ja Unternehmen ja immer wieder Anläufe, das zu tun.
Das ist, sagen wir mal so, das kriegt natürlich eine PC-Spezialist besser hin.
Aber es ist schwierig, weil die PC-Spezialist sehr zentralistisch ist.
Franchise.
Ja. Und keine Eigeninteressen der Mitglieder hat. Also die Mitglieder sind sehr, sehr, sehr viel weniger selbstständig. Und entweder machst du mit oder du lässt es, dann musst du aber nicht PC-Spezialist machen, dann kannst du dich gehackt legen oder in die iTeam gehen oder sonst was tun.
Aber schauen wir uns doch mal einfach, ich möchte jetzt auch nicht zu tief einsteigen. Ich will einfach nur...
Doch, sag's mal.
Ich will dich verweisen drauf. Ich habe mir mal aus privatem Interesse 20, 30 Homepages von IT-Mitgliedern angeguckt. Und die haben alle ein Problem. die machen alle ganz hervorragende Technik, aber die haben alle PDFs mit ihren Referenzstories, die verhungern auf den Homepages der Systemhäuser und keine Sau klickt die. Das hört man ja auch immer wieder, wo wir das Thema haben, Alltag der Systemhäuser. Und warum nicht mal eine Plattform kreieren, wo man zum Beispiel diese ganzen Referenzstories sortiert und aufbereitet und an die Kunden heranträgt. Als ein Beispiel jetzt, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Die haben wirklich alle dieses Problem und dafür gehe ich doch auch vielleicht in, ohne dass ich Franchise-Mitglied bin, in so eine Kooperation, dass man sich hier zusammentun kann und man klaut sich ja, man frisst sich ja gegenseitig nicht das Business auf, überhaupt nicht. Also dafür sind doch nur 350 Unternehmen. Das ist jetzt ein Beispiel, was ich sage.
Also, dabei wäre das ja gar nicht so schwierig. Ich meine, die Metadaten an und für sich liegen ja eigentlich vor.
Eins der Probleme, die man hat, wenn man versucht, eine Datenbank mit den Fähigkeiten von Systemhäusern auf die Beine zu stellen, ist die enorme Komplexität und Bandbreite dessen, was ich sage jetzt mal nur Systemhäuser tun und was sie können.
Ja, aber das, also, aber wenn, das immer als Ausrede hin.
Nein, das ist überhaupt keine.
Wird gerne
ist
dann.
Es ja, ist keine Ausrede.
Wird gerne als Grund
denn, genommen. Denn ja. Es passiert Folgendes: Es gibt immer wieder Ansätze, sowas zu machen. Und die Ansätze, die zum Teil mit wahnsinns viel Geld in Angriff genommen werden, mit wahnsinnig viel Anfangsinvest, versanden in den allermeisten Fällen, weil sie an der Komplexität ersticken. Mhm. Die beziehungsweise es gibt zwei Faktoren. Das eine ist die Komplexität und das andere ist die Antriebsstärke oder auch nicht Antriebsstärke der einzelnen Systemhäuser in so einem Verbund, dann tatsächlich auch zu sagen, okay, ich oute mich und sortiere mich da vernünftig ein mit vernünftigen Informationen. Denn wenn du ein Systemhaus fragst, was kann's, dann sagen 90% erstmal alles. Und dann sagst du, okay, und an wen verkauft ihr was? Jeden. Welche Branche? Alle.
Ja gut, aber ganz ehrlich, Andreas.
Das heißt, du brauchst jemanden.
Du brauchst jemanden, aber das könnten Verlage übernehmen, das könnten Spezialisten übernehmen.
Du brauchst jemanden extern, neutralen, ja, der das einsortiert.
Aber das wäre ja die I-Team.
Und der ist vorher gegen das Eigeninteresse der
Häuser. Es geht nicht gegen das Eigeninteresse. Das ist ja genau, ich muss dir ganz vehement widersprechen. Die ganze Denke, dem alles, was du gerade sagst, auch das ist zu komplex, das ist, wir bieten alles, keiner weiß, ob er da mitmachen kann oder nicht. Man muss doch genau andersrum denken. Das ist ja genau mein Ansatz. Man muss doch genau sich in den Endkunden reinversetzen, was der sucht. Und der arbeitet über Referenzen zum Beispiel.
Richtig. Und das Problem ist aber, und da sind wir sind total beieinander.
Ja.
Also ich glaube, ich sehe das genau wie du. Das Problem ist allerdings, dass sich die wenigsten Hersteller in ihre Systemhauskunden reinversetzen und deren Anforderungen und die wenigsten Systemhäuser sich tatsächlich in die Endkunden mit ihren Anforderungen reinversetzen, wenn es um die Eigendarstellung geht. Wenn es darum geht, irgendwo was zu installieren, dann haben die das total auf der Rille. Das ist überhaupt kein Problem. Dann wissen die genau, was die Anforderungen vom Kunden sind. Aber wenn es darum geht zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und vergesse mal meine Eitelkeiten und Befindlichkeiten und sag mal nicht, dass ich der Größte, Schönste bin, sondern versuch mal genau das so strukturiert zu sagen, was ich kann, so dass es dem Endkunden nützt, dass der zu mir findet. Genau da ist der Riesengap. Das ist der zweite Aspekt. Wer die Komplexität erschlagen hat, was bis jetzt noch keiner hat, hat allerdings noch nicht die Antriebsstärke, beziehungsweise nicht Antriebsstärke und diese Eigendynamik der Häuser erschlagen.
Also,
und das ist ein ganz massives
Hindernis. Also ich gebe dir recht, das ist ein komplexes Thema, das ist eine Schwierigkeit, die Systemhäuser tun sich schwer, aber iTeam sehe ich hier als ein Beispiel in der Position, weil dort Vertrauen ist, weil dort auch
gemeinsamer Wille herrscht,
also. Hier dran zu schrauben. Und wenn ich wirklich sehe, ist es jetzt das Portal verbessert worden, das habe ich in der Channel Partner gelesen, für die IT-Mitglieder, wie die sich vorstellen können, und ich auf das Portal klicke, wenn ich mich jetzt in Endkunden reinversetze, dann glaube ich, ist das jetzt nicht so optimal. Ja, Kraut und drüber. Also du könntest ja mal so, bitte?
Du meinst, der Ball liegt bei der Zentrale, sprich bei der IT-Team selbst, da die Auftritte besser zu machen.
Natürlich, wenn die attraktive Marketingangebote anbieten für die Mitglieder, dann machen die auch mit.
Es muss von der Zentrale ausgehen.
Natürlich.
Und es kann von der Zentrale auch nur mit einem gewissen mit einem gewissen Druck und
Vorgabe ausgehen. Die haben es ja auf die Fahne geschrieben, auf den Pitch von iTeam. Ja, wir machen Marketingunterstützung. Ganz ehrlich, wenn ich auf die iTeam-Seite gehe, sehe ich nicht viel von Marketingunterstützung. Ich weiß nicht, was alles hinter den Kulissen passiert, um Gottes Willen. Ich sehe nur das, was ich halt sehe, ne?
Aber was wenn ich auf die... Von Endkundensicht nicht akzeptabel.
Ja. Okay. Lass uns mal so im Raum
stehen. Ja, ist aber interessanter,
wirklich interessanter Punkt. Ich finde das absolut nachvollziehbar, ja.
Und ich habe mir gerade überlegt, also ich unterstütze da deine These, Alex. Ich denke auch, dass das eben gerade Aufgabe dieser Zentrale wäre, sowas in Ordnung zu bringen. Natürlich sagt ein Systemhaus auf die Frage, was könnt ihr? Wir können alles. Bei wem macht ihr das? Bei allen? Unter welcher Branche? Bei egal.
Naja,
ist klar,
naja.
Dass ihr das immer, aber ja, ich meine, ja, da kann man ja relativ mit relativ simplen Methoden kann man das ja filtern.
Natürlich.
Eine der einfachsten Filtermöglichkeiten sind, was du gerade gesagt hast, Referenzen. Dann zeig uns doch mal die Referenzen. Genau,
zum Sehen. Ja. Du kannst zum Sehen.
Genau, und dann muss man die ganz einfach benennen. Da steht dann drin, welches Projekt es war. Da kann man ableiten, welche Branche es war.
Ich sehe das.
Was der Leistungsumfang
war. Ich will ein Beispiel nennen. Ich hab ja inzwischen ein paar Mitarbeiter und das ist auf jeden Fall so, ich habe eine Office 365 Anbieter, ich glaube, ich habe es schon mal im anderen Channelcast gesagt, gesucht und habe gegoogelt, Office 365 Anbieter aus München. Und krieg dann irgendwelche AdWords mir entgegengeknallt, aber ich habe wirklich keinen gefunden. Mhm. Ich habe dann über den Wolfgang Brehm habe ich dann jemanden gefunden, der mich da zumindest beraten hat in dem Umfeld. Eigentlich also sprich von Microsoft. Aber
das ist echt unglaublich.
Ich habe niemanden gefunden und das wäre doch eine. Wenn ich jetzt ein anderes Unternehmen mit der Größenordnung von meinem, hat schon mal eine Office 365 Integration gehabt, ähnliche Bedingungen, klassische Referenzgeschichte, hätte ich dann natürlich angerufen.
Selbstverständlich ist das so.
Ne, sehr gutes Beispiel. Ne?
Der ist übrigens auch weg, das hatten wir noch gar nicht gesagt, ne, Wolfgang Brehm.
Wolfgang,
ja. Stimmt.
Wichtige Personalie.
Ja, stimmt.
Wichtige Personalie. Der langjährige Channel-Chef bei Microsoft verabschiedet sich in Sabbatical.
Das war so, ich habe einen Kollegen auf der CeBIT getroffen, der hatte einen Termin mit Wolfgang Brehm. Und dann hat Sekretärin bei dem Kollegen angerufen, das war ein Analyst, ja, der Termin fällt aus. Der war aber noch vereinbart, also es war innerhalb von einer Woche das oder zwei Wochen. Das
muss total plötzlich gekommen sein, ja, ich habe das auch auf der CeBIT gehört.
Ja.
Also da deutet ja alles darauf hin, dass Wolfgang Brehm da echt das Handtuch geschmissen hat.
Glaubst du?
Ja.
Ich bin mir nicht sicher.
Der ist schon wer ihn kennt, ein sehr gutmütiger Mensch und ein sehr ruhiger und besonnener Mensch.
Der ist sehr loyal,
der ist sehr loyal und aber auch an sich und an viele Dinge, glaube ich, auch hohe Ansprüche hat. Der möchte wirklich dass da gute Arbeit geleistet wird. Aber ich habe so im Moment den Eindruck, dass bei Microsoft läuft es nicht wirklich rund, zumindest nicht in der deutschen Organisation.
Das glaube ich auch.
Und da gibt's echt Reibereien und ich glaube, Illek ist auch froh, dass er da zur Telekom wechseln kann und da im Moment raus ist. Und da ist im Moment natürlich auch ein Vakuum da. Und ich glaube,
Also ich habe eine andere These dazu. Die ist aber auch nur eine These und die geht also in der vom Background in dieselbe Richtung, aber von der Diagnose in eine total andere. Ich bin mir nicht sicher, ob er es hingeschmissen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wolfgang Brehm, gerade weil er so lange dabei ist, sehr loyal ist, wahrgenommen wird als jemand von der alten Microsoft, die man eigentlich nicht mehr haben möchte und dies zu überwinden gilt. Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das war ein spekulativ.
Vielleicht hätte der die Nachfolge antreten sollen von Illek.
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke.
Nicht so Wolfgang Brehm, nein. So ein Macher. Wir haben ja mal hier den Wolfgang Illek als
in der Position. In der Außenwahrnehmung ist Wolfgang Brehm super.
Also natürlich. Wolfgang Brehm ist einer, der wirklich die Probleme auch löst, der die Probleme in die Hand nimmt, der macht, der die Beziehung. Ich glaube, wir haben ja mal gesagt, etwas überspitzt, dass die Position des Microsoft-Geschäftsführers eher in die Richtung Gruß August geht.
Wer hatte das nochmal gesagt? Nicht.
Ich weiß nicht. Ahnung,
muss man, glaube ich, mal die letzten drei Sendungen nachhören. Irgendwo wird es dann schon genannt sein.
Auf jeden Fall kann man da hinterher so ein Piep einbauen jetzt. auf jeden Fall halte ich Wolfgang Brehm für jemanden, der Channel ist, von vorne bis hinten, von oben bis unten, der auch die ganzen Beziehungen zu den einzelnen Händlern, Systemhäusern kennt, auch die WWchen und auch durch eine Lösung immer wieder eine Lösung findet, improvisiert. Also ich halte
das liegt zumindest in seinen Genen drin, aber er hat ja später dann auch andere Aufgaben wahrgenommen.
Ja, also dass er Managementaufgaben übernehmen kann, ohne Frage. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass er bei einem bekannten Channel-Unternehmen wieder auftaucht. Wortmann zum Beispiel oder.
Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ah, Wortmann, na.
Was?
Nee, nicht bei Wortmann. Eher bei Cancom. Aber das ist eine Geschichte. Aber nee, das glaube ich, also ich denke schon, dass er wieder auftauchen wird. Ich glaube schon, dass er wieder auftaucht.
Aber bei einem anderen Hersteller?
Ich weiß es nicht. Es sind ja etliche Microsoft-Leute, auch Prominente, dann bei Microsoft-Partnern gelandet. Der Christoph Bischoff ist auch bei Microsoft-Partner, hab bloß vergessen, bei welchem. Das müsste ich mal googeln. Das ist ganz interessant. Der war ja früher Office-Chef.
Die Alternative.
Und dann lange Microsoft Italien-Chef.
Alternative wäre natürlich Telekom. gibt's ja auch immer enge Verbindung zwischen der deutschen Telekom oder Telekom und Microsoft. Oder er macht halt seine Stadtführungen jetzt und
unwahrscheinlich.
Hauptberuflich und macht und nimmt Geld ein. Ich habe ja mal eine Stadtführung mit dem
Modell zu monetarisieren.
Bitte?
Stadtführung?
Ist ja. Das ja, ich meine,
ob das super geht, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, wenn du da drei am Tag irgendwie durchmachst. Also er hatte mich mal eingeladen, ich hatte mal das Vergnügen, an so einer Stadtführung teilzunehmen, die er macht. Und das war also die schönste Stadtführung, die ich je gemacht habe, muss ich ehrlich sagen. Der Wolfgang Brehm hat ein unglaubliches Hintergrundwissen sich angelesen zu jedem kleinen Fleckchen in München. Und was er eben macht, er macht nicht so eine typische Stadtführung, du kommst irgendwo hin und jetzt zieht man hier sowieso, gebaut sowieso, keine Ahnung. Und sondern er erzählt einfach Geschichten. Der erzählt wirklich Geschichten, das ist alles eingebettet in Geschichten und das ist einfach so toll, ihm da zuzuhören. Und da gibt's einen roten Faden dabei und er nimmt sich dann auch ein bestimmtes Thema vor und da geht man dann rum und ist ganz toll. Und da wollten viele natürlich am Schluss dann, oder er hat dann gesagt, er nimmt kein Geld dafür, wenn er Geld entgegennimmt, macht er das gerne, aber er spendet das dann. Der war ja auch im sozialen Bereich sehr engagiert.
Sehr engagiert, ja.
Hat da sehr viel gemacht und ja, keine Ahnung. Also vielleicht trifft man irgendwann auf dem Marienplatz wieder mit dem Schirm in der Hand.
Na, ich glaube, wir treffen den eher in der Branche wieder.
Ich denke auch.
Ja. Der Christoph Bischoff ist übrigens bei ADP gelandet. Das ist ein Anbieter von Human Resource Software.
Okay.
Habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Das ist auch nicht so richtig.
So, Kinder, gefahren. Jetzt haben wir hier schon, ich weiß nicht.
16:13 Uhr.
Gute halbe Stunde mehr sogar über Personalien gesprochen, die wir ja eigentlich.
Wir haben aber nicht nur über Personalien gesprochen, muss man ja sagen.
Wir schweifen natürlich wie immer ab. Wir schweifen natürlich immer wieder ab. Ist schon völlig richtig.
Kinder, müssen wir noch über die CeBIT sprechen?
Ich wollte gerade sagen, ja, vielleicht noch. Vielleicht von jedem kurz so ein Statement in Richtung CeBIT, wie ihr wart ja alle oben mehr oder weniger lang. Vielleicht von jedem so ein kurzes Statement, wie wir es wahrgenommen haben. Fangen wir mal bei dir an, Alex.
Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand auch echt? Ja.
Du bist nachher dran.
Ich habe nur gefragt,
echt. Entschuldige, dass es mir gut gefallen hat.
Nein, das tut mir sehr leid. Nein, ich finde das schön, dass es dir gut gefallen hat.
Also, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Zum einen hat mir sehr gut gefallen, dass es insgesamt etwas dichter war, also sprich die Hallen enger beieinander lagen, die Wege nicht mehr so weit waren. Zum anderen hatte ich das Gefühl, also die Zahlen, die man gehört hat, waren schwer zu beurteilen. Es wurde ja auch gemunkelt, dass die Zahlen, es wird ja immer geschönt, ganz gern. Aber Fakt ist, es sah immer gut voll aus überall, nicht immer überall. Es gab auch einige Flops, ohne Frage. Aber ich fahre ja meistens im Planet Reseller. Das fand ich ganz hervorragend. Wir haben auch diese Installationen von der Telekom und dem Microsoft-Bereich und Halle 1 ist das, ne? Mhm. Halle 3.
Microsoft war 5, glaube ich.
Vier oder fünf. Dort in dem Bereich und dann
da
eben auch.
Da ging die Post ab, mein
Gott. Ja, da ging die Post ab. Der Startup-Bereich fand ich klasse.
Welchen?
Nicht weit weg
von. Nicht Z-Scale, sondern.
Ja, das, was letztes Jahr auch schon dort eingeführt wurde.
Ja.
Mir fällt es auch gerade nicht ein.
Was denn?
Wo die ganzen Startups sich.
Code N, super.
Da war es sehr gut, ja.
Ja. Und ja, es war irgendwie vor allem Kollege Weiler hat ja geschrieben, CeBIT für Trittbettfahrer, also die keinen eigenen Stand hatten, Klassentreffen und dem kann ich, also ich weiß auch von einigen Unternehmen im Planet Reseller, die wirklich richtig Leads bekommen haben im großen Stile.
Das weiß ich auch.
Ja, also sie war gut. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Man konnte kaum 20 Meter gehen, ohne dass man jemanden kannte. Fast jeder
echt?
Halle.
Ja. Echt?
Also ging mir so.
Fand ich dieses Jahr gar nicht.
Dabei kennst du doch jeden, Andreas.
Also ich fand es dieses Jahr, nee.
Naja, erzähl du.
Nee, war nicht
mal. Obwohl ja eigentlich viele oder schon immer Cebit-Freund war es, ne? Du warst
doch immer gerne auf der Messe. Eigentlich, ne? Bin ich der Cebit-Freund. Eigentlich habe ich immer gesagt, wenn die Cebit mal nicht mehr ist, ich bin der Letzte, ich mache das Licht aus. So. Die Cebit. Wir sind hingefahren am Vormessetag. Die Cebit hat Montag angefangen, also am Sonntag. Ich habe mich gewundert, warum ich am Sonntag so wenig Leute treffe. Weil normal ist jeder mit dem Aufbau beschäftigt, wuselt da rum und man trifft viele Leute und hat viele Gespräche. Hat mich neulich jemand aufgeklärt, der aus dem Fach, vom Fach ist, Messebauer, sagt, na ja, wenn der erste Tag auf den Montag fällt, ist der Aufbautag ein Sonntag und glaubt doch nicht, dass irgendwer Lust hat, für den blöden Messeaufbau sein Wochenende zu unterbrechen, wenn er das nicht unbedingt muss. Also haben es die meisten nicht gemacht. Stimmt, absolut einleuchtend. Ich habe tatsächlich am Vormesse, ich habe noch nie so wenig Leute getroffen am Vormessetag wie da. Okay. Was ich bei der Cebit auch wirklich zutiefst deprimierend fand, war die Halle 11. Ich weiß nicht, ob ihr da wart.
Halle 11 war?
Halle 11. Es gibt ja diese drei Hallen am Eingang vom Bahnhof, vom Messebahnhof.
Ja.
Halle 13, 12, 11. 13 Networking, Netzwerkhalle. 12 auch und 11 war dann Networking und Security. Security ist ja schon vor einer Zeit umgezogen in Halle, ich glaube Halle 6.
Ach, das ist dahin, wo AVM
genau.
und so
Halle 13
sitzen.
Ist AVM,
ja, ja.
Ganz genau.
Ja.
Und diese Achse vom Messebahnhof hat früher ganz gut funktioniert.
Das glaube ich funktioniert aber nicht mehr.
Na, wenn man Montag vom Messebahnhof kommt und ist einfach nichts los. Weil kein Mensch auf diesen Laufbändern ist, auf dem Übergang, dann ist das nicht gut. Halle 13 war recht voll von den Ausstellern. Halle 12 wurde dann schon ein bisschen dünner. Am Ende von Halle 12 war einer der bestbesuchten Stände, der war immer voll, immer rumsvoll. Wenn ich vorbeigekommen bin, der war von Tesla, da hatten das Elektroauto stehen. Mhm. Die anderen Stände waren übersichtlich besucht. Und dann hatten wir getroffen am Eingang von Halle 11 Ralf Ladner, das ist ein Ex-Kollege, der hat früher gemacht die Network Computing. Das so in dem Netzwerkumfeld ist das so die Zeitschriftengröße. Und die Halle 11 war früher die Domäne von Ralf Ladner. Da kannte der wirklich jeden einzelnen Menschen, nicht nur jede einzelne Firma. Wir kommen da rein, es ist gähnende Leere, in der Mitte steht so eine Art Pommesbude und ein Stück weiter vorne ist so ein Konglomerat winziger Buden von VW, die Startup-Initiative. Oh, war das bitter.
Mhm.
Oh, war das bitter. Okay, jetzt
Fazit?
Vorgeschichte.
Das Fazit.
Das war die Vorgeschichte. Im Planet Reseller war weniger los als immer, fand ich. Es war weniger los, aber es war okay. Die Messe war für mich erst dann wieder gelungen und gerettet, als ich wirklich in der Halle war, wo Microsoft war, in der Halle daneben, wo die Security-Anbieter waren, in der Halle auf der anderen Seite daneben, wo so Systemhäuser und diese Output- und Druckerleute und so waren. Da war es ab dem zweiten Messetag wirklich voll. Und zwar so voll wie auf einer ganz normalen Cebit, als wäre nichts gewesen. Davon hat man in den anderen Hallen aber vergleichsweise wenig gespürt, fand ich.
Mhm.
Sehr schön fand ich Code N. In Code N war viel los. In Code N waren sehr namhafte Aussteller. Dass Ernst & Young sich inzwischen A nennt, fand ich interessant.
Man geht mit der Zeit.
Im Eifer des Gründerwahns, die A kommen vorbei und machen bei mir die Wirtschaftsprüfung. Mhm. Toll. Dann war aber Google auch als Aussteller drin. Accenture war als Aussteller drin. Ich fand das gut. Also die war wirklich sehr gelungen. Und da wurden auch spannende Geschichten gezeigt.
Die haben das ja auch gesponsert, da den Bereich.
Ja.
So, ne? Die wollten ja auch die Startups da haben.
Ja, also das war wirklich toll. Man konnte schöne Sachen sehen und war klasse. Wir hatten dann noch ein Startup getroffen, die einen Stand hatten in diesem Volkswagen-Startup Konglomerat in Halle 11. Die sind tatsächlich am zweiten Messetag zu einer befreundeten Firma ins Planet Reseller gezogen, weil sie es da hinten in Halle 11 nicht mehr ausgehalten haben, weil da gar nichts los war. Und die hatten im Planet Reseller sehr, sehr gutes Feedback. Ich habe auch mit einem Aussteller von LED-Leuchtmitteln gesprochen, was auch ganz interessant ist, der im Planet Reseller war. Der war komplett begeistert. Der hatte jeden Tag wirklich durchgängig im Halbstundenrhythmus Termine, zwei neue Lieferanten gesprochen und gelistet und einen Haufen Kunden.
Ja. Also Markus, von daher war's gut. Markus, wie waren deine Eindrücke von der CeBIT? Fährst du dahin?
Ja, ich bin auch CeBIT-Fan, wenn ich gerade das mit der IFA vergleiche, wo ich mich dann auf dem Messegelände verlaufe immer und wesentlich weniger Leute treffe. Also ich bin auch CeBIT-Fan und ich bin immer noch gerne da. Aber durchweg positiv würde ich es auch nicht sehen. Das, was Andreas gesagt hat oder auch Alex, die Hallen 13, 12, 11 da hinten, die sind irgendwie schon abgespalten vom Rest. Und wenn man sich dahin mal verläuft, da will man eigentlich auch gar nicht mehr hin, weil man keinen mehr trifft und nichts los ist und die Wege ins Zentrum zu weit sind zurück. Planet Reseller, klar, wie immer in Ordnung, obwohl meines Erachtens auch so ein bisschen die Tage Montag und Donnerstag und auf alle Fälle auch schon Freitag dann auch schon weniger werden, dass sich das, wenn man nur die Wochenmitte als CeBIT veranstaltet, sich auf Dienstag und Mittwoch so kristallisieren, dass das die beiden Tage sind, wo viel los ist. Montag war schon überschaubar, da reisen die Leute an, Donnerstag reisen schon wieder viele ab und Freitag sehr viele ab. Ich war auch am Sonntag da und habe einige Leute getroffen, auch weniger als sonst, da gebe ich auch Andreas recht. Ich hatte Thomas Kasper von Carbonet noch getroffen beim Messeaufbau. Sven Glatter von Comteam, aber weniger als sonst. Lohnen tut sich das natürlich, wenn man überwiegend im Planet ist und einen Channel-Bezug hat oder einen Channel-Schwerpunkt gar. Da trifft man halt wirklich noch jeden und es ist ein Klassentreffen. Und ich hatte schon meinen Trolley in der Hand und war auf dem Weg zum Bahnhof zurück. Da habe ich noch den Markus Ader getroffen im Planet und mit ihm noch ein Wasser getrunken, der sich jetzt umhört und neu positioniert. Dann war ich auf dem Weg zum Messebahnhof und habe dann auch noch draußen auf dem Freigelände den Michael Dressen, den TechData-Chef, getroffen.
Ach, der ist auch auf der CeBIT gewesen.
Ja, den habe ich aber auch nur auf meiner Abreise auf dem Freigelände getroffen. Es war schönes Wetter, er stand da und hat auch ein paar Fotos geknipst. Und also es lohnt sich definitiv noch. Was ich lächerlich finde, ist dieses Messemotto, Deconomy, wie es diesmal heißt. Wenn ich durch irgendeine Halle wackel, da erkenne ich das Messemotto nicht. Das sind die Stände wie im Vorjahr, die IBM, die SAP, die Microsoft. Dass das nun alles Deconomy ist, gut. Ich denke mal, diese enge Verbindung zum Bitkom ist auch nicht immer dazu da, um für frische oder neue Impulse zu sorgen.
Hm. Naja, von Bitkom ist im Prinzip ja eine Industrievereinigung, wo diese Themen gespielt werden.
Ja, aber die sollten ja auch daran das haben, dass ordentlich was geht.
Ja, aber naja, gut. Das ist mein eigenes Thema, die Bitkom, ehrlich gesagt. Schließe ich sozusagen die Runde ab. Ich mache es auch kurz. Ich sehe die CeBIT, ich sehe, dass die CeBIT nur noch teilweise funktioniert. Sie funktioniert dort, wo es in sich geschlossene Ökosysteme gibt, wie beispielsweise den Planet Reseller, ist für mich so ein abgeschlossenes Ökosystem, das funktioniert. Gegenüber dem Vorjahr bisschen zurückhaltender, das stimmt, aber es funktioniert. Es gibt Bereiche, die meiner Meinung nach stark ausbaufähig sind und wo ich gute Potenziale sehe. Ich möchte hier das Thema Code N auch nennen, ganz bewusst. Das fand ich wirklich toll. Das war auch von der ganzen Atmosphäre in der Halle toll gemacht. Ja. Gedämpfteres Licht drin, gemütlich, Ecken, wo Leute mit ihren MacBooks rumlagen und iPads und natürlich auch Microsoft Windows Geräten. Wenigen. aber da war einfach auch junges Volk sozusagen anwesend, das sich dort mal einfach informiert hat. Es war einfach eine tolle Stimmung drin. Es gibt aber auf der anderen Seite Hallen, dort, wenn du die Türe aufmachst, dann denkst du dir, Gottes Willen, was ist denn hier eigentlich los? Ja, ist da eigentlich noch irgendjemand da? Also wenn du irgendwo hinkommst und da steht dann, hier geht's übrigens lang zum E-Commerce-Park, und dann machst du da die Türe auf und siehst da irgendwie fünf Tapeziertische nebeneinander mit irgendwelchen Softwareanbietern aus dem E-Commerce-Bereich, dessen Namen du noch nie gehört hast, dann denkst du dir, also E-Commerce-Park ist ja irgendwie der blanke Hohn. Ja? Also ich denke, die Zeiten für die Messe werden nicht einfacher. Es wird, glaube ich, sogar eher schwieriger werden. Und ich glaube, da muss man jetzt sehr klug vorgehen und die guten Dinge, die auch gut laufen, fördern und zusammenbringen, mehr konzentrieren, das auch flächenmäßig anders aufteilen, dann sehe ich da schon einen ganz guten Weiterbestand. Aber es gibt einfach Bereiche auch, wo man sieht, das hat sich einfach auch ein Stück weit überlebt. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist einfach auch die wahrgenommene Realität der Messegesellschaft. Ja, also es wird sich immer noch hingestellt und gesagt, es ist alles super auf der Messe und alles ganz toll. Und wenn man die Pressemitteilungen liest, dann war das wieder eine sensationell gute Messe und es hat sich erfolgreich stabilisiert und es sind mehr Besucher gewesen als im vergangenen Jahr. Obwohl man sich von den Fachbesuchern verabschiedet hat, was man im Übrigen nicht hat, wer am Donnerstag auf der Messe war und nur mal auf den Parkplatz geschaut hat, was da an Bussen unterwegs waren, die Schüler rangekarrt haben.
Am Donnerstag.
Das du war, nicht, das war der helle Wahnsinn.
Sondern
Endkunden. Ja, Endkunden, ja. Also, da wird schon nach wie vor ziemlich viel gedreht und gemacht, damit man auf seine Zahlen kommen. Und ich kann es nur wiederholen, was ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesagt hatte. Nach meinem Dafürhalten, perspektivisch gesehen, wäre ich für eine Rückintegration der CeBIT in die Industriemesse.
Nein, viel zu groß.
Aber das funktioniert derzeit nicht, weil die CeBIT ist noch zu groß und die Hannover-Messe ist noch viel größer. Die ist ja bis auf den letzten Quadratmeter ausgebucht. Aber wäre so prinzipiell mein Ansatz.
Habt ihr?
Was ich ganz interessant finde, ist mein letzter
Aspekt. Mach. Entschuldigung.
Ich bin mit dem Michael Krämer, der ja auch schon Gast in der Sendung war, und seinem Kollegen, dem Ralf Huck, ganz genau. Huck. Die habe ich mal besucht und die waren ja auch super happy. Die haben wirklich tolles Geschäft dort gemacht und habe zu denen gesagt: Komm, lass uns mal in diese Halle Code N rübergehen zu den Startups. Haben sie dann auch mitgemacht. Und was ich echt erstaunlich fand: Die sind rausgegangen aus der Halle mit offenem Mund und hatten zwei wirklich konkrete Geschäftsanbahnungen in der Tasche. Also denen hat es einen Riesenspaß gemacht, sich für diese neuen Technologien, die es so zu sehen gab, für die Geschäftsideen zu interessieren. Der Michael Krämer hat unter anderem eine Plattform geschaffen, in dem Daten aggregiert werden, und zwar sammeln die Kfz-Daten ein. Man kann ja auf so einem ODB-Schnittstelle, die jedes Auto hat, so einen Dongle draufsetzen und da fallen ja jede Menge Daten an. Die kann man einsammeln. Die Daten werden in dem Fall in die Cloud gespielt, dort nochmal aggregiert, zusammengefasst, aufbereitet und dann kann man die für alle möglichen Dinge nutzen. Und Ralf Krämer sagt, das ist super, ich habe eine App, die heißt Kfz-Fahrtenbuch. Das ist genau das Teil, was mir fehlt. Geben Sie mir Ihre Rufnummer, wir treffen uns, machen wir weiter. Also das war für mich irgendwie so eine Erleuchtung, weil man ja immer denkt, gerade die Systemhäuser, die eher so tradiert sind und eher ein bisschen konservativ arbeiten, einen riesen Spaß hatten, dort mit diesen Startups zusammenzukommen. Ja. Und ich bin ganz froh darüber, dass die Kollegen von der Channel Partner jetzt dieses Jahr auf dem Systemhauskongress auch ganz dediziert Startups einladen, die sich dort vorstellen und präsentieren, um die Leute da miteinander zu bringen. Ja. Also finde ich ganz gut. Ja, ansonsten war es wirklich mal ein bisschen kürzere Wege, das stimmt, gebe ich euch recht.
Eine Schrute noch zum Abschluss von der CeBIT, beziehungsweise nicht von der CeBIT, sondern eigentlich über die Messe Hannover im Zusammenspiel mit dem Nahverkehrsverbund in Hannover.
Oh ja, das war auch schön.
Und zwar ist ja inzwischen seit diesem Jahr aufgrund einer Meinungsverschiedenheit der deutschen Messe mit den Hannoveraner Nahverkehrs- oder öffentlichen Verkehrsgesellschaften.
Namens Östra.
Östra, es gibt zwei. Es gibt die Östra und die HV, keine Ahnung. Ist im Messeticket ja nicht mehr das öffentliche Nahverkehrsticket drin. Die CeBIT, es gab ganz große Schilder am Eingang der CeBIT, das hat mich total gewundert, wo ganz groß drauf stand, öffentliche Nahverkehrstickets am Bahnhof auch schon, sind nicht mehr in den Messetickets inkludiert. Und das hatte mich ein bisschen gewundert und habe mich umgehört. Und dann erzählte mir jemand folgende Geschichte. Man hatte sich überworfen irgendwann letztes Jahr und hat also, seit diesem Jahr geht man getrennte Wege und die Leute müssen ihre Tickets halt selber kaufen. Die Östra hat das zum Anlass genommen, bei der ersten Messe im Jahr, die wohl eine große Textilmesse gewesen ist, dann mal zu versuchen, zu demonstrieren, wer die Hosen anhat und das Sagen im Haus. Und hat an Halle 1, direkt an der Trambahnhaltestelle, wo der Hauptmesseeingang ist, eine Kontrollschranke aufgebaut und alle Leute kontrolliert, die da mit der Trambahn angekommen sind. von denen natürlich die meisten Schwarzfahrer waren, viele Ausländer, die überhaupt nicht wussten, was die Menschen jetzt von ihnen wollen, und hat dafür einen mittelschweren Tumult gesorgt. Das heißt, nach ungefähr 100 kontrollierten Schwarzfahrern musste man die Aktion wieder abbrechen, weil inzwischen mehrere tausend Leute mit der Straßenbahn vor die Halle 1 gefahren waren und rein wollten. Und das hätte fast zu Schlägereien geführt. So viel zur Kundenorientierung der Stadt Hannover und ihrer unterschiedlichen Behörden.
Ja. Und interessant, der Kollege Weiler hatte die Geschichte ja auch aufgeschnappt, und da war ja etliche Wochen vorher, ich glaube 8 oder 9 Wochen vorher, war ja schon irgendeine andere Messe auf dem dort, wo natürlich das auch nicht mehr geil. Und da hatten die ja tatsächlich mit Absperrbändern den kompletten Bahnhof wie einen Trichter zugemacht,
Genau.
wo jeder durch musste zur Kontrolle, bis irgendwann die Leute so genervt waren, weil sie eine Stunde da drin standen, dass die Sachen schon durch die Gegend flogen.
Ja.
Und dann haben sie ja die Schleuse aufgemacht.
Mussten sie aufmachen, ne? Ja. Wahnsinn, oder?
Ist das
nicht der Wahnsinn?
Gibt es am Messebahnhof Laatzen genau 2 Fahrkartenschalter.
Super.
Was natürlich auch ein bisschen wenig war.
Ja.
Und auch einige Ausländer sich mit der deutschen Menüführung etwas schwer getan haben.
Ja, das ist irgendwie. Also die sind schon echt gut drauf in Hannover.
Ja, das kann man wohl sagen, ja, das stimmt. Hey, wir sind durch mit unseren Personalien und den Kurznachrichten. Ist doch schon mal was, oder?
Hey.
Was haben wir denn noch draufstehen, was wir machen?
Du hast das vorhin doch so schön angekündigt.
Ich habe das so schön vorhin angekündigt, stimmt. Genau. Einer der Schwerpunkte oder der Themen, über die wir ein bisschen ausführlich reden wollten, ist, warum Amazon nicht zu stoppen ist und der restliche Onlinehandel zusehends unter die Räder gerät. Da habe ich mal ein bisschen was vorbereitet und mich mal ein bisschen reingearbeitet in das Thema oder in das Phänomen Amazon. Warum funktioniert das so gut? Und warum bekommt der Onlinehandel das so stark zu spüren? Also, mal so als Zahl. Amazon macht in Deutschland inzwischen einen Umsatz von knapp 12 Milliarden Dollar im Jahr.
Das waren noch neulich nur 8.
Wir machen 11,9 Milliarden Dollar mittlerweile in Deutschland.
Was ein Wachstum.
Also das ist schon ein enormes Wachstum, was dorthin gelegt wird. Jetzt sagen natürlich viele, naja, Amazon kann natürlich sehr stark von dem Thema Skaleneffekte und Lagerung, Logistik partizipieren und nutzen, weil da haben sie ja einiges getan. Riesengroße Logistikzentren aufgebaut, die Prozesse relativ extrem standardisiert. Das heißt, da kann man natürlich auch sehr schnell nach oben skalieren. Das können andere Online-Händler aber auch. Also daran kann es letztlich nicht liegen. Auch dass die versuchen ständig natürlich jeden einzelnen Prozess, den sie haben, zu optimieren, wirklich an jeder kleinen Schraube auch immer wieder drehen und zu probieren, ob sie es nicht noch besser hinbekommen. Und man auch sagt, man bezahlt noch seine Lagerarbeiter schlechter als sonst irgendwo üblich. Man kennt ja die ständigen Streiks, die hier auch stattfinden. Auch das erklärt nicht den großen Erfolg von Amazon. Weil letztlich auch eine Amazon mit einer gewissen Marge zurechtkommen muss. Mehr recht als schlecht. Wir wissen es. Das Geschäftsmodell von Amazon ist zurzeit immer an der Nulllinie entlang zu schrammen. Die sind manchmal sehr stark im roten Bereich drin, wenn sie wieder große Investitionen haben. Sie wissen aber auch, dass sie darüber liegen können. Das Erfolgsrezept von Amazon ist ein ganz anderes. Das Erfolgsrezept von Amazon heißt Prime. Warum? Prime ist 2005 in den USA gestartet, 2007 dann in Deutschland eingeführt worden und war ursprünglich eigentlich mal gedacht wie eine Art Flatrate für das Thema Versand. Also einen festen Betrag, dafür hast du diese Two-Day-Shipping und diese Versandkosten-Flatrate ist auch heute immer noch im Prinzip das Kernprodukt oder der Kern des Prime-Gedanken. Zwischenzeitlich jedoch haben die dieses Prime-Thema so aufgeladen mit zusätzlichen Dingen, die du bekommst als Prime-Kunde. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Du hast mittlerweile dabei Instant Video, das heißt ein ganz großer Teil der Videos, die sie auf ihrer Streaming-Plattform anbieten, kannst du als Prime-Kunde dir umsonst anschauen. Brauchst du nicht deine 2,99, 3,99, 4,99, 5,99, 6,99 bezahlen, wie bei iTunes oder ähnlichen, sondern kriegst es einfach umsonst. Und mitunter im Übrigen, also ich nutze es auch, relativ gute Filme mit dabei. Nein, du kannst auch dir 500.000 verschiedene E-Books ausleihen. Ja, also kannst sie einfach kostenlos lesen. Das kommt auch dazu. Du hast für deine ganzen Fotos unbegrenzt Online-Speicherplatz. Kannst du so viel reinschmeißen, wie du möchtest. Du hast das Thema Prime Music. Das heißt, du kannst auch umsonst Musik hören. Ausgewählt natürlich. Du hast noch das Thema Amazon Kreditkarte, vorwiegend in den USA. Ein Thema, wo ja viel mit Kreditkarte gemacht wird. Auch dort hast du einige Vorzüge. Du hast bevorzugten Zugang zu den sogenannten Amazon Deals. Also Amazon hat auch immer wieder bestimmte Aktionen. Wenn du Prime-Kunde bist, bekommst du es als erster angeboten und dann bekommst du erst den Rest der Amazon-Kunden angeboten. Und sie haben natürlich mittlerweile auch eingeführt oder arbeiten da gerade stark dran an dem Thema Prime Now. In einigen großen Städten in den USA bereits am Start. Prime Now heißt Lieferung binnen einer Stunde. Und das kriegen die hin mit
Same Day
Delivery etc. pp. Ja. Also bei Prime Now ist es sogar so, da hast du in Echtzeit, da gibt's eine App dafür, ich habe mir das mal angeschaut, wo du tracken kannst, wo dein Paket gerade ist und du siehst gerade, es ist noch 3 Straßen von mir entfernt und jetzt klingelt's gleich. Also das ist unglaublich, wie transparent dieser ganze Ding ist. Jetzt muss man sich überlegen, Amazon.
Wie viele Mitglieder hat das in Deutschland?
Komme ich gleich drauf. Jetzt kommt aber noch das Interessante dabei. Prime wurde im April 2014, also vor einem guten Jahr, um 25% teurer. Die sind ja von 79 auf 99 Dollar hochgegangen, beziehungsweise Euro hochgegangen, die du im Jahr bezahlst. Und trotzdem ist die Zahl der Prime-Mitglieder gegenüber dem Vorjahr um 53% gestiegen. Die haben mittlerweile in Amerika alleine über 40 Millionen Prime-Kunden. Das heißt, eine Quote von 45% aller Amazon-Kunden sind Prime-Kunden mittlerweile.
Und das heißt, jeder 10. Ami ist Prime?
Ganz genau. Also so, wenn du dir das jetzt mal überlegst, warum? Natürlich genau deswegen, weil dieses Prime-Angebot, was du nebenher noch bekommst, an zusätzlichen Dienstleistungen, an zusätzlichen Möglichkeiten für eine extreme Kundenbindung sorgt. Es gibt auch noch eine sehr interessante Statistik, und zwar, der normale Amazon-Kunde kauft im Schnitt Ware im Wert von $635 über das ganze Jahr ein. Der Prime-Kunde kauft für nahezu den dreifachen Geldbetrag ein. $1,500 im Schnitt lässt ein Prime-Kunde bei Amazon liegen, weil es ihm so einfach gemacht wird. Er muss sich nicht um Bestellkosten kümmern, um Versandkosten kümmern. Er weiß genau, wenn er diesen Fire TV kauft, da kann er die Filme umsonst anschauen, er kann umsonst Musik hören, er hat ein Gerät bekommen für ganz wenig Geld, das nennt sich Kindle, da kann er sich die E-Books noch kostenlos ausleihen. Und Amazon wird ja jetzt auch noch in das TV-Geschäft einsteigen. Die planen ja eigene Fernsehserien zu machen. Mhm. Damit wieder ein Grund mehr,
die sind schon dabei,
in dieses Prime-Programm reinzugehen, wo du diese Serien, und das sind wirklich gute Serien, die die dort am Start haben werden, schauen zu können. Ja, da brauchst du nicht mehr zu Netflix zu gehen oder sonst irgendwas, wenn du was anderes haben willst. Also, und all diese Vorteile sind extrem leicht zu kommunizieren. Und die Hardware dafür, wenn du eine brauchst, die gibt's meistens quasi zum Selbstkostenpreis. Einziger Flop bis dato war das Telefon, was sie gemacht haben. Das hat nicht funktioniert, aber da nehmen die sicherlich auch nochmal an den zweiten Anlauf. Was aber Amazon kann, ist mit Hilfe des Prime-Angebots eine sehr gute Mischkalkulation durchzuführen. Das müssen andere Unternehmen natürlich auch machen, aber sie wissen ja, welchen Betrag sie auf alle Fälle schon mal zur Verfügung haben, weil der Kunde sie in Form eines Mitgliedsbeitrages, nämlich einer Prime-Mitgliedschaft, auf alle Fälle bezahlt. So, und da kann man natürlich ganz anders planen damit bei der Gestaltung seines Sortiments, bei der Preisgestaltung des Sortiments. Und im Übrigen ist es nicht so, dass Amazon tatsächlich mit allen Produkten überall immer preisführend wäre. Dem ist gar nicht so. Die sind mitunter in einigen Produkten teurer, als wenn ich sie woanders kaufe. Aber ich bin ja Prime-Kunde. Also kaufe es mir doch dort. Ja, ich habe alle Annehmlichkeiten dieser Welt. Und was sie halt auch machen, ist, sie versuchen Prime eben auch als Testmitgliedschaft. Ja, du kannst da mal für eine gewisse Zeit einfach Prime-Kunde werden, das Ganze mal testen und damit fixen sie dich in der Regel halt wirklich an. Und dann bist du mit dabei, dann schließt du die Mitgliedschaft ab und dann bist du zumindest mal das nächste Jahr, ja, kaufst du vorwiegend dort deine Produkte. Und das denke ich, sind halt schon so die wesentlichen die wesentlichen Gründe, warum die das machen können. Allein wenn man mal an dieses Thema denkt, die Filme, die sie da bringen und TV-Serien, die haben halt dieses weltweite Urheberrechtsproblem nicht. Mhm. Das haben die einfach nicht. Das kann denen einfach völlig wurscht sein. Ja? Die können es einfach in jedem Land ausstrahlen, weil es ist ihr Zeug. Und das kriegen halt andere einfach nicht hin. Ich meine, du hast ja bei Netflix selbst das Problem, dass von Netflix erzeugte, produzierte Serien teilweise hier in Deutschland nicht anschauen kannst, weil vorab irgendein anderer Anbieter die Rechte daran gekauft hat. Also es ist ja total irre mit diesem Urheberrecht. Ja. Die Frage ist natürlich, mit diesem Prime-Modell, also das wollte ich eigentlich hier nochmal jetzt dann so als Resümee bringen, dieses Prime-Modell ist für mich der wesentliche Grund, und so sehen es auch die Branchenbeobachter oder viele Branchenbeobachter, der wesentliche Grund für dieses enorme Wachstum von Amazon und warum die ihren Skaleneffekt so enorm ausspielen können mit den ganzen Angeboten, was sie dort haben. Ja. Und die Frage ist natürlich dann letztendlich, was kann denn der Online-Händler tun, der auch versucht, sein Geschäft voranzubringen? Das ist natürlich wirklich eine echt schwierige Geschichte, weil wenn man es ganz genau nimmt, unter den Gesichtspunkten kann er relativ wenig bis gar nichts tun. Wenn er dazu übergeht, einen Teil der Versandkosten zu erlassen, ja, zum Beispiel gegen die Jahresgebühr, dass er auch den Kunden anbietet, nehmen wir mal an, notebooksbilliger.de, er sagt, zahlst es hier 39 Euro im Jahr, dafür erlassen die wir aber 50% der Versandkosten in Zukunft. Kann ja als Vorteilsangebot beispielsweise so degradiert werden. Dann muss man sich natürlich sagen, okay, ist zwar alles schön und gut, aber der Notebooks-Billiger, der hat halt eben auch nur Notebooks und Peripherie. Davon kaufe ich jetzt im Jahr relativ übersichtlich viel. Neuen Monitor.
Das Sortiment ist
sozusagen wesentlich eingeschränkter. Das heißt, wahrscheinlich wird man das über so einen Trick, zahl 39 Euro und du kannst in Zukunft versandkostenfrei bei uns bestellen, nicht machen. Zudem gerade im Elektronikbereich die Leute ja doch dann schauen, ob sie das Notebook, was sie haben wollen, beim anderen Händler vielleicht noch 3 Euro billiger kriegen und dann dort kaufen. Ja, also das ist als Kundenbindungsmaßnahme, denke ich wirklich sehr, sehr schwierig. Zweite Möglichkeit wäre natürlich, in die Nische zu gehen und zu sagen, wir suchen uns eine Nische raus, wo wir so großartiger Spezialist werden und so hohe Kompetenz haben. Das war Amazon nicht fürchten brauchen und da wirklich uns eine gute Stammkundschaft aufbauen,
ja.
Ist natürlich beschränkt, kann man nicht unendlich skalieren. Ist halt nun mal Nische.
Es geht, das ist halt Nische, es geht nicht mit jedem Geschäft.
Genau.
Da muss man, einen Tod stirbt man immer.
Richtig. Vierte Möglichkeit, exklusive Produkte. Nur ist da natürlich die Herausforderung, findet ihr heute mal einen Hersteller, der sagt, okay, wir machen Vertrieb der Produkte oder bestimmte Produktlinien exklusiv über dich. Funktioniert heute auch nicht mehr so wunderbar. Ich meine, gab es ja in der Vergangenheit auch Hersteller, die das teilweise gemacht haben.
Muss man halt ein großer Abnehmer sein.
Händlerverbund.
Händlerverbund ist ja prädestiniert dafür.
Ganz genau. Und die fünfte Möglichkeit, die sich nach meiner Meinung nach ergibt, ist die mitzuspielen. Zu sagen, okay, gegen die gewinnen kann ich nicht. Und ich sehe in den anderen vier, die anderen vier Möglichkeiten wenig Chancen für mich selber. Dann wäre noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann nutze ich den Amazon Marketplace dafür und habe die Infrastruktur dafür da. Da gibt's natürlich auch immer wieder Probleme. Da hast du schon drüber berichtet.
Da
haben wir demnächst auch mal jemanden zu Gast, der da ein bisschen drüber berichtet.
Die Insights berichtet.
Aber, das ist schon ein interessantes Phänomen, wenn man sich das wirklich mal genau anschaut, welchen enormen Einfluss dieses Prime-Programm von Amazon hat. Also ich fand diese Zahl wirklich exorbitant hoch. Mhm. Und ich habe hier auch noch Zahlen rausgesucht. Also 45%, das ist jetzt wie gesagt nur US-Kunden. Mhm. Um es nochmal klar zu sagen, nur US-Kunden. Amazon, viertes Quartal 2014, 45% aller US-amerikanischen Kunden sind Prime-Kunde. Davon nutzen 15% die Amazon Visa-Karte. 25% nutzen, den Markus rausgehauen. Da ist er schon wieder.
Ich bin schon wieder da.
Ja, super. hat sich selber eingewählt. Dann haben wir den Kindle Fire, den nutzen 25%. Das ist enorm. Mhm. Kindle Reader, auch 25%. Fire TV, das ist ja die Videoplattform, nutzen schon knapp 10%. Und wenn man das einfach mal addiert, Das ist wirklich irre.
Gibt es eigentlich Zahlen für Deutschland?
Nein, die weisen ja keine dedizierten Zahlen für Deutschland
aus. Ich suche schon die ganze Zeit, finde aber nichts.
Nee, man kann so ein bisschen runterbrechen, wenn man da wirklich reingeht. Aber was jetzt, sagen wir mal, Kundenzahl, Prime-Kunden in Deutschland anbelangt.
Weil ich hatte eine Diskussion und mein Diskussionspartner behauptete, dass in Deutschland deutlich weniger Streaming nutzen bei Amazon als im Rest der Welt. Ich weiß aber nicht, worauf sich's bezieht. Ich habe aber eben mal nachgeschaut, der Umsatz in Deutschland der Deutsche, diese 11 Milliarden deutscher Umsatz oder fast 12, machen ein Drittel vom gesamten internationalen Umsatz bei Amazon aus. Es ist weit vor England und weit vor Japan.
Ja.
Mit erheblich größer werdendem Abstand.
Ja.
Und insofern würde ich sagen,
wie viele
Prime-Kunden das in Deutschland gibt. Ich kenne etliche, die Prime in Deutschland haben und die Videos streamen. Ich habe es mir mal angeschaut beim Freund und es ist ja abartig, wie einfach das geht.
Also ich bin schon seit Anfang an Prime-Mitglied. Was ja im Übrigen auch noch eines der Vorteile ist, du kannst dir ein weiteres Mitglied des Haushalts benennen, das ebenfalls in Genuss der Prime-Mitgliedschaft bekommt. Das sind ja immer zwei Personen, die das nutzen können, ne? Also meine Frau kann darüber bestellen, ich kann darüber bestellen. Wir zahlen beide keine Versandkosten. Das Fire TV haben wir uns auch geholt, diese kleine Box. Das Videoangebot ist gut, wirklich gut. Mhm. Kann durchaus mithalten, sind so die wichtigsten Sachen drin. Und das Ding ist so super einfach und so super simpel zu bedienen. Also meine Tochter mit 7 Jahren rauf und runter, die beherrscht das Ding. Das ist mit Sprachsteuerung sogar, die wirklich gut funktioniert, wo du einfach reinsprichst, was du sehen willst, kriegst es zur Auswahl. Das haben sie wirklich richtig ordentlich
hingekriegt. Und man muss sich gar nicht mehr über das Fernsehmenü, schlechte Fernsehmenü
Genau, dann habe ich als Prime-Kunde nicht 79 Euro bezahlt für diese TV-Kiste, sondern 49 Euro. Und hör mal, bitte, bei 49 Euro brauchst du nicht großartig überlegen. Das nimmst du dir einfach rein und ich kann seitdem einfach gratis Video schauen.
Ja.
So, damit haben die mich.
Ja.
So. Und da bleibe ich natürlich dran und das wollte ich mal so ein bisschen analytisch aufbereiten, dieses Thema Amazon, weil viele sagen zu Recht, ja, ihr redet immer über Amazon und dass die so erfolgreich sind und so weiter und so fort. Jetzt denke ich, hat man da auch mal ein paar Gründe mit an die Hand gegeben, warum dem so ist und woran das liegt.
Sag mal, Christian, dieser Amazon-Knopf,
ja,
ist das ein April-Scherz?
Dachten ja viele.
Den gab es zum 1. April. Ich habe darüber gelesen und fand das irgendwie sehr befremdlich. Wie bei Loriot in diesem Interview, wo das Ding auf dem Tisch
liegt. Der hatte ja auch noch sogar.
Sie immer auf
das, der hatte sogar einen Namen, dieser Knopf beim Loriot.
Ja.
Der hatte einen Namen, ich weiß es nicht mehr.
Aber,
der Verwutzer oder Verwender oder irgendwie.
Ja, irgendwie so ähnlich.
Irgendwie so in der Richtung. Also Amazon Dash heißt das Ding, glaube ich. Und ist tatsächlich am 1. April vorgestellt worden. Das Medienecho war verhalten, weil viele tatsächlich geglaubt hatten, dass es ein April-Scherz von Amazon ist. Es ist keiner. Das System ist tatsächlich in den USA gestartet. Dort hattest du im Prinzip einen kleinen Knopf, der per Bluetooth oder WLAN, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, verbunden wird in deinem Heimnetz. Und da gibt es für verschiedene Marken, wie beispielsweise Waschmittel, Spülmittel, Windeln, so Produkte des alltäglichen Gebrauchs, was man viel braucht.
Ein Knopf, Druckertoner übrigens auch.
Echt? Richtig, ja. Kannst du draufdrücken. Drückst du drauf auf den Knopf und dann wird die Bestellung automatisch ausgelöst. Damit nichts schief geht, wird, wenn du nochmal drauf drückst, keine weitere Bestellung ausgelöst. Also wenn die Kinder da einfach mal 20 Mal drücken, musst du nicht Angst haben, dass dort unten der LKW mit Bündeln steht, sondern kommt tatsächlich dann auch nur ein Paket und wenn das da ist, kannst du dann das nächste bestellen. Ich habe da so mittlerweile ein bisschen drüber gelesen und gestern auch noch einen Podcast drüber gehört, wo die Leute sich wahnsinnig lustig gemacht haben darüber, was das für eine komische Idee sei. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee total clever. Und wer selbst eine Familie hat mit kleinen Kindern und so weiter, weiß, was das für ein Nerv ist, ständig diese regelmäßigen Güter herbeizuschaffen, gerade bei Windeln etc. Da ist ein Abonnement nicht das Allerschlechteste. Oder obwohl Waschmittel.
Obwohl das ja nur ein Vorläufer von dem ist, was im Internet of Things dann passiert, dass die Dinge sich selbstständig nachbestellen, ohne dass du auf den Knopf drückst. Ne?
Sehr guter Punkt, Markus. Das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Amazon sammelt jetzt bereits hier mit diesem Thema Erfahrung. Mhm. Die machen sich bereits jetzt bei diesem Thema schlau und probieren da schon mal ein bisschen rum. Kann gut sein, dass das Amazon Dash jetzt noch nicht der große Markterfolg wird. Aber, was weiß ich, 3%, 5% der Amazon-Kunden holen sich sowas, weil sie sagen, können wir irgendwie brauchen. Und dann kriegen die einfach schon mal Erfahrung, wie das ganze Ding funktioniert und wie es verwendet wird. Und das ist total clever, was sie da machen.
Ja, das finde ich auch. Könnt ihr übrigens eure Kamera mal wieder anmachen? Ich gucke seit geraumer Zeit auf das Channelcast-Logo, was ich sehr gelungen finde, aber.
Sei doch nicht so.
Echt? Das ist ein schönes Logo.
Ja. Sei doch nicht so. Okay, dann kriegst du aber wieder Kamera. Warte mal. Krieg ich denn jetzt da drauf? Mal hier mal aufmachen.
Hauptsache ich höre euch.
Ja, ja, warte mal. So.
Jetzt. Aber das ist schon interessant, diese enorme Innovations Kraft und dieser Ideenreichtum von Amazon. Man macht halt dann einfach mal. Wird's ein Markt? Keine Ahnung. Egal. Ausprobieren.
Und das ist ja
vielleicht wird's ja einer.
Das ist ja das, was man diesem Jeff Bezos eben dann letztlich zugute halten muss. Er ist jemand, der nie ruhig bleibt. Also er stoppt ja nicht irgendwann, sondern er hat immer wieder neue Ideen und die will der dann auch sofort umsetzen und die setzt er auch um zu Lasten des Profits. Also der geht ja auch ganz bewusst immer wieder an die harte Linie und der hatte das im Übrigen damals, als Amazon an die Börse gegangen ist, auch reingeschrieben. Der hat einen einseitigen Brief geschrieben, hat gesagt, so sieht mein Geschäftsmodell aus und so werde ich das in Zukunft machen und da steht auch das genau so drin. Also es ist irre.
Hattet ihr übrigens den Artikel gelesen über das Amazon-Telefon und warum es nicht funktioniert hat? Es gab einen Insider-Bericht und ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gelesen habe. Ich werde ihn raussuchen, wenn ich ihn noch finde. Es gab einen Insider-Bericht über das Amazon-Telefon und wie man sich in eine Richtung vergaloppiert hat und wie Jeff Bezos ganz vorn dran war und sich keiner getraut hat, was zu sagen. Mhm. Also wirklich ganz spannender Artikel und ganz spannender Einblick auch in die Prozesse da und wie es da im Einzelnen geht und wie sich Bezos auch einschaltet, wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu realisieren und da Druck macht. Auch wenn es dann hinten dran nicht funktioniert oder nicht so funktioniert.
Ich bin mir sicher, dass die dann nochmal einen Anlauf machen werden.
Mit dem Telefon.
Mit dem Telefon bekommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Telefon auch in irgendeiner Form Bestandteil einer Prime-Mitgliedschaft ist, wo du dann, wenn du Prime-Mitglied bist, was weiß ich, eine bestimmte Flatrate hast, was Telefonate etc., Daten und so anbelangt. Das kriegen die hin.
Also ich denke das auch. Und ist ja irgendwie, der Telefonmarkt ist ja jetzt nicht abgeschlossen und für immer beendet.
Ja, das stimmt, ja. Also, ich finde allein diese Vorstellung und das finde ich schon echt beachtlich, dass ein Jeff Bezos sagt, wisst ihr was? Wir produzieren jetzt eigene Filme. Da denkst du dir doch erstmal,
das ist ganz schön verwegen.
Das ist total verwegen. Aber wenn du dir noch mal genau überlegst, warum er das eigentlich tut, dann kommst du eben drauf.
Das ist mal ein total spannender Ansatz, weil nämlich wer das schon mal gemacht hat und wer es nicht integriert bekommen hat, ist Sony gewesen. Mhm. Sony hat ja alles gehabt, war sehr erfolgreich unterwegs mit Fernsehern, mit Kameras, mit
eigener Filmgesellschaft,
mit allem und hat dann ein Filmstudio zugekauft, was ja ein guter Schritt war, weil wahrscheinlich hätte man es selber nicht aufbauen können, weil man ist ja Japaner und nicht tatsächlich irgendwie nah an Hollywood und ist dann halt da mit viel Geld eingestiegen. Bei Amazon läuft das ja irgendwie ganz anders. Die Sonys haben das Studio nie vernünftig integriert bekommen. Das war immer ein Fremdkörper. Ob dann ein Film von Sony produziert war oder nicht, hat mit dem ganzen Rest der Sony-Welt eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Toll, man hat die Studio gehabt, aber keinerlei oder ganz wenig Synergieeffekte. Mhm. Und da ist es ja ganz umgekehrt. Man verkauft sehr erfolgreich Filme. Man hat ein Modell, also sehr erfolgreich Filme erstmal auf Medien, dann inzwischen als Streaming. Man hat ein Modell, man hat Kunden und fängt dann an, im Filmgeschäft irgendwie mal die ersten Schrittchen zu gehen und da den Fuß ins Wasser zu halten. Wobei in Hollywood man das anscheinend etwas belustigt noch verfolgt, was Amazon da macht und das für etwas tapsig hält. Wobei das wird sich dann finden,
Der Unterschied natürlich war, dass bei Sony das sozusagen das Filmgeschäft war, das klassische Filmgeschäft, was ja dann in die Kinos kam, beziehungsweise übers Fernsehen ausgestrahlt wurde. Hier reden wir eher über eine Streaming-Plattform.
Das ist schon richtig.
Wo aber du ja eine andere Steuerungsmöglichkeit hast. Ne?
Genau, aber bei Sony ja das Interessante war, ist, dass der Rest von Sony nie von diesem Filmgeschäft irgendwie so richtig profitiert hat und das Filmgeschäft aber auch nicht unbedingt vom Rest. Ja. Es wäre interessant, mal zu überlegen, wie das hätte gehen können und ob das zur damaligen Zeit ohne Streaming, ohne diese Möglichkeiten, die es heute gibt, überhaupt hätte funktionieren können.
Kauf dir einen Sony-Fernseher und du kriegst Freikarten fürs Kino für ein Jahr. Keine Ahnung.
So, ja.
Also an solche
Modelle geht's nicht. Man hätte ganz anders rangehen
müssen. Jetzt halt irgendwie paketieren müssen dann tatsächlich, dass du da einen Vorteil oder einen Genuss sowas kommst.
Genau, ne? Dass du halt die anderen Kunden, die du hast, irgendwie mitnutzen kannst in beiden Feldern. Aber das ist ja nie passiert.
Aber die
und bei Amazon total anders. Derselbe Schritt, aber komplett anders aufgezogen.
Der sagt halt, ja, was machen die Leute gerne? Ah, die schauen gerne Videos an. Dann machen wir Videos. Die kriegen sie dann umsonst für uns. Dafür müssen sie eine Prime-Kunde werden.
Und sagen wir mal so, es ist ja auch so eine Geschichte, das Geschäft bei Amazon kann ja nur so gut gehen, wie die Filme sind, die Amazon verkauft, zum Beispiel.
Ja.
Und wenn man da ein Defizit feststellt, weil die herkömmliche Industrie halt eine Menge Schotter produziert, den man nicht unbedingt sehen will.
Klar, das ist der super Cineast.
Und Netflix hat's ja vorgemacht.
Dass der Cineast und Kinoliebhaber da nicht die ganzen Filme entdecken wird, ist klar. Da ist natürlich sind schon viele Blockbuster drin und viele Titel, die man sich so anschauen kann. Aber ich sag mal so, als Familie und als jemand, der ab und zu mal einen Film anschauen will, wirst du da einfach fündig. Also es ist nicht so, dass total ausgedünnt wäre. Ne?
Nee, ist ja völlig in Ordnung. Und das Fernsehprogramm, wenn ich so beobachte, puh.
Genau, so, das war der Schwerpunkt von mir in der heutigen Sendung. Jetzt machen wir munter weiter. Wir haben noch draufstehen, das Bechtle-Team wechselt geschlossen zum Mitbewerb. Das ist, glaube ich, von dir eingetragen worden, Markus. Ne? Gibt es da noch irgendwas dazu? Oder ist das eine dieser kurzen Meldungen, die wir dazwischen
schreiben? Ist eigentlich nur eine kleine, kurze Meldung. Betrifft auch eigentlich nur die Schweiz, und zwar ist da ein Team von der Bechtle-Niederlassung in Regensdorf in der Schweiz, ist zu einem Schweizer Konkurrenten geschlossen gewechselt. Das waren 10 Leute.
Das ist schon erstaunlich.
Fachbereiche Server, Storage, Client-Server-Virtualisierung. Die sind zur Business-IT-AG gewechselt. Ich fand es nur ganz interessant, weil der Geschäftsführer dieser Business-IT-AG, Ralf Meyer, das begründet hat damit, dass es bei ihm flache Hierarchien gäbe und die Mitarbeiter könnten viel mitgestalten und auch richtig was bewirken, so als kleiner Seitenhieb gegen die Bechtle. So hat er das halt auch in der Pressemitteilung kommuniziert und
Also die Bechtle als großer Konzern, der alles reglementiert und vor allen Dingen wahrscheinlich auch sehr strikt überwacht, was seine Mitarbeiter den ganzen Tag über tun.
Genau. Das gab es noch als kleinen Seitenhieb. Das ist ja auch kein Großkonzern in Regensdorf jetzt gewesen. Das sind da auch, ich weiß es nicht, wahrscheinlich unter 100 Mitarbeiter. Insofern trifft das die natürlich auch schon hart, wenn da 10 Leute wechseln. Ne?
Wir haben weiter drauf stehen noch, das ist ja auch ein interessantes Thema. Gregor Bieler will den Marktanteil von Windows-Tablets in Deutschland verdoppeln. Also von 1% auf 2%, oder wie muss man das interpretieren, Markus?
Das war ein ganz interessantes.
Jetzt ist Gregor Bieler angekommen bei Microsoft, oder?
Jetzt ist er angekommen.
Jetzt ist er angekommen bei Microsoft. Bam. Oder?
Nein, der Gregor Bieler ist bei Microsoft ja Geschäftsführer, also Geschäftsführer ist für den Consumer-Bereich bei Microsoft verantwortlich. Passt ja auch gut bei ihm. Er hat ja auch viel Retail-Erfahrung und war auch Geschäftsführer von Logitech beispielsweise langjährig. Ja. Und den Eindruck, den man jetzt so haben kann, ist, dass vor der Einführung von Windows 10 auch nochmal der Marktanteil im Mobile richtig massiv erhöht werden soll, dass die da wirklich auch alles für tun. Das hat er auch so gesagt. Nein, der Marktanteil bei Windows-Tablets soll von 10,3 soll der sich verdoppeln. 10,3 haben die bislang.
Aber ja, das also ist auf 20%.
Das ist nicht Surface, das ist gesamt, ne? Also auch die von anderen Herstellern.
Ach, alle Windows-Tablets.
Alle Windows-Tablets.
Das heißt, er will nicht nur den, er will nicht den Microsoft-Marktanteil erhöhen, sondern den insgesamt von Windows-Tablets.
Er möchte nicht den Surface-Marktanteil erhöhen, möchte er auch sicherlich, wenn man ihn fragt. Aber er will generell Microsoft drauf haben und den Marktanteil bei Tablets, der soll in diesem Jahr bei 20% in Deutschland sein. Ich fand es auch schön, dass er mal
Zahlen verraten, hat er auch verraten, wie er das machen will?
Mehr verkaufen, nein, das hat er nicht gesagt.
Ach, Gregor Bieder kennt da immer Mittel und Wege.
Oh je. Ist jetzt nicht wirklich.
Ich fand es mal schön, dass sie mal Zahlen für Deutschland genannt haben. Und was ich auch ganz interessant fand, dass die Lumia-Smartphones überwiegend jetzt in Deutschland die Firmen mit angegangen werden. Und die Argumente laut Gregor Bieder ja auch ganz einleuchtend. iPhones sind den Firmen zu teuer und die IT-Administratoren, die mögen Microsoft gerne, ne, weil das gut integrieren kannst in die
ist doch total, wenn ich sowas schon wieder höre, ehrlich. Das ist totaler Quatsch. Die iPhones sind Unternehmen zu teuer. Mal ganz ehrlich. Ein Unternehmen, das für ein iPhone Geld bezahlt, ist selber schuld. Dann hat es einen schlechten Deal mit seinem Telekommunikationsunternehmen. Du kriegst in der Regel diese Geräte natürlich subventioniert geliefert. Und zahlst für ein iPhone genauso 1 € oder 5 €, wie bei jedem anderen Gerät auch. Also das ist doch totaler Quatsch. Das sind immer solche Scheinargumente, die da geführt werden, weil die Leute da automatisch damit verbinden, oh, ein iPhone, 7,99, 8,99, was das kostet, wenn ich in Apple-Laden gehe. Ja, natürlich kostet es das. Wenn du aber mit Vodafone oder der Deutschen Telekom einen 3-Jahres-Vertrag abschließt, was zahlst du dann noch für dein Telefon? Genau.
So. Keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß auch
also,
nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Firmenverträge, wie die.
Ich finde es bloß solche Argumente immer, wirklich, das ist so unreflektiert wird, nee, kann ich mich echt schon wieder aufregen, ja. Die Lumias, die Firmen, die freuen sich auf die Lumias, ist doch klar, weil die Firmen haben keinen Bock auf die teuren iPhones.
Die Mitarbeiter werden sich wahrscheinlich nicht freuen auf die Lumias, aber die Firmen vielleicht, wenn sie
dann schaust du dir mal an, welche Apps du dann für diese Windows-Plattform bekommst für das Lumia und dann legst du das Gerät aber schon auch gerne wieder zur Seite, weil du sagst, na super, von den ganzen Apps, die ich normalerweise auf meinem Telefon drauf habe und die ich nutze, kriege ich nicht mal 1% im Windows Store. Weil die Entwickler keinen Bock haben dafür, was zu machen für diese Plattform.
Ich glaube, er hat auch nicht gesagt, die Mitarbeiter freuen sich, wenn sie die Lumia-Geräte haben.
Ach, die IT-Verantwortlichen finden das bestimmt ganz gut.
Das glaube ich auch. Das
Windows-Gerät, ja klar.
Also, ich meine, wir haben bei uns alle Plattformen mit drin. Bei uns kannst du nehmen, was willst. Ich habe von unseren Admins und Betreuern oder sonst noch nie irgendwie etwas gehört, dass die Probleme hätten mit den iPhones. Ganz im Gegenteil. Sie loben die gute Integration und die gute Unterstützung. Ist so. Das ist so. Da ist Android weitaus schwieriger als mehr oder minder offene Plattform.
Android kannst du viel machen.
Du kannst halt, du weißt halt, zumindest die ganzen Apps, die du runterlädst auf dem iPhone, da sind halt gewisse Kriterien dahinter. Da ist halt nicht jeder Schrott mit dabei. Naja, der Spam, der auftaucht und so weiter von irgendwelchen Apps, wo du dann irgendwie Probleme damit kriegst. In der Regel Android.
Ich hatte ja nicht so viele Firmen mit IT-Leitern zu tun, aber in einer Firma, wo ich mal gearbeitet habe, der IT-Leiter hat immer gemeint, an Apple und iPhone-Integration, das will er nicht machen. Aber gut, muss ja nicht für alle stehen.
Der arbeitet aber auch nicht mehr.
Das stimmt.
Aber nicht deswegen.
Naja, gut, wir alle kennen die Marktzahlen, wir kennen die Verkaufszahlen, irgendwo müssen die Geräte ja hinverkauft worden sein. Und
Was übrigens ganz interessant an dieser Stelle ist anzumerken, weil es wenig bekannt ist, es gibt tatsächlich von Microsoft schon seit geraumer Zeit für Microsoft-Partner einen Spiff auf Windows Touch-Geräte, die man verkauft. Also nicht nur auf Microsoft-eigenes, sondern auch auf Geräte der Partner.
Spiff heißt
ein Bonus, also für die die Eltern erinnern sich. Früher gab es immer Spiff Days, da wurden dann beim Distributor im Verkauf Wäscheleinen gezogen mit Geldscheinen dran und immer wenn einer was verkloppt hatte, ein Stück, dann durfte er sich einen Zehner nehmen. Lange vorbei die schöne Zeit. Spiff bedeutet, es gibt einen Bonus auf verkaufte Geräte. Ich weiß nicht, wie viel es ist, das ist so, ich glaube um die 6 Dollar oder 6 Euro. aber gar nicht so schlecht, wenn man da einiges macht, kann man schön zuverdienen. Das ist wenig bekannt, erstaunlich. Warum eigentlich? Verstehe ich nicht. Mhm. Habe ich nie verstanden.
Okay, dann nehmen wir das mal so zur Kenntnis, aber ich muss sagen, so die wirklichen Argumente für dieses Wachstum hat der Herr Bieler da jetzt dir und mir offensichtlich nicht mehr an die Hand gegeben.
Der Herr Bieler macht das so wie Logitech. Logitech-Produkte wollte früher keine alte Sau haben. Er kam, sah und sorgte dafür, dass die eine haben wollte. Hat er gut gemacht in Deutschland.
Ja.
Hat sehr schön geklappt. Ich bin mal gespannt, was er hier macht.
Okay.
Kann man verfolgen. Ich finde schön, dass er sich mal so in Bieler-Manier zu Wort meldet. War Zeit. Oder Markus?
Ja, ich fand's auch schön.
Hat er es auch erzählt? Erzählt?
Ja, das war so ein kleines Pressegespräch mit 3-4 Kollegen am Microsoft-Stand.
Ja.
Und Schwerpunktthema, wie gesagt, die Mobile Devices im Consumer-Bereich.
Ja.
Und die Botschaft, klar, Microsoft will da wirklich vor der Einführung des neuen Systems da noch ein paar mehr Devices draußen haben.
Ja. Leider 8 Jahre zu spät. Es wird nicht ganz einfach. Und ich meine, man muss ja nochmal überlegen. Entschuldigung. Es ist 8 Jahre zu spät. Sie haben Nokia gekauft.
Ja, aber Logitech kam auch 8 Jahre nach
der Erfindung der Maus. Die im Übrigen hervorragende Geräte sind. Ich hatte unlängst wieder eins in der Hand. Nokia. Die sind super. Also diese Lumias, das sind wunderschöne Geräte von der Hardware.
Sobald du das iOS drauf gespielt hast.
Funktioniert aber bekanntlich nicht. Aber so von der Hardware und Haptik, Anmutung, Design her, tolle Geräte. Muss man wirklich sagen.
Ich finde die vom Design her extrem gelungen. Ich finde das auch von der Oberfläche deutlich gelungener als das, was Apple vorgelegt
Preise
hat.
Preise stimmen ja auch. Sind ja auch wirklich gut von den Preisen her.
Das ja. Und was gibt's jetzt zu nörgeln? Herr Meier?
Ich nörgel doch nicht. Ich schaue mir doch nur mal die Marktzahlen an.
Ja, die Marktzahlen.
Oder es halt unter ferner liefen, ja, und die tun immer alle so, als würden die sich wie geschnitten Brot verkaufen. Nee, tun sie überhaupt nicht.
Nein.
Die liegen wie Blei in den Regalen, ehrlich gesagt.
Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt liegen. In den Regalen. Also,
vielleicht sollte ich dieses Thema wirklich mal ein bisschen aufbereiten fürs nächste Mal. Würde mir große Freude bereiten.
Hast du eigentlich gewusst, dass BlackBerry wieder profitabel ist?
Nee, wusste ich nicht. Aber interessanterweise, die hatten einen Stand auf der Cebit, gell?
Die hatten einen Stand auf der Cebit. Echt, habe ich nicht gesehen, aber die sind wieder profitabel.
Ah, profitabel heißt aber nicht, dass man mehr von seinem Geraffel verkauft.
Nein, das heißt, dass man...
Du musst nur genügend Leute rausschmeißen.
Dass man das bisschen, was man verkauft, mit Gewinn verkauft.
Ja.
Was ja auch nicht so einfach ist.
Verkauft man halt noch ein paar Patente, setzt noch ein paar Mitarbeiter frei, dann...
Nein, das war schon... Ich glaube, der Gewinn war schon echt. Das war nicht durch Sondereffekte.
Ja.
Ja gut, das kam jetzt nicht ganz an den Apple-Gewinn.
Wir können nochmal Gregor Bieler einladen für eine der nächsten Sendungen.
Das ist eine schöne Idee.
Dann wird es aber eher eine echte Marketingveranstaltung.
Mit Gregor ist gut drauf.
Ja,
Gregor erzählt bestimmt viel. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir sollten Gregor mal targeten.
Ich hatte eingangs gesagt, wir haben noch ein Thema, von dem wir heute noch ein bisschen hören werden. Und das war das Thema... Toshiba.
Stimmt.
Ich erzähle das jetzt
in aller Kürze, weil wir demnächst noch den PC-Schwerpunkt haben. In aller Kürze, Telefonat mit Gabi Pohl war recht interessant. Eigentlich war vorgesehen, ob wir uns auf der CeBIT treffen, da war sie aber nicht. Oder war ein Termin, auf jeden Fall nicht geklappt. Dann hatten wir telefoniert. Es war in der Zwischenzeit schon ein Artikel gelaufen bei IT Business, den ich in der Aussage nicht so richtig verstanden hatte.
Ja, das kommt öfter vor.
Und da habe ich nachgefragt. Also ich hatte nicht richtig verstanden, auf jeden Fall habe ich dann nachgefragt. Und Gabi Pohl hatte den auch nicht richtig verstanden. Nein, das ist jetzt totaler
Quatsch. Den muss ich ja auch mal lesen.
Das ist jetzt völlig ungewöhnlich.
Was denn? Hat mich neugierig gemacht.
Bitte, was denn?
Jetzt hast du mich richtig neugierig gemacht. Jetzt muss ich ja auch mal reden. Das
scheint ja muss man machen.
Hochkomplex zu sein.
Hast du auch mit ihr gesprochen?
Nein, ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Ich habe mit Gabriele Pohl mal gesprochen. Das ist aber schon länger her.
Okay. Nee, bei mir war es letzte Woche. Ich glaube letzte Woche. Oder die Woche?
Die Woche.
Ich glaube die Woche. Nach Ostern. Genau, hatten wir mal telefoniert. Und sie erzählte so ein bisschen über die Channel-Themen, die sie hat. Sie ist ja die erste richtige Channel-Chefin bei Toshiba seit dem Weggang von, ich wüsste überhaupt noch nicht mal mehr einen Namen zu sagen.
Jäger gab's mal.
Also seit ewigen Zeiten. Ja, seit ewigen Zeiten. Das ist im Toshiba Channel ist seit irgendwie. Seit
Fassbender.
Nein, seit vorher.
Ja, vorher schon.
Seit vorher schon. Ja. Ist seit vorher schon relativer Stillstand gewesen. Was Toshiba erkannt hat, ist, ohne ein solides Grundrauschen durch Channel-Partner, kriegt man in diesem Markt einfach keinen vernünftigen Fuß an Boden. Man hatte das lange Zeit außer Acht gelassen und sehr viel Energie in große Deals gesetzt, die man mit großen Partnern oder auch direkt abgeschlossen hat und dann irgendwie über Partner fulfilled hat. Inzwischen ist man aber europaweit so weit, dass man sagt, man muss das mal vernünftig angehen und den Channel vernünftig durchsortieren. Das heißt, man hat in Deutschland oder europaweit, aber auch in Deutschland über die Programme und über die Partnerlandschaft geschaut und hat geschaut, ob man vereinfachen muss. Ja, man muss vereinfachen. Partnerprogramme sollten einfach sein und sollten es den Partnern so einfach wie möglich machen, Geschäft zu machen. Man hat dann eine Partnerstufe abgeschafft, nämlich die oberste.
Weil da keiner drin war?
Hintergrund: in der obersten Partnerstufe waren nur ganz, ganz wenig Partner drin, nämlich die üblichen verdächtigen ganz großen. Für die eine eigene Partnerstufe vorzuhalten, ist aber völlig sinnfrei. Mhm. Man hat jetzt diese Partnerstufe Platinum Plus dann abgeschafft und hat Platinum Partner, dafür eine etwas größere Zahl, das sind noch nicht die Masse. Das sind die ganz großen plus einige größere, die man in Manndeckung hat. Man hat darunter einen relativ großen Bereich an Goldpartnern, aber auch noch nicht zu groß, und einen sehr großen Bereich an, ich glaube Silber heißen die dann, an Silberpartnern. Da sind es allerdings knapp 2000 oder etwas über 2000 sogar, also richtig, richtig viele. Sehr viele neu akquirierte. Allerdings ist Silber bei Toshiba noch relativ unverbindlich, sage ich mal. Man hat da noch keinen Vertrag mit Toshiba, auch keine eigenen Ziele. Die hat man erst überhaupt ab Platinum. Und ab Gold kommt man in die richtige Manndeckung bei Toshiba-Mitarbeitern. Vorher ist man in der Distribution und über einen Dienstleister, der allerdings den Job schon sehr, sehr lange macht und den Kanal sehr, sehr gut kennt, in der Telefonbetreuung. Aufgabe ist es, jeweils zu gucken, wer hat das größte Potenzial, und die Leute dann jeweils eine Partnerstufe nach oben zu hieven. Das Programm beruht auf, na klar, Umsatz. Das heißt, in der obersten Stufe gibt es Ziele, bei Zielerfüllung gibt es Bonus, bei Zielüberfüllung gibt es mehr Bonus. Das gibt so ein Acceleratormodell, heißt das. Das hat Toshiba, das hat Dell auch. Das heißt, wenn man sehr hoch übererfüllt, kriegt man ab einer bestimmten Übererfüllung nicht gedeckelt, wie es früher bei HP war, sondern tatsächlich kriegt man dann eine vollständige Bonusauszahlung. Also kriegt man dann nochmal richtig viel Bonus. Mhm. Es gibt Rabatt auf Demo-Geräte, man kann Punkte sammeln, was ich jetzt für relativ unglücklich halte. Man sammelt Punkte auf Einkäufe. Man kann die Punkte allerdings auch in Cash einlösen, was die meisten Partner tatsächlich tun und was mich dann auch nicht gewundert hat zu erfahren. Botschaft bei der ganzen Geschichte ist, Toshiba hat eigentlich sehr, sehr gute Geräte, hat einen sehr hohen Qualitätsstandard, ist allerdings inzwischen etwas in Vergessenheit geraten, und das Ziel von Toshiba und von Gabi Pohl vor allem im Channel ist genau das, wieder richtig zu rücken und zu sagen, hey, im B2B-Geschäft sind wir doch eigentlich die Nummer, wir sollten sie sein, wir haben alles produktseitig, technologieseitig, alles, was dazugehört. Und wir müssen uns um die Partner kümmern und wir müssen schauen, dass die Partner auch Pull aus dem Markt bekommen. Wir müssen mehr in Marketing und Unterstützung gehen. Fand ich eine recht positive Botschaft. Wie sich das genau entwickeln wird und dann ausgestaltet, ist natürlich eine sehr interessante Frage. Letztes Jahr war der Markt sehr stark. Ich weiß nicht, ob Toshiba das wirklich von dem sehr starken Markt und von dem Nachfrageboom durch Windows XP-Abkündigung wirklich profitieren konnte. Glaubt man nicht so sehr wie andere, nicht unbedingt. Da geht es jetzt halt drum, in einem tendenziell schwierigeren Markt Boden gut zu machen. Also ich bin sehr gespannt. Die Maßnahmen und das Programm, die Programmgeschichten, die sie die sie installiert hat, wirken sehr, sehr gut und stimmig.
Sie hatte da auch Erfahrung. Gute
Erfahrung. Sie hat auch Erfahrung bei HP gesammelt, sehr, sehr lang und in einer sehr, sehr schwierigen Phase, wo sehr viele Partner sehr schlecht auf HP zu sprechen waren, wo man wirklich die Sache drehen musste. Und sie hat natürlich Erfahrungen mit den Themen auch schon bei Dell gesammelt, wo die Weichenstellungen von damals jetzt sich langsam dann in wirklich schönen Erfolg im Channel oder einen immer stärkeren Erfolg im Channel ummünzen. Also es bleibt mal abzuwarten, wie das da geht. Ich glaube schon, dass Toshiba einen Namen hat.
Nach wie vor denke ich schon, dass noch einen Namen hat. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es nur so ein bisschen in unseren Köpfen, die wir schon lange in der Branche sind, mehr drin, weil wenn wir mal 15 Jahre zurückdenken, 20 Jahre zurückdenken, ja, 15 reichen, glaube ich schon, 15. Was Toshiba da für eine Nummer gewesen
Toshiba
ist.
War Marktführer
Toshiba mit war
Abstand, dominant.
Mit Abstand.
50% Anteil
im Channel. Extrem loyale Händlerschaft dahinter mit die Toshiba promotet haben, die Toshiba wirklich hoch gelobt haben und für die stolz drauf waren auf Toshiba Notebooks, die im Sortiment zu haben, ja.
Also sie sagt auch, also die
Innovationen im Notebook-Bereich gingen immer von
immer,
Toshiba. Die waren
immer Toshiba. Toshiba und Toshiba. IBM.
Ja.
Toshiba und ThinkPad, ja.
So, und dann ist es so extrem gekippt, ne?
Ja. Also der, Quatsch, die Gabi Pohl hat gesagt, sie ist sehr viel bei Partnern unterwegs und sie hört schon recht häufig, sag mal, gibt's euch noch? Mhm. Macht ihr das echt noch? Mhm. Und ach, das ist ja interessant, solche Produkte habt ihr, das wussten wir gar nicht, haben wir gar nicht mehr verfolgt. Ja, haben wir früher auch gemacht.
Ist dann super Beispiel dafür, dass die Ansprache der Partner völlig fehlt. Also die Betreuung fehlt einfach. Die wissen das nicht. Die haben keine Information.
Genau. Es hat dieses Channel Marketing, das intensive nicht stattgefunden. Ist einfach eingespart worden.
Mhm. Eingespart worden, ja.
Also ich denke es mal. Naja. Also ich habe ja Toshiba auch lange verfolgt und sagen wir vor so 10 Jahren oder was. Sind wir auch öfter mal dort gewesen, haben gesprochen, da sind auch immer wieder Kampagnen gelaufen und irgendwann ist das dann völlig eingeschlafen. Es gab noch unter Fassbender eine Umstrukturierung im Vertrieb, die einen sehr starken Fokus auf Großkunden gelegt hat und ich glaube, mit der Umstrukturierung ist der Channel dann im Wesentlichen oder ist das ja irgendwie das Breitenmarketing auch im Wesentlichen eingeschlafen. Mhm. Oder rationalisiert worden, oder ich weiß es nicht. Mhm. Und schönes Beispiel dafür, dass man halt ohne Marketing, ohne Channel-Marketing, ohne Channel-Ansprache irgendwie endlich unterwegs ist. Irgendwann, ja.
Ja. Ich schaue gerade ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt 17:20 Uhr hier bei uns im Studio und wahrscheinlich ist es auf Sylt auch nicht anders. Kleine Scherz.
17:18 Uhr. Wir sind 2 Minuten hinterher,
Christian. Ach so. Davor, ja.
Okay. Bei euch ist auch länger her.
Und wir wissen, dass hier ab 18 Uhr die Party steigt beim Andreas.
Jo.
Und wir auch deswegen hier rechtzeitig abbrechen müssen.
Seid ihr nicht eingeladen?
Ne, ich glaube, es ist Mädelsabend. Ich glaube, wir sind nicht eingeladen. Und da gilt es natürlich auch noch ein bisschen was vorzubereiten und wir müssen also dann zusehen, dass wir dann so langsam abschließen. Wir haben ja noch ein Format vor uns, was vielleicht auch noch ein bisschen Gesprächsstoff bietet.
Der Routerzwang.
Der Routerzwang ist das eine, das andere ist aber die Flops und die Tops.
Ach, die Flops und die Tops.
Die der Alex dann macht.
Ich habe auch noch eine Geschichte, die nicht im Plan steht.
Acer können wir, glaube ich, in das PC-Markt.
Wir nehmen mit zu dem PC, aber ganz kurz sollten wir was zur HP-Partnerkonferenz sagen.
Zur HP-Partnerkonferenz.
Weil die ist in sämtlichen Medien überall unter den Tisch
gefallen. Lass mich das Thema Netz.
Kein Mensch was zugesagt.
Bitte. Machen wir das Thema Routerzwang noch ganz kurz.
Ja, weil
man kann es auch wirklich relativ kurz zusammenfassen. Nein,
spannendes
Thema. Wenn wir da heute
wichtiges Thema.
Da geht es ja darum, ich weiß.
Das ist auch so ein Steckenpferd-Thema von dir.
Ja.
Amazon Prime und Routerzwang.
Ehrlich?
Ja. Hätte ich jetzt gedacht.
Okay. Ja, vielleicht, weil ich einen Router im Einsatz habe, weil ich Kabelkunde bin. Was hast du denn?
Ich habe auch einen, aber ich habe einen Zwangsrouter von, Vodafone.
Vodafone.
Von Vodafone. Ich ersetze meistens den Zwangsrouter, aber nach einer Zeit durch eine große Fritzbox. Werde ich auch demnächst machen. Weil der kann einfach zu wenig.
Ja, aber du bist ja nicht gezwungen, da jetzt irgendwie den von denen zu nehmen. Nee,
ich habe den von denen
genommen. Glaube schon.
Nein,
ich bin nicht gezwungen.
Ich hab den genommen, aber ich hätte den nicht nehmen müssen. Ich hatte eine uralte Fritzbox. Und dann hat der Vodafone, und meine Leitung war so langsam. Und dann sagte der Vodafone-Mann, schaut so nach und sagt, was haben Sie denn da dran hängen? Das ist aber langsam. Mhm. Und seit ich den habe, ist deutlich schneller, aber der kann mir zu wenig. Ich hätte gern noch ein paar Telefone angeschlossen. Also Decktelefone. Weil die haben immer so eine Deckanlage mit drin.
Was hast du, Markus?
Ich habe gerade einen ganz schlechten Empfang. Ich hoffe, man hört mich. Mein Zwangsrouter der Telekom, der macht gerade schlapp. Nein, ich habe einen... Hier steht ein Zwangsrouter der Telekom. Dann haben wir noch, privat haben wir eine Fritzbox.
Was hast du für einen Provider? Auch Telekom oder was?
Nee. Da sind wir bei, der Provider ist Vodafone, aber wir haben da illegalerweise eine Fritzbox angeschlossen, woraufhin der Vodafone...
Das sehen die.
Ja, das sehen die auch. Die haben, der Vodafone-Betrieb hat mal angerufen und gesagt, ich hätte ja da eine Fritzbox dran klemmen und das könnte sein, dass die hohen Bandbreiten des Vodafone-Netzes das Ding zerreißen. Praktisch, das sei nicht ausgelegt für die hohen Bandbreiten von Vodafone.
Gott, das ist was richtig geil ist, sind die Briefings in Callcentern. Das ist ein schönes Thema, könnten wir ein Special zu machen.
Ich sollte doch mal mir überlegen, die Easybox zu holen, ehe die gute Fritzbox kaputt geht. Die Geschichte habe ich auch dem Ulrich Müller-Albring, dem Vertriebsleiter von AVM erzählt, dem ist da der Hut hochgegangen dafür, dass seine Fritzbox im Vodafone-Netz kaputt geht.
Weil die Bandbreite zu schnell ist.
Das kann die nicht verkraften.
Vom Vodafone-Netz überfahren.
Hat der Vodafone-Vertriebler noch genannt, von wegen Porsche und Fiat oder sowas.
Boah. Fritzbox war der Fiat. Das ist ja der Hammer.
Aber sie ist noch im Einsatz. Bislang hält sie der immensen Bandbreite von Vodafone noch stand.
Super. Alex, was hast du für einen Provider? Wie machst du es?
Privat habe ich die Telekom.
Mit Speedport.
Mit Speedport.
Und ordentlichen Sicherheitslücken drauf.
Und ordentlichen Sicherheitslücken drauf, ja. Ja, das läuft ganz, ganz stabil. Probleme gibt's immer nur beim zweiten Router. Das habe ich aber ich wohne ja auf zwei Stockwerken und da ist auf jeden Fall die Problematik, dass wenn man in dem, das hat jetzt weniger was mit dem Router zu tun, aber indirekt, wenn man da ein bisschen so dieses Medienangebot von der Telekom nutzen möchte, tut man sich sehr schwer. Grundsätzlich ist es aber ganz hervorragend. Die Telekom hat ja da ganz viele Serviceangebote rund um ihr normales Internetpaket und da nutze ich schon eine ganze Menge davon. Also das mobile Aufnehmen und auch mobiles Fernsehen und diese ganzen Dinge und Videos gucken und das, also da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Vor allem entscheidend ist, dass die Telekom erreichbar ist für mich im Kundenservice ziemlich schnell inzwischen. Also es hat sich ja wirklich geändert.
Echt?
In B2C.
Du bist der Einzige.
Also ich bin jetzt nicht happy,
alle aber anderen haben keine Probleme.
Ich kriege jetzt aber auch mit von, also ich bin jetzt nicht, ich bin nicht unzufrieden. Also ich erreiche da jemanden, wenn ich jemanden erreichen möchte.
Meine Eltern hatten neue Erfahrungen mit der Telekom gemacht. Das war nicht schön.
Also aber du bist ja jetzt kein Nerd in irgendeine Richtung, der jetzt da gerne mal ein bisschen am Router rumschraubt und dann noch Sachen im Netz ausprobiert und so. Nein. Du bist ja wirklich wirklich Konsument, der sagt, ich will einfach nur, dass es bei mir läuft.
Genau. Und auf jeden Fall immer, wenn dieses Telefonat fertig ist mit dem Telekom-Mitarbeiter, dann, wie waren Sie jetzt mit mir zufrieden? Und dann darf man, sagt, ja, ich war sehr zufrieden mit Ihnen. Das darf man nicht sagen. Man muss sagen, man war äußerst zufrieden. Das sagen die immer. Ja, bitte sagen Sie immer, dass Sie äußerst zufrieden sein, wenn Sie mich bewerten sollen.
Echt?
Ja.
Echt?
Äußerst. Also man darf
damit
nicht sagen.
Damit Sie Ihre Fleißbildchen kriegen.
Genau. Ja, beruflich haben wir auf jeden Fall, inzwischen auch sind wir auf die, Telekom umgestiegen, weil die einzigen waren, die uns wirklich Highspeed Glasfaser bieten. Wir waren davor bei einem kleineren Münchner Anbieter. Wie heißen die?
M-Netz,
ja. Und das hat nun
das von sind die Stadtwerke.
Ja, das sind die Stadtwerke, ja. Und das hat von vorne bis hinten nicht geklappt. Die haben uns waren nicht in der Lage, uns schnelleres Internet zu bieten.
Wow. Echt?
Ja. Und jetzt sind wir bei der Telekom und das ist eine Mega-Katastrophe. Also da jetzt beruflich. Also wir sind zwar da, wir haben zwar da einen guten Service, aber das bringt uns nichts, weil es stürzt die ganze Zeit ab und es liegt angeblich an der Hauptschaltung und wir kriegen die ganze Zeit Mails, dass es jetzt wieder funktioniert, es betrifft die ganze Straße und so weiter und es funktioniert nicht und jeden Tag gibt es riesengroßen Ärger und wir schrauben allerdings da schon an dem Router rum und alles. Allerdings, die sind schweineteuer, also diese Router für die Firmen. Also mehrere hundert Euro gekostet. Und wir schrauben dann da auch rum, also sprich, Voice over IP werden wir dazu nehmen und diese ganzen Dinge und der Kollege, der hat eine Ausbildung.
Also ich bin
also nicht zufrieden unterm Strich, was die Telekom beruflich angeht, privat,
Okay. Ich bin da Kabelkunde, deswegen, weil ich tatsächlich in den Genuss von 100 Mbit komme, was eine wirklich ordentliche Geschwindigkeit ist, aber bin natürlich auch gezwungen worden, eine ganz bestimmte Fritzbox zu nehmen, die konnte ich mir auch noch nicht mal selber kaufen, sondern die kriegt man für den dann gestellt. Wenn man das bessere Modell haben will, muss man auch noch 5 Euro extra pro Monat bezahlen, damit du wenigstens halbwegs was damit machen kannst. Du kannst die Firmware da drin nicht updaten. Wenn einer die Firmware updatet, machen sie. Sie haben bestimmte Funktionen im Menü gesperrt. Da komme ich überhaupt nicht hin. Kann ich nicht nutzen für mich. Kann bestimmte Erweiterungen nicht nutzen. Kann bestimmte Services nicht nutzen. Kann bestimmte Dienste nicht nutzen. Und das ärgert mich wirklich maßlos. Und offensichtlich auch so viele Kunden und Leute, die Geld dafür bezahlen, an die Telekommunikationsunternehmen und an die Provider, dass sogar der Gesetzgeber jetzt gesagt hat, es kann nicht länger sein, dass hier Zwangsrouter verpasst werden den Kunden und du dann dort eingeschlossen bist, weil eigentlich sollte es damit enden an der Steckdose. Also das ist die Aufgabe des Internetproviders, dir das Netz bis zur Steckdose zu liefern. Du nimmst es dort ab und was du danach anschließend mit diesen Daten machst, verteilst, wie auch immer, ist deine eigene Sache. So die Argumentation, die ich nachvollziehe, die ich auch unterstütze. Und jetzt ist es wohl auf dem Weg dorthin, dass es auch dazu kommen wird, dass der Routerzwang abgeschafft wird. Die Telekommunikationsunternehmen sind gerade alle im Freilauf deswegen und in hellster Aufregung und machen da jetzt natürlich riesen Drohgebären und schüren natürlich ganz groß massiv die Ängste bei den Kunden, dass dann an dem Tag X quasi nichts mehr funktionieren würde, das komplette Netz zusammenbrechen wird, weil Kunden die Netze manipulieren werden und falsche Hardware anschließen werden und so weiter und so fort. Also es ist unter aller Kanone, wie da teilweise argumentiert wird. Und das ist alles der totale Schwachsinn. Und dann wird natürlich auch befürchtet, dass, was jetzt die Haftung anbelangt, also nehmen wir an, du aus irgendeinem Grund geht dein Netz nicht mehr zu Hause, ja, und du rufst da jetzt an bei Kabel Deutschland oder Telekom oder wo auch immer, dann sagen die, ja, was haben sie für den Router dran? Ja, Router von der Firma, keine Ahnung. Ja, aha, ist also kein Router für uns, ja, dann können wir Ihnen leider auch nicht weiterhelfen, dann müssen Sie sich an den Routeranbieter wenden. Und du rufst beim Routeranbieter an, der sagt, aha, was haben Sie für einen Provider? Telekom, ja, müssen wir bei der Telekom anrufen. An unserem Gerät liegt es natürlich nicht. Ist natürlich schon echt ein Problem, da überlegt der Gesetzgeber jetzt in die völlig richtige Richtung, und zwar eine gesamtschuldnerische Haftung einzuführen. Das heißt, es kann sich dann keiner mehr rausreden. Weder der Hersteller des Routers noch derjenige, der das Netz zur Verfügung stellt, sondern wird es eine gesamtschuldnerische Haftung geben, die in der Regel wahrscheinlich dann der Telekommunikationsanbieter übernehmen wird und sich das wahrscheinlich auch bezahlen lassen wird dann von den Anbietern. Aber du bist halt damit jetzt endgültig bei diesem Thema frei und ich kann bestimmte Dienste und Sachen nutzen, die ich zu Hause gerne beispielsweise nutzen würde und möchte. Jetzt habe ich mit jemand gesprochen, der sich auch sehr gut auskennt in der Branche, insbesondere in der Routerbranche, und habe den mal gefragt, wie denn dieses Thema aus Sicht des Handels und der Hersteller auch gesehen wird, weil es werden natürlich, wenn du, sagen wir mal, bei der Kabel Deutschland im Vertrag mit drin bist, natürlich bestimmte Modelle, hast du natürlich gewaltige Absatzzahlen. Also die Firma, die die Speedports herstellt, ich weiß nicht, was wer da dahinter steckt, wahrscheinlich irgendein OEM-Gerät.
Die stimmt, Siemens. Siemens steckt.
War es früher, glaube ich, glaube.
Ja, Siemens
schon. Aber so, ne, also da läuft natürlich alles. Und die Aussage war eigentlich relativ klar. Handel, Kunde und Hersteller werden partizipieren und werden die Vorteile der Aufhebung des Routerzwangs für sich erkennen. Also wenn alle davon partizipieren. Der Handel wird davon partizipieren, weil er endlich wieder die Möglichkeit hat, Router in verschiedenen Konfigurationen, Größenordnungen und so weiter zu verkaufen und dem Kunden garantieren kann, dass es auch laufen wird. Ne? Bisher war es ja so, wenn mein Router kaputt gegangen ist zu Hause, meine Fritzbox, musste ich Kabel Deutschland anrufen und habe dann 7 Tage später eine neue zugeschickt bekommen. Ich hätte nicht mal um die Ecke zum Fachhändler gehen können und mir sagen, ich brauche eine neue Fritzbox. Geht einfach nicht. Ausgesperrt. So, und die ganzen Themen sind dann halt durch und ja, insofern kann man jetzt nur darauf warten und kann das auch nur begrüßen. Und er sagt halt auch, diese ganzen Scheinargumente, die dort aufgefahren werden mit Technik und so weiter, und er sagt, es gibt was bestimmte Themen anbelangt, gibt es einfach ganz klare Standards, und diese Standards werden von allen Routern eingehalten, die unterliegen der auch, da kann auch soweit nichts passieren. Also insofern gibt es da nicht wirklich Gründe dafür.
Was ist denn das tiefere Argument eigentlich dafür?
Der tiefere Grund dafür ist einfach, dass die Internetprovider es sich relativ einfach machen, was den Support anbelangt.
Die Supportkosten sind das.
Die Supportkosten. Die haben halt Remote-Zugriff auf meine Fritzbox. Das heißt, die haben alle Daten, alles, was die wollen, können die auslesen aus diesem Router.
Allein du kannst alle Konfigurationen, du kannst alles machen.
Ja, natürlich.
Als Netzbetreiber kannst du alles
machen. Die haben Vollzugriff auf meine Fritzbox, die gehört nicht mir. Ich habe sie mir nur geliehen von denen. Und allein das finde ich ja schon
ein Thema. Ich dachte, das hast du aber so oder so.
Was?
Hast du das als Provider nicht sowieso?
Was?
Zugriff auf das Zeug, was da steht?
Nee. War früher nicht so. Wenn ich da eine eigene Fritzbox dahingestellt hatte, dann war die von mir administriert.
Ach so, da musst du denen Zugriff geben.
Ja, ja. Jetzt haben wir die Administration.
Ist einfacher. Ich meine, der Service, der hat immer nur ein Modell, um das er sich kümmern muss, das, über das er Bescheid wissen muss, als wenn er jetzt 20, 30 verschiedene eine Router-Support liefern muss, die dann im Callcenter aufschlagen. Ne?
Ja, klar. Schon richtig. Aber ehrlich gesagt, ich zahle keine 2 Euro mehr. Also, und so sieht's wohl auch der ganz große Teil, weil es kann halt einfach nicht sein, dass du da wirklich so ein Zwangsgerät hingestellt bekommst und das dann auch noch vom Internetprovider total kontrolliert wird, kastriert wird. Das kann einfach nicht sein. So, das also zum Thema Zwangsrouter. Nochmal ein kurzes Update. Zack, bumm. Und
dann deine Themen sind heute sehr emotional.
Das macht doch nichts.
Nee, ich finde überhaupt nicht, dass das was macht. Ich bemerke das.
Ich finde, so ein Podcast darf doch ruhig auch mal ein bisschen emotional sein.
Ja, ich finde das völlig in Ordnung.
Ist so eine sehr emotionale Sendung.
Das, heute ist eine sehr emotionale Sendung.
Ja, was noch fehlt, ist, dass noch einer mal das Heulen anfängt. Lachen hatten wir ja schon viel drin und Ärger auch. Aber dass mal so einer das Flennen anfängt, hier so total verzweifelt, das... Naja, es kommt wahrscheinlich
nicht vor. Einer verliert die Nerven.
Wer ist denn von unseren Nächsten am Wasser gebaut?
Keine Ahnung. Also ich bin immer gut dafür, für sowas.
Ich bin immer gut drauf.
Also ich meine...
gut dafür oder gut drauf?
Naja, geht so. Dann hätte ich gesagt, Alex, mach du doch mal mit der...
Partnerkonferenz HP.
Ja, gut.
Weil die gehe ich ganz kurz
musste durch. Ja, jetzt ist schon 17.33 Uhr.
Ja, ich habe es gesehen, weil ich habe mich im Vorfeld schlau gemacht und mit einem Teilnehmer gesprochen und spreche jetzt aus der Sicht eines HP-Partners, der darauf hinwies, sagt unbedingt was über die HP-Partnerkonferenz, denn es betrifft richtig viele im deutschen Channel.
Ja, die wissen das ja dann auch alle schon, oder?
Es waren nicht alle da. Aber geschätzt machen in Deutschland um die 20.000 Unternehmen, Handelsunternehmen, Geschäfte mit HP und verkaufen in irgendeiner Form HP-Klamotten. Nenne ich die jetzt mal ganz
lapidar. Entschuldigung, die war auch zeitgleich, noch ein kurzer Einspiel, die war zeitgleich auch zur Weltmesse Cebit, ne?
Ja. Sie war zeitgleich zur Weltmesse Cebit, was übrigens dazu führte, dass sich die deutsche Geschäftsführung gespalten hat und das Team von Jochen Erlach demnächst HP Inc., also PPS, in Amerika auf der Partnerkonferenz war und Heiko Meyer mit Leuten tatsächlich auf der Cebit. Aber die hatten wohl noch einen wichtigen Kundentermin außerdem auf der Cebit. Und tatsächlich hat HP auch einen kleinen Stand auf der Cebit gehabt, was ich ein schönes Zeichen finde. Genau. Okay. Aus der Sicht des teilnehmenden Partners war es das war übrigens auch der tiefere Grund, weshalb in den deutschen Medien bis jetzt nichts über die HP-Partnerkonferenz zu lesen war. Denn,
weil niemand da war.
Genau. Ja, die Channel-Presse war geschlossen in Hannover und niemand war in den USA. Gibt das den Altvorderen USA zu denken?
Nein.
Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Was ist Hannover?
Eben. Aber man könnte ja auch für uns sowas zusammenschreiben, was da war und schicken. Sowas wie eine Pressemitteilung oder so.
Ja, aber die Presseabteilung war ja auch nicht auf der Partnerkonferenz, weil die Presse nicht da war.
So wird ein Schuh draus.
ich denke irgendwie auch. Ich denke irgendwie auch. Also.
Gib Gas. Wir haben echt noch Programm.
Es war eine der besten Partnerkonferenzen, sagt betreffender Partner, der seit Jahren auf jeder Partnerkonferenz ist. Ich glaube, auf jeder HP-Veranstaltung. Und zwar eine der besten Konferenzen, was die Informationsmenge und Dichte angeht, aber auch was die deutsche Community angeht. Er sagt, der Zusammenhalt der deutschen Community in Las Vegas war wirklich herausragend. Man hat sich sehr intensiv ausgetauscht und hat sehr intensiv genetzwerkt. Also er meint, das war ein ganz herausragender Fakt. Und er sagt, es hat vermutlich damit zu tun, dass die Konferenz weit weg war von zu Hause und dann auch viele Rivalitäten und Argwohn, den man zu Hause vielleicht hätte, dann überhaupt keine Rolle spielt. Da rückt man einfach dichter zusammen. Er sagt, auf der Partnerkonferenz war natürlich ein ganz wesentliches Thema der Split, der kommen wird, der nicht mehr aufzuhalten ist. Der Split ist ja angekündigt für Oktober. Der Split soll organisatorisch bereits abgeschlossen sein, also in den Vorbereitungen zum 1. August, was ich für sehr ehrgeizig halte. Interessant ist, dass die beiden Organisationen HP Enterprise, Hewlett-Packard Enterprise und HP Inc. Deutlich eng zusammenbleiben sollen, auch als zwei unterschiedliche Firmen. Und man es den Partnern leicht machen möchte, und man es den Partnern leicht machen will, den Übergang zu schaffen. Das heißt, die Partnerbetreuung soll verbunden stattfinden. Die Teams sollen sich sehr stark absprechen. Die nächste Partnerkonferenz wird gemeinsam stattfinden, obwohl es schon zwei verschiedene Firmen sind. Interessanterweise übrigens in Boston, und da komme ich gleich dann am Schluss der Geschichte nochmal drauf zurück. Man möchte schauen, dass Geschäft in der Familie bleibt. Also sie sagen keeping it in the family und meinen damit Geschäft, aber auch so Dinge wie Marketinggelder. Das heißt, wenn ein HP Enterprise Partner eine Aktion macht, in der HP Inc. auch vorkommt, wird ihm das auch vergütet. Es wird zwei verschiedene Partnerprogramme geben. Das eine ist Partner First, das ist das von HP Inc. Partner Ready for Enterprise ist dann natürlich das von der jetzigen Enterprise Group. Es soll allerdings über den beiden Partnerprogrammen ein Dach geben, was Partner One Alliance heißt. Das heißt, zwei Programme, die unter einer Haube aufgehangen sind und von daher schon in dieselbe Richtung gehen sollen. Es soll für die Partner Navigatoren geben, Navigators, die den Partnern helfen, die neuen Prozesse zu verstehen und dann auch richtig zu agieren. Das ist besonders wichtig, weil die HP-Prozesse mitunter sehr komplex sind. Und wer die Prozesse nicht richtig versteht oder nicht richtig einhält, auch massiven Nachteil davon hat, weil er deutlich weniger Vergütung bekommt und deutlich weniger Rebates bekommt, in Deals schlechter bieten kann, etc. pp. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Zertifizierung für die Inc. soll sich etwas verändern. Und zwar sind das im Moment sehr stark Produktzertifizierungen. Das soll Richtung Lösungen und Verticals gehen. So, soweit mal der komprimierte Schnelldurchlauf über die Partnergeschichten. Dann hat er gesagt, die Inc. hat es richtig krachen lassen. Die Enterprise waren deutlich dröger. Die Inc. haben also sehr interessante Vorträge gehabt mit Demos. Es sind Workstations mit Drohnen eingeflogen worden. Es gab anscheinend sensationelle 3D-Ausdrucke. Wir sind leider nicht dazu gekommen, zu gucken, was das wirklich im Einzelnen heißt. Es wäre Enterprise sehr viel dröger gewesen und auch die deutlich weniger spannenden Ankündigungen. Sehr interessant allerdings soll der Chef von Aruba gewesen sein. Aruba ist ja der WLAN-Anbieter, der gerade zugekauft worden ist für HP Network. Der muss auf der Bühne eine absolut gute Figur abgegeben haben.
Noch für 2 Jahre, dann ist er weg.
Was mich, das ist total interessant, Christian, dass du das jetzt sagst, der wird ja der Chef von HP Networking insgesamt. Und es kann schon passieren, dass er weg ist, weil mich hat das die Aussage erinnert an eine Aussage von vor 2 Jahren, wo der Chef der neu zugekauften Autonomy für 11 Milliarden, der jetzt gerade auf 5 Milliarden verklagt wird. Eine absolut tolle Präsentation. Ich habe mir die auf Video anschließend angeschaut, gegeben hat. Richtig sensationell. Und das war ja ein Riesenflop.
Nee, von allen Zukäufen, die sie, sind die ja in der Regel.
Die sind häufig, also manchmal ein, halten die sich lang. Manchmal sind sie nur 2 Jahre da. Oft werden sie aber dann Chef für die ganze Abteilung.
Ja, ja, und
weil
dann
man
sind
will,
sie weg.
Dass neue Impulse kommen. Aber ich glaube, so eine HP-Abteilung zu steuern ist was anderes als ein Hersteller für sich selbst.
Ja.
Ganz interessantes Thema noch. HP Labs forscht für beide Unternehmen. HP Labs ist nämlich eins. So, jetzt habe ich noch 2 Sachen, die sind noch kürzer. Und zwar das Stichwort bimodale EDV oder bimodale IT. Habe ich nicht verstanden, was ist. Ich werde mich erkundigen, was das ist und werde das nachliefern. Aber das soll das neue große Ding sein. Und jetzt die letzte Nachricht über die Partnerkonferenz. Die nächste Partnerkonferenz soll ja in Boston stattfinden. In Boston ist sehr groß die EMC. Und tatsächlich war eines der wichtigen Themen zwischen den Sessions auf den Gängen und in den Gesprächen.
Kauft.
Gerüchte über HP, den Merger, mit der EMC, über den sehr viele was zu sagen hatten, aber nichts Genaues weiß man. Eins ist allerdings klar. Der EMC-Vorsitzende, Tucci heißt er, glaube ich, ist schon relativ alt und wollte ja schon mal in Ruhestand gehen, hat aber nochmal verlängert. Und bei EMC ist auf deren Konferenz immer eins der beherrschenden Themen, wie positionieren wir uns gegen HP. Mhm. Also insofern wirklich ganz interessant. Ja, so viel im Schnelldurchlauf in 6 Minuten zur HP, 7 Minuten. 8 Minuten zur HP-Partner-Konferenz.
Dankeschön. Und wir steigen ein.
Und wir steigen
Alex,
ein in
die Tops und Flops für dich aus deiner Sicht oder unserer Sicht.
Ja, ist ja die. Wir haben die ja gemeinsam festgelegt, die Tops und Flops.
Und waren durchaus unterschiedlicher Meinung bei dem einen oder anderen.
Ja, das möchte ich auch sagen.
Es gibt auch erheblichen Diskussionsbedarf.
Weiß ich nicht, aber.
Fangen wir mal mit was. Fangen wir mit Zahlen an. Nein, fangen wir mit den Flops an. Eigentlich fällt man ja mit den Tops an, oder? Eigentlich von der Logik.
Also du kannst anfangen mit was du willst.
Die Tops und Flops heißt doch immer, oder?
Als positiver Mensch fängt man mit den Tops an.
Dann fangen wir mit den Tops an.
Bist du positiv, Alex?
Ich bin ein unglaublich positiver Mensch.
Das finde ich total gut. Fangen wir mit den Tops an.
Ja, also hier steht Lanci wird Oberchef, da kann nur Gianfranco Lanci damit gemeint sein, der jetzt an der Spitze steht von Lenovo. Der ist seit jüngstens jetzt auch noch Corporate President und
COO.
Ne?
Ja.
Den haben wir uns als Top ausgesucht. Wer hat von euch sich dafür eingesetzt?
Dass ich nicht.
Nein, er macht einen ganz hervorragenden Job.
Für Lanci ist das für Lanci.
Ja, ich meine, der hat natürlich.
Ob das für den PC-Markt top ist, wird sich meines Erachtens noch rausstellen.
Ich meine, das muss man sich mal vorstellen.
Und zwar lautstark.
Dass ein Italiener so eine Karriere.
Ehemals Acer-Chef, ne?
Ja, genau.
Wirklich so eine Karriere hinlegt in dieser Branche. Das ist schon.
Also er ist der starke Mann bei Lenovo jetzt, der das weltweit alles macht, ne, und wuppt.
Ja. Der Mann scheint es drauf zu haben.
Der hat ja auch Acer groß gemacht in Europa.
Er hat aber auch Acer zu einem Zeitpunkt verlassen, wo Acer dann wieder ganz plötzlich direkt ganz kurz vor der Wand stand.
Das ist richtig.
Und sehr hohe Lagerbestände hat. Und ich erkenne ein Muster.
Dann ich fahre gerade meinen Rechner noch hoch, aber der zweite Top, den habe ich noch im Kopf auf jeden Fall auch, und es war auf der CeBIT, das war nämlich der 4. Notebooks billiger. Genau. Stand, Shop, aber nur ein temporärer, nämlich auf der CeBIT.
Ich habe den gar nicht gesehen. Wo war der?
Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Der war in der Außenhalle, der war an der Außenwand von der Microsoft-Halle.
Okay.
War auch Notebooks billiger, powered by Microsoft, hieß es, glaube ich, gelabelt. Ich fand das sehr interessant aus marketingtechnischer Sicht natürlich ein Coup. Es gab da auch nur die Windows-Tablets. Die Windows-Geräte, Christian, die man da verkaufen konnte.
Zum Spottpreis, ne?
Ja, es waren einigermaßen reduzierte Preise.
Abverkauf, könnte man auch sagen.
Oh, da waren auch viele, ich bin auch reingegangen, da waren auch viele Geschäftsleute, die sich da nochmal so ein HP-Tablet für 79 € hatten, das ein Windows-basiertes gekauft haben und haben da Kreditkarte, EC-Karte und los ging's. Also es war richtig voll der Laden, viele haben sich umgeschaut und auch viele haben gekauft.
Das klingt aber wenn wir schon so lauschig beieinander sitzen, nach einem Konzept von Gregor Bieler, oder? das hat doch der Gregor Bieler mit dem Notebooks billiger ausgekaspert, mit dem Arndt von Wedemeyer,
oder? Also der Marktanteil von den Windows-Geräten dürfte dann während der 10 mit 5 Tagen vielleicht 0,5% nach oben gegangen
sein. Also ich glaube im Umfeld des Microsoft-Stands war er 100%.
Ja. Oder das ist ich finde es nicht dumm. Also ich meine, auf einer B2B-Veranstaltung, in Anführungsstrichen, Geräte zu verkaufen, da sind die Zahlungsbereitschaften ganz anders als im B2C. Also ich finde das eine gute Sache.
Also vielleicht auch mal die Idee. Ich dachte immer, auf der CeBIT darf man nichts verkaufen. Wir haben es hingekriegt.
Außer Würstel.
Ja.
Tja.
Und das ist doch in monopolistischer Hand.
Also Gregor Bieler hatte ja schon mehrfach Zusammenstöße zu seinen Logitech-Zeiten noch mit der Messe, wo sie ihm verbieten wollten, Lenkräder, und dem haben die mal den Stand zugemacht mit Kuckuckskleber und so. Das war echt interessant. Also ich glaube, das hat er gemacht, das hat er absichtlich gemacht.
Also
er hat genau gewusst, dass er die Messe ärgert und sie nichts machen können.
War jedenfalls wirklich, wie wir fanden, ja auch ein Top. Ne? Ist das,
ich finde das ein echten
Top. Ich habe ihn gesehen, er war voll, sah gut aus, gut besucht. Der dritte Punkt ist, kannst du Christian was dazu erzählen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen skeptischer als du vielleicht, aber Christian behauptet, dass die Online-Strategie von Media Saturn unter einem neuen Stern steht.
Ja, glaube ich wirklich.
Und weil sie da
jetzt auch mit dem Martin Sinne ja einen neuen Mann haben, der ja derzeit Chef von Redcoon ist. Und Redcoon ja eigentlich die Marke innerhalb des Verbundes ist, die am meisten online-affin oder schon immer eine reine Online-Marke war. Und da sehr viel Ahnung haben. Also dort ist er derzeit Chef. Und erst aus der Historie heraus kommt er ja von Idealo, also diesem Preisvergleichsportal. Ich würde da gerne das nächste Mal ein bisschen, würde ich mir das als Schwerpunkt vielleicht vornehmen.
Finde ich total interessant.
Da mal ein bisschen reinzuschauen, was sich da geändert hat und wieso seine Pläne sind und warum ich, vielleicht ist jetzt eher anders, aber warum ich glaube, dass wir in absehbarer Zeit im Online-Bereich mit Media Saturn wieder rechnen dürfen.
Also ich bin sehr gespannt. Ich bin von
Top nicht wirklich
überzeugt.
Aber ich meine, die haben einiges aufzuholen. Ob sie das so schnell schaffen. Sie haben ja auch einen Ruf.
Es jetzt geht
ja
nicht Flops. Mehr,
wenn jetzt alles passt, aber okay.
Jetzt die Flops.
Ja, den gehen wir zu den Flops. Fangen wir mal an mit Autonomy. Soweit ich weiß, die Autonomy-Gründer sind jetzt von HP auf 11 Milliarden Dollar verklagt worden.
5,1.
5,1. Vorsichtig sein. Die sind
auch viel Geld.
Auch ja. Trotzdem viel Geld.
Allerdings.
Hintergrund der Geschichte ist, soweit ich das weiß, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, ist, dass damals zur Übernahme von HP hat Autonomy ist ein britisches Unternehmen, die im Bereich Big Data, also vor allem Analyse, Data Mining, Software sehr, sehr stark waren. Die haben auch lauter OEM-Geschäft gemacht und hatten, dadurch war das auch ein bisschen undurchsichtig, und sie haben als britisches Unternehmen ihr eigenes Unternehmen anders bewertet, als HP das geglaubt hat. Und zumindest musste HP viel, viel mehr damals hinblättern zur Übernahme.
Also HP sagt, die Jungs haben die Bücher gefälscht.
Ja.
Die Jungs haben die Bücher gefälscht, die Umsätze aufgeblasen, wo keine gewesen sind. Und haben uns getäuscht.
Das ist auf jeden Fall Fakt, ist, dass da viel Unkoscheres passiert ist aus Sicht des US-Börsenrechts, um es mal so auszudrücken.
Ja, es gibt ja diverse Ermittlungen, die anhängig sind, und dass die ganze Geschichte nicht korrekt gelaufen ist, ist, glaube ich, unstrittig. Inwiefern sie nicht korrekt gelaufen ist, ist, glaube ich, strittig. Ich denke, der Gründer Michael, wie heißt er, behauptet, HP wäre zu doof gewesen, die Zahlen richtig zu lesen, und HP sagt, er hat's bewusst verschleiert. Was ein großer Faktor, glaube ich, gewesen ist, unabhängig von den Streitigkeiten um die Bücher, ist, dass IBM einer der ganz dicken OEM-Kunden gewesen ist bei Autonomy und diese Smarter Planet-Geschichten anscheinend weitgehend auf Autonomy-Technologie beruht haben. Und nach dem Verkauf IBM von jetzt auf gleich den Stecker gezogen hat, womit natürlich keiner rechnen konnte.
Ich kann nur dazu sagen, meiner Erfahrung nach ist es den IT-Unternehmen, und der werdet ihr mir bestimmt
Michael zustimmen. Lynch, genau.
Michael Lynch.
Es ist den IT-Unternehmen immer ziemlich egal, wie viel Geld sie hinblättern für ein anderes Unternehmen. sofern sie sich davon viel versprechen und es auch gut läuft. Ich sag nur, Microsoft kauft Skype für einen lächerlichen Betrag von $8 Milliarden, die damals defizitär waren, glaube ich, soweit ich weiß, sogar noch, und letztlich nur 3 wirkliche Mitarbeiter waren, oder dieser Kauf von Facebook.
Jetzt wirft man Instagram, die auseinander.
WhatsApp meinst du?
WhatsApp.
Es war der WhatsApp-Kauf. Also 13 Mitarbeiter WhatsApp.
Nee, Skype hatte auch, es ist
so, ja, die haben auch ja, ganz, Skype, wenige, ganz wenig.
Ja, aber Skype ist ja das erste Mal gekauft worden, das meinst du jetzt, von eBay. Und von eBay ist es dann ja weitergetickert, ja, von der Microsoft.
Da habe ich jetzt
von eBay. Das war damals,
soll ja jetzt Skype zu Skype, auch ganz klein. Skype
was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, wenn die Unternehmen viel zu viel dafür zahlen, ist ihnen das wurscht, solange es funktioniert. Und wenn es dann nicht gut klappt, dann wird das halt alles hinterfragt.
Ja, man hatte den Lynch ja sehr schnell entsorgt für Branchenverhältnisse, muss man ja sagen. Der war zur Partnerkonferenz noch da und hat wirklich einen dicken Auftritt gehabt. Und schon kurz nach der Partnerkonferenz war er dann zuerst nicht mehr Chef und dann
weg.
Und das ging rasend schnell. Und es war von Anfang an schon gesagt, ja, es gibt da totale Ungereimtheiten und Autonomie ist eigentlich gar nicht so eine richtige Firma oder so. Also das war da ist schon viel dreckige Wäsche gewaschen worden.
Also das lernen wir daraus.
Die einen haben gesagt, HP ist eine Behörde und wir sind halt so eher Start-up. Und die anderen haben gesagt, das sind das, da arbeitet ja gar keine Kunden.
Was lernen wir daraus, wenn das nächste Mal ein paar Milliarden Dollar ausgibt? Genau
schauen, wofür. Mal genauer hinschauen.
Genau. Die zweite Geschichte ist, da haben wir auch viel diskutiert, Ingram hat einen Cloud-Marktplatz angekündigt, beziehungsweise ist jetzt an den Start gegangen, konkret in Frankreich jetzt aktuell, glaube ich.
In 3 Ländern, ja. Frankreich, England, ich müsste nachgucken.
Und Spanien, ja, kann sein. Auf jeden Fall.
In den Ländern, wo es brummt.
Prinzipiell sind wir uns alle einig, halten wir das ja für gut, wenn sich auch Ingram Micro hier aktiv ist oder generell die Distributoren in das Cloud-Geschäft gehen. Was uns daran nicht gefallen hat, war die Art und Weise, wie man hier an den Markt herangeht und sagt, man hat also einen großen Marktplatz und Tamtam, und in Deutschland kommt das auch alles, und wir haben gesagt, ein Marktplatz ist was anderes als das, was es nämlich dann tatsächlich ist, weil soweit wir das gesehen haben, ist
eher ein Foyer.
Ist es eher ein Foyer, ein Vorraum,
ein Hof.
Es drin ist ein auch Platz, in der Pressemitteilung. So nach dem Motto, wir sind jetzt die großartigen Cloud-Anbieter mit einem Cloud-Marktplatz. Und wenn man dann reinguckt, herrscht da gähnende Leere, bis auf die üblichen Verdächtigen wie Office 365. Das wollte ich gerade Autonomy sagen, ist nicht richtig. Noch 2, 3 andere Anbieter, die auch so überall sich blicken lassen.
Was war da noch dabei, Markus? Du wusstest es doch.
Ich hab's nicht mehr im Kopf.
Glaube ich noch, oder?
Nee. Irgendwas nicht. Mit A auch, aber...
Irgendwas mit A. Nicht Acronis, sondern...
Doch, ich glaube Acronis. Ja. Auf jeden Fall noch recht dünn, und wir sind skeptisch, wir haben uns darauf geeinigt, skeptisch zu sein, ob das schon wirklich ein Cloud-Marktplatz ist, und die sollen erstmal aus unserer Sicht da schönes Business machen, schöne Geschäftsmodelle, schöne Success-Stories und dann solche Ankündigungen folgen lassen.
Ja.
Der dritte Punkt ist, da haben wir auch ein bisschen diskutiert, was uns wundert, also die Mehrheit wundert, dass es da eine Gegenstimme gab. Und zwar...
Jetzt wird es gleich ganz emotional.
Jetzt fließen, glaube ich, doch noch gleich die Tränen. Freudentränen.
Wir müssen dann auch eine entsprechende Clickbait-Überschrift für diesen Podcast dann machen.
Ja.
Und zwar die Apple Watch, es wurde der Channel ausgelassen. Und das heißt, ein Unternehmen wie Gravis, ist nicht in der Lage, weil sie es nicht dürfen, die Apple Watch zu verkaufen. Und
zu Recht. Ich sag nichts, ich habe nicht.
Kein Apple-Partner darf die Apple Watch verkaufen.
Richtig.
Was und ist das für ein Unternehmen?
Das Argument war, wieso? Ja, das ist doch angekündigt worden und damit ist doch vollkommen klar. Außerdem ist es ja so, dass Apple behandelt dieses Produkt aufgrund der Hochwertigkeit nur für durch besonders geschultes Personal im eigenen Räumen und so weiter überhaupt für verkaufbar. Und wir waren auf jeden Fall der Überzeugung, dass das unfair ist. Ich zitiere Andreas Raum, das Ding verkaufe sogar ich ohne Ausbildung. Oder was der
Markus gesagt? Ich stell mich hin auf die Westerlandpromenade hin und
genau das war's. Der Markus vertickt das von der Westerlandpromenade.
Hier so unter der Jacke, ne? So hier weil ich
habe eine Windjacke.
Nein, aber das Argument ist ja folgendes. Jetzt kommen die Kunden, die lesen davon, hören davon und rennen zum Apple-Händler ihres Vertrauens, der eben nicht unbedingt direkt Apple selber sein muss. Und dann müssen die werden die vertröstet. Und ich bin auch der Überzeugung.
Ja, die werden nicht vertröstet. Alle werden den musst du sagen, das gibt's hier nicht. Das wird's hier nie geben. Geh weg von einem Apple-Shop.
Selbst da kriegst du es ja nicht. Kannst du nur online vorkaufen.
Ja,
es gibt nur einen ausgewählten Apple-Shop.
Und ich behaupte, dass ein guter Apple-Händler durchaus in der Lage ist, auch, soll halt schulen, mein Gott. Aber im Ernst. Muss jetzt auch mal emotional werden.
Da müssen sie aber erst aufräumen und Teppich ausrollen bei den Teppichboden erneuern bei den Apple-Händlern.
Gut,
also das gab doch dieses Zitat von wem kam denn das?
Das war Johnny Ive, der gesagt
hatte. Der gesagt hatte,
Uhren brauchen wir Teppich.
Eine gute Uhr kauft man nur
auf Teppich
stehen. Das hat er nicht gesagt, das hat er zitiert.
Nein.
Das hatte er zitiert.
Nein, das war in dem
Interview war das drin und der hatte aber irgendwen zitiert, der gesagt hatte, er kauft eine gute Uhr nur auf Teppichboden stehen.
Das trifft ja auch auf gute Uhren zu.
Ja, stimmt ja auch.
Ich hab mal eine Frage. Schult Apple seine Partner in Sachen Verkauf und Sales?
Keine Ahnung.
Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie das tun.
Da
wäre ich mir nicht so sicher.
Ja?
Das ist eine interessante Recherchefrage. Das fragen
übrigens, wir doch mal an Apple-Partner. An die Live-Hörer draußen, der Stream läuft jetzt genau noch eine Minute, dann ist das Geld aus. Ist so. Die haben ihr Geschäftsmodell umgestellt. Ich kann drei Stunden streamen.
Apple schult, sagt unser Chat-Teilnehmer.
Der wird gleich weg sein, der Chat-Teilnehmer.
Ja, ich habe auch gerade gesagt, ich bin überzeugt, dass Apple schult. Warum können Sie dann nicht?
Apple schult.
Ja, warum können Sie dann nicht Ihre Partner auch in Sachen Uhren schulen?
Kennst du die Geschichte von Synaxon, PC-Spezialist? Die sind irgendwann dazu übergegangen und haben ihren Franchisern verboten, Bärte zu tragen und haben geschaut, ob das bei denen ordentlich ist. Es hat so massiven Verwerfungen.
Ich glaube, bei Apple muss man Bärte tragen.
Wir hatten offensichtlich einen Grund, das zu tun.
Bei da gibt's doch jetzt dieses Lumbersexuell, ne? Das hast du schon mal gehört davon? Früher war es metrosexuell, jetzt ist Lumbersexuell, das ist ja dieser Holzfäller-Typ.
Ach, das bezieht sich das auf den Monty Python-Sketch, wo er singt, I'm a Lumberjack and I'm alright.
Ja, also das ist auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, das sind halt diese Hipster-Typ-Männer.
Ja.
Und Apple würde vielleicht nur wollen, dass solche Leute ihre Produkte verkaufen. Ich weiß es nicht, aber jetzt im Ernst, die schulen ihre Händler. Und dann kann man doch auch die Händler auf Uhren schulen.
Ich glaube nicht, dass Apple das ein Problem fand, dass die Leute das nicht, Politik und alles andere ist ja vorgeschoben, dass nur der Apple Channel nicht dazu in der Lage ist, die Watch zu verkaufen. Das ist ja ein Schmarrn.
Natürlich ist es ein Schmarrn. Und der Christian schüttelt mit dem Kopf und sagt, wieso, es war doch angekündigt und damit ist es gut.
Nein, das habe ich nicht.
Das hast du so gesagt. Dann sag's noch mal in eigenen Worten, Christian.
Also ich glaube tatsächlich, dass so eine Uhr das persönlichste Produkt, das wir jemals auf den Markt gebracht haben, wie Apple sagt. Ich glaube schon, dass man da wirklich ganz speziell geschult sein muss. Und das ist bei der Menge, die da zu erwarten ist, die auch abgesetzt wird, sind ja keine riesen Stückzahlen jetzt verglichen zu Telefonen oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich der Aufwand einfach viel zu groß wäre. Wir kriegen ja jetzt auch nur einen Teil der Apple-Verkäufer oder Shop-Mitarbeiter eine Schulung, was die Uhr anbelangt. Und sie werden ja dort auch nur einen Teil der Kundschaft wirklich reinlassen, die sich die Uhr dann tatsächlich wirklich anschauen können, anprobieren können und so weiter und so fort. Klar, das ist ihr Stil und die sitzen dann natürlich auf einem extrem hohen Ross und die haben das ja gar nicht nötig. Und ich meine, wir haben das ja über die letzten 15 Jahre gesehen. Apple und Channel, war sie noch nie wirklich. Gab immer mal Ansätze, aber eine wirkliche Freundschaft ist da nie draus geworden. Und wenn man Apple-Händler kennt und ich meine, es gab ja auch einen dedizierten Grund, warum Graves an die Freecom verkauft wurde oder Archibald Hollitz auch gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf die Graves oder er kann mit der Graves alleine nicht mehr überleben. So hat er es ja mehr oder minder gesagt, weil er als mehr oder minder pure Apple-Händler keine Existenz mehr hat. Ja. Und musste da mit Freecom zusammen. Insofern ist das jetzt mag das aus eurer Sicht heraus ein Flop sein. Ich beuge mich da auch. Es ist der dritte Flop.
Für den Channel ist es einer.
Ja.
Die Apple Watch ist für den Channel ein Flop.
Ja.
Kann er kein Geschäft mitmachen.
So ist es.
Ja.
Noch nicht mal ein lumpiges Armband kann er verkaufen.
Wir brauchen eigentlich, finde ich, ich ja mal
ich war für... jetzt gleich.
Warum?
Noch nicht mal ein lumpiges Armband kann er verkaufen.
Aus Plastik. Was wollte ich sagen?
Was brauchen wir?
Ja, wir brauchen, glaube ich mal, für unsere Tops und Flops so einen schmissigen Jingle, oder?
Mhm.
So.
Oh mein Gott.
Hat von euch schon mal jemand jetzt diesen Podcast gehört von Sanft und Sorgfältig, von Böhmermann und solltet ihr unbedingt mal machen. Die haben da auch immer so einen schönen Jingle drin. Die haben am Schluss immer die großen fünf, heißt es, glaube ich. Die großen fünf mit Böhmermann und Schmitz. Olli. Wie heißt er? Olli? Egal. Ja, ist jedenfalls auch so ein richtiger Ohrwurm. Mal schauen, vielleicht finden wir da mal was Schönes.
So, 18 Uhr.
18 Uhr, was machen wir denn jetzt? Wir haben die Picks noch, oder?
Wir haben die Picks noch.
Schaffen wir das noch, Andreas? Oder,
Bis jetzt ist noch keiner reingestürzt und hat uns bedroht. Der Einzige, der dann aufs Maul kriegt, bin ich.
Und das ist zu verkraften.
Du hast ja leicht reden.
Auf keinen Fall. Sagt er von 1000 Kilometer Entfernung. Sensationell.
Wir kriegen dann alle Haue hier. Da.
Wir müssen
dann machen wir noch die schnellen Picks, oder?
Wir müssen auch die Podcast-Empfehlung machen wir nächstes Mal, oder?
Die mache ich ganz schnell.
Echt?
Das mache ich wirklich ganz schnell.
Ist das so?
Ja, da muss man ja nichts großartig anhören.
Also wenn du das ganz
schnell machst, dann komm, dann fang mit dem Pick, fang mit deinem Pick an, Andreas.
Ich lese gerade ein Buch, ich habe es heute erst angefangen, aber ich pick's schon mal, weil es nämlich ein Systemhaushörer von uns mir zugepickt hat, ist von Konstantin Gillies. Gillies heißt Extra-Leben und es ist darauf abgebildet, ein digitaler Joystick, was ich ja schon mal total sensationell
finde. Ah, den hatte ich auch.
Ja, genau, das ging mir nämlich auch so. Ah, toll, kenne ich.
Mhm.
Und es geht eigentlich um zwei Typen, die in den 80ern mit all den Gadgets aufgewachsen sind und dann im Job gestrandet. Und der Mann aus dem Systemhaus meinte, du, das sind so Typen wie wir. Musst du lesen.
Aha.
Und dann hat er noch gesagt, das sind so Typen, die genau wissen, was und ich weiß das Datum nicht mehr, am 15. Oktober 2015 ist.
Ich glaub, aber Back to the Future?
Yes, genau. Back to the Future, das ist, der Tag, an dem
er wiederkommt.
McFly in der Zukunft gelandet ist.
Genau.
Genau. Ich lese das jetzt. Konstantin Gillies Extra-Leben. Es liest sich recht locker flockig. Ich weiß nicht, ob das Buch und ich Freunde werden, aber...
Du pickst also ein Buch, was du noch nicht mal gelesen hast.
Es ist lustig und ich werde beim nächsten Mal, wenn ich durch bin, sagen, wie es gewesen ist.
Okay.
Es ist auf jeden Fall vielversprechend. Und ich konnte ein, zwei Gags schon nachvollziehen. Es ist für Leute, die auf den Gag und den Spruch achten.
Okay. Das müssen wir aber in Zukunft wieder anders machen, Freunde. Ne? Ihr könnt nicht irgendwas picken, was ihr noch nicht mal gelesen habt.
Ich bin also gerade dabei, das zu lesen. Es war ein Leserpick für mich und den gebe ich jetzt weiter.
Ich picke was ich schon gesehen habe dafür. Und zwar ein Film, den ich sehr eindrucksvoll fand. Nightcrawler heißt er. Ich kann leider nicht parallel zum Skype googeln, weil das die Bandbreite nicht verkraftet. Deswegen kann ich den Hauptdarsteller nicht nennen. Es ist der aus Brokeback Mountain, einer von den beiden. Und handelt von einem Rumtreiber, einem Kleinkriminellen, der zufällig auf seiner Heimfahrt in L.A. Sieht, wie ein Reporterteam einen Unfall filmt fürs Frühstücksfernsehen, was in Amerika ja sehr blutig ist. Und das weckt sein Interesse, dass die da mit der Kamera stehen und möglichst nah am Unfallort sind und wittert dann ein Geschäftsmodell für sich und geht dann mit größter Skrupellosigkeit und auch krimineller Energie vor, da die möglichst brutalen Einbrüche und Verkehrsunfälle zu filmen. Vergrößert sich, stellt Mitarbeiter, Praktikanten ein. Also der Film ist Medienkritik in einem und sehr schön auch die Floskeln, die er immer seinen Praktikanten mit auf den Weg gibt. Die auch in jedem Unternehmen immer so weitergegeben werden. Also er ist spannend und unterhaltsam und durchaus auch regt zum Nachdenken an.
Mhm. Okay. Hast du, glaube ich, auch eingetragen, ne?
Ja.
Sehr gut. Dann Alex?
Ja, ich habe eine neue Serie entdeckt, da will ich aber nur ganz kurz vorstellen. True Detective. True Detectives.
Die gibt's ja schon lange, ne? True Detective gibt's, glaube ich, ja, schon.
Also soll jetzt aber fortgesetzt werden.
Ja.
Ich war wirklich schwer beeindruckt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten so eine spannende Serie gesehen. Es sind nur 8 Folgen und es ist eine düstere Krimi-
ja.
und Thriller-Serie, die in Alabama spielt und vor allem von der Besetzung her halt einmalig mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Zwei sehr ungleiche Partner, die einen Serienkiller jagen in einer Sumpflandschaft.
Ja.
Unglaublich spannend und emotional.
Fargo hast du schon gesehen, die Serie? Die Serie hast du gesehen?
Also ich habe...
Wie fandst du die?
Ich habe begonnen damit. Ja, du hast es ja immer empfohlen.
Ja, ja. Ich.
Daraufhin habe ich mir den Trailer...
für mich die beste Serie.
Die erste... Und ich war damals auch auf der Suche nach deiner Serie...
Da hast du immer den Film gefunden.
Und bin dann gestolpert. Ich dachte auch erst, das sei dein Tipp gewesen, aber bin dann so auf dem Weg, ja. Super, fand ich, Fargo.
Genau. So. Ich habe auch noch 3 Sachen draufstehen, aber die kann ich auch gerne das nächste Mal machen. Dann nehme ich anstatt dem Pick, den Podcast empfehlen. Soll ich das machen?
Ich weiß nicht, wie lange du brauchst.
Ja. Ich empfehle einen Podcast und ich hänge auch, ich finde es ja immer ganz gut, wenn wir in unserer Sendung dann so am Ende immer noch andere Podcasts zumindest ausschnittsweise dranhängen, dass man mal zumindest gleich sofort reinhören kann, ohne das ganze Ding jetzt zu abonnieren. Und da vielleicht mal noch die eine oder andere Idee bekommt, was man denn sonst noch so in seinen Podcatcher reinwerfen könnte. Das will ich gerne tun. Heute empfehle ich mal den Podcast The Future of Work. Und der handelt in der aktuellen Episode davon, wie denn sich so Organisationsgefüge wie Unternehmen radikal ändern und das noch ändern werden. Wie denn diese disruptiven Kräfte heute auf ganze Organisationsformen wirken und was die für einen Einfluss haben. Und es wird beispielsweise auch erklärt an der Umstellung des Geschäftsmodells von Adobe. Adobe hat ja über Jahrzehnte hinweg On-Premise-Software verkauft und auch gut verkauft und hat ja da auch wirklich eine Menge namhafter Produkte hervorgebracht, von Photoshop bis InDesign und sonstigen Zeug. Und die sind ja mit einer Ankündigung eingestiegen ins Cloud-Geschäft und teilweise auch ins hybride Geschäft und hatten ja damit gerechnet, dass sie über die nächsten 3 Jahre, waren es glaube ich, oder 4 Jahre, die sie angekündigt haben, mit massiven Umsatzrückgängen rechnen, was logisch ist beim Einstieg in die Cloud, weil du ja dann wiederkehrende Umsätze hast und nicht durch den Einzelverkauf, und haben also da schon die Börse vorgewarnt, haben gesagt, es wird alles ganz schlimm, aber keine Panik, wir kriegen das alles in den Griff. Und interessanterweise ist ja Adobe in erstaunlich schneller Zeit aus dem Tal herausgekommen. Viel, viel schneller, als sie es überhaupt gedacht hatten. Und das hat eben schon etwas sehr stark damit was zu tun, wie so ein Unternehmen aufgestellt ist und wie es mit solchen neuen Geschäftsmodellen auch umgeht und sich diesen Sachen ganz einfach auch stellt. Und der Jacob Morgan, der diesen Podcast macht, das ist ein amerikanischer Podcast, macht es hier im Interview mit einer Dame, die sich, die heißt Rita McGrath, und die beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema Strategien, Innovation und Entrepreneurship und was das dazu hilft, um letztlich als Unternehmen in Wettbewerbsvorteil zu sein. Also früher hatte es ja genügt, durch die schiere Größe oftmals einfach einen klaren Wettbewerbsvorteil zu haben. Heute kann es eben sein, dass man links und rechts von kleinen Unternehmen überholt wird, weil die halt viel, viel schneller sind oder eine tolle Technologie am Start haben. Auch viel eher in der Lage sind zu skalieren, was großen Konzernen oft dann schwerfällt, auch Dinge schnell umzusetzen, und ist wirklich sehr, sehr hörenswert für alle, die sich so ein bisschen mit dem Thema Business auseinandersetzen wollen. Wie entwickle ich mein Unternehmen selber? Über was sollte ich mal ein bisschen reflektieren? Was kommt da eigentlich so perspektivisch auf mich zu? Und ich werde da am Ende von Channelcast mal so vielleicht 10 Minuten einspielen, damit man mal so ein paar Kernsätze wenigstens gehört hat, und werde dann auch drunter schreiben, wo man sich den oder wie man den abonniert, wisst ihr hoffentlich alle. Und der heißt The Future of Work. Genau. That's it.
Das war schnell.
Das war super schnell, oder?
Das war wahnsinnig schnell. Wir sollten übrigens mal einen Blick auf Adobe werfen.
Ja,
weil die letzten Quartalszahlen von denen waren sensationell gut.
Ja.
Also es ist echt der Hammer.
Ja, das ist wirklich ganz interessant.
Ganz erstaunt, wo ich gerade einen Blick reingeworfen habe.
Wir haben noch einen Pick von einem Leser. Ich möchte das nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir haben einen wirklich sehr netten Leserbrief bekommen. Vielen Dank nochmal. Ich habe es jetzt mit demjenigen gar nicht abgesprochen, ob wir es veröffentlichen dürfen oder auch nicht, in welcher Form. Deswegen tue ich es jetzt lieber erstmal nicht. Ich denke aber, er wird zuhören, weil er seit Folge 15 keine ausgelassen hat, wie er schreibt. Und hat ein paar Dinge angefügt, die wir uns sehr zu Herzen nehmen. Jetzt vielleicht auch schon getan haben, so habe ich es ihm auch geantwortet. Uns ansonsten aber sehr schätzt als Branchen-Podcast. Jedenfalls hat der uns geschrieben, dass er noch einen Pick hat und den stelle ich schnell kurz vor. Genau, und zwar empfiehlt er seine langjährige und von euch empfohlene Podcast-App für Android AntennaPod. Achso, ja, die wird aktuell nämlich nicht mehr weiterentwickelt, schreibt er. Unter Lollipop kann sie deshalb auch nicht mehr auf SD-Karten zugreifen als Speicherquelle für das eigene Podcast-Download-Verzeichnis. Der Entwickler müsste es hier updaten, was er wohl aktuell aber nicht machen wird. Ich bin von daher auf eine großartige, ebenfalls kostenfreie Alternative umgestiegen. Podcast Addict von Xavier Gilmain heißt er wahrscheinlich, ein Franzose, bietet mir alles, was ich brauche, ohne übertriebene Berechtigungen anzufordern. Die werbefinanzierte Version ist kostenfrei. Für schmale 2,49 Euro gibt es die werbefreie Version. Finde ich super, dass wir da mal ein Feedback bekommen, gerade für Android. Ich kenne mich da ehrlich gesagt relativ wenig aus. Andreas hat zwar eins, aber der hört keine Podcasts nebenher, beschäftigt sich deswegen nicht mit dem Thema. Und von daher ist so ein Feedback immer klasse. Also, schön installieren, Podcast Addict und dann mal Feedback geben, wie das Ding hier so läuft. Link finden wir bestimmt noch irgendwo. Jo, genau. Dann wären wir am Ende.
Okay.
Pods 1000.
Wow.
Haben wir es doch geschafft, nach so langer Zeit mal wieder. Okay. Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich ganz herzlich bei euch zu bedanken. Markus, dir noch einen schönen Resturlaub.
Genau.
Bald ist wieder der Ernst des Lebens.
Der ist bald wieder. Und ciao, ciao und euch noch eine gute Zeit.
Alles klar, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Alex.
Vielen Dank.
Gut, dass du es noch hierher geschafft hast.
Ja, ich hatte...
Mit großer Hetze und Not.
Mit großer Hetze und Not.
Aber wir haben es ja dann doch noch hingekriegt und vielen Dank auch an dich, Andreas, dass du es dann
so
schnell ermöglicht hast.
Ja, vielen Dank, Andreas, dass wir
bei dir dann schnell untergekommen sind. Ne?
Das ist schon
ganz wunderbar.
Das machst du wieder gut, Alex.
Sicher.
Sure. Die Frage ist, wie genau?
Ja, das habe ich auch gerade überlegt.
Das überlegen wir schon die ganze Zeit.
Genau, dann verabschieden wir uns nach da draußen, sagen ciao, bis zum nächsten Mal, macht es gut.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
So what is corporate entrepreneurship? You know, a lot of people might be familiar with this idea of an entrepreneur, somebody that, you know, creates a product or service, raises money and tries to build a business out of it. But when you talk about corporate entrepreneurship, are you referring to essentially taking this concept and applying it inside of organizations, you know, sort of like innovation programs, internal incubators?
Yes, it would be very much like that. So it's actually creating the conditions in your company where you can discover new markets, innovate new products, innovate new experiences, but do it within the corporation itself, not have to buy it on the outside market or acquire somebody to get it. It's actually building that capability inside the firm.
Oh, great. Yeah, no, I know that's a very, very fascinating topic. Actually, just a couple of weeks ago, wrote about something interesting that Adobe was doing. Are you familiar with their Kickstart program?
I am.
So, but then I also saw a video that you did at the Drucker Forum where you, I believe, I'm trying to remember the phrase that you used, but it was, you made this distinction between sort of short-term innovation programs and long-term innovation programs. Mm-hmm. And you mentioned that these types of boot camps are great, but they are very, temporary in nature. They are not sort of long-lasting. Mm-hmm. So I'm curious, what did you think of the Adobe Innovation Program, their Kickstart initiative?
Well, I think Adobe's actually been very successful at transforming their business model over a long period of time. And they have really devoted some serious resources to it. So if you think about the change that they made, I think it was last year, changing their business model from, you know, shrink wrap software to being a subscription service where users can select different levels of service. You know, that to me is the kind of innovation companies need to take seriously.
Now, one of the things that you talk about is this idea of the end of competitive advantage. So maybe we can start with the very, very basics. What is a competitive advantage? And you talk about some of the very common ones. I think you mentioned Gary Hamel's in there. You mentioned Michael Porter. So maybe we can start at the very, very basics of what is a competitive advantage, and why is it that these types of advantages are over?
Well, the classic definition of having a competitive advantage, you know, if you pick up a strategy textbook, what it'll say is you can measure it by the extent to which your company produces more profits than companies competing with you in your industry. So the classic definition would be you have a competitive advantage when you're able to, you know, make more money than those in your industry. And that went together with Porter's classic generic strategies. So, you know, you could be high margin, high cost, you could be low price, or you could be focused on a niche. Those were the kind of formulations that we have inherited. And today, I think those things really let us down, because the first principle is that you're not actually comparing yourself necessarily to others in your industry. It could be something completely different, competing in what I call an arena. So just as an example, from 2007 to 2014, 2007 being the year that the iPhone was first introduced, American families' household spending on telecommunications way up, spending on things like restaurants, automotive, travel, apparel, all down. All down. So if, you know, if you're sitting there thinking that your most significant competitor is not other telecom companies, you know, it's the fact that there are other kinds of organizations fighting for the same dollar of discretionary spending that you are. And you really need to understand those dynamics. So I think the first issue with competitive advantage, and I'm searching actually for a new word for it, because it isn't really competitive advantage. It's kind of like customer advantage almost, or creating these irresistible forces, you know, that draw customers to you, even if they're not strictly speaking within your own industry.
Interesting. Yeah. I'd be really interested to know what sort of a term you settle on, because you know, competitive advantage, even when I was in school studying marketing and business at UC Santa Cruz, you know, competitive advantage was, of course, thrown around quite a bit. And, you know, my little brother is in school now, and I know they use that term as well. So it's interesting to hear sort of these various perspectives on, you know, these are the competitive advantage, the forces, the, you know, all these main traditional things that you'd find in a business book, and then really seeing that the real world of what we're seeing is very, very different than I think what a lot of people are learning. So it's
absolutely
fascinating.
Oh, I mean, who would have thought that Apple would be going into the payment space, you know, or that, you know, Google would be doing things with cars, or that, you know, if you think about some of the innovations that are coming out, they're really changing industries. I heard something very interesting from one of my pals in Silicon Valley the other day. And she was visiting with one of their venture capitalists, and he said, you know, you people in other industries never used to really care about the Valley because we were inventing new industries, you know, semiconductors and software and stuff like that. He said, today what's different is these startups are now coming after your core businesses, and disrupting them. And so now people have to pay attention to the Valley, which I thought was very interesting.
Yeah. I mean, you know, we definitely saw this with what Netflix did with sort of Blockbuster, with what Amazon did with traditional retailers, with what Uber did with the taxi industry, with, you know, Box challenging Oracle. So yeah, you know, it is very interesting to see these, sort of smaller, newer players that are now kind of taking over the world.
Well, yeah, you know, there was a piece in the paper just this morning that in New York City, the taxi companies can't find enough qualified drivers to keep their taxis busy. Yeah, because, you know, they have to take these tests and accreditations and one thing and another. And, you know, why go through all that when you can just become an Uber driver?
Yeah, that doesn't make any sense. You know, I'm also curious to hear what you think of these platforms like Kickstarter, because you know, kind of like you said, you know, innovations used to come from these sort of specific areas, but now we have marketplaces where sort of anybody can fund innovation. And I think, for example, like the Pebble smartwatch, which completely is, you know, taking over the smartwatch market by storm. It's, you know, a lot of people are talking about it, are buying it. And here they are raising money on Kickstarter. I think for their newest version of the product, they, last time I checked, raised over $16 million from crowdfunding.
Uh-huh.
So how does this kind of play into the innovation space? Because, I mean, you really don't know where your competitor is going to come from. I mean, it can come from a marketplace just all of a sudden overnight. I mean, you don't even know.
Right. That's right. That's right. I would agree. I think one of the other big trends that we're seeing today, it's really access to assets, not ownership of assets that matters. So, you know, 20 or 30 years ago, if I had said to you as an individual, could you put together an organization that could compete with the Global 1000, you would have laughed in my face. Today, you know, you can get your staff from Odesk, you can get your computing capacity from Amazon Web Services, you can get your web designers freelance, you can even hire your chief marketing officer on the open market. So the traditional distinction that we used to make between what has to be organized in a firm, in a hierarchy, and what you could actually do on the open market has really eroded. And so now what you've got is things that you used to need a company to do that, you know, individuals properly motivated can do the same thing.
Yeah, you know, I always use this quote by Dan Pink where he said, talented people need organizations less than organizations need talented people.
Uh-huh.
And, you know, in a week or so, I'm actually, well, for people that are listening to this, the podcast would have already gone live, but in a week, March 16th, through 18th, I'm speaking at the Staffing Industry Analyst Conference. Uh-huh. And I'm doing a keynote there on the freelance economy and sort of this idea of how freelancers are, you know, taking over the world and this whole economy that's starting to boom. So I think it's a fascinating space. You know, I myself use freelancers, and it's interesting to see sort of the different types of freelancers that we're seeing. You know, we see physical freelancers on sites like Etsy or Uber drivers, and then we also have this entire other market of digital freelancers on sites like Elance and Odesk. Mm-hmm. And, you know, a lot of the companies that I'm speaking to are actually being pretty candid in saying that they're investing more time and more resources into working with these freelancers. And curious to hear what you think about what this means for sort of the traditional idea of employment. You know, if more companies shift to this freelance model, you know, if we see employee tenure start to shrink, you know, do you think we're going to get to a point where, I mean, there's no such thing as employees anymore and everything is just going to be on-demand access?
Well, you have industries that are already like that. If you think about the movie business or putting on the Olympics or running political campaigns, you know, they're project-based, project-organized. And so you bring together the critical resources that you need at the moment that you need them. And then when that need goes away, those skills move on. So I'd say there are places like that already. What I think is going to happen with the employment contract is I think we're going to find kind of call it three buckets of employee to firm relationships. So the first bucket to me is going to be the secret sauce. You know, these are the carriers of the culture, the people who know the stories, the people that know the background, that know the history, they're symbolic and they represent the firm. Then you've got this whole second group of people who kind of come and go. And Reid Hoffman talks a lot about the alumni network. And he says, you know, just because somebody leaves your company doesn't mean you lose your relationship with them. You know, they could be part of an alumni network. They could come back. You know, they might leave for a while to go do something else and then, you know, find that what working with you wasn't so bad. So we're going to have a much more kind of permeable relationship, I think. And then the third category, which I'm very worried about, are people who are not part of an ongoing employment relationship, but would really prefer to be, but they can't find anything that is anybody's willing to make a commitment to them. And I'm very worried about that third bucket because I think they're going to be quite vulnerable in a world where, you know, if you don't have skills and your company isn't paying for you to develop them, it's going to be very hard to market this freelance economy and make a living.